Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Der Besuch in der zweiten Liga dauerte nur ein Jahr. Der Aufstieg ist geschafft. Wir sind wieder erstklassig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Wie es bereits im letzten Jahr der Fall war, machen wir diesen Saisonrückblick hier bei Hannover liebt nicht wie sonst üblich in einem netten Gesprächskreis, sondern ich schnappe mir so viele meiner Gäste wie möglich zu einem entspannten Einzelgespräch. Dieses Jahr könnt ihr euch auf Tobi Krause von 96freunde.de freuen, der wie immer mit viel Hintergrundwissen und einer klaren Meinung und viel Optimismus am Start ist. Außerdem habe ich mich mit Tim getroffen, ja, so richtig getroffen im Real Life, also mal nicht über das Internet. Und wir haben ein bisschen über Spieler und Perspektiven gequatscht. Auch Jan Rode hat sich Zeit genommen und mit mir in seinem Rückblick über Druck und Erwartung gesprochen und dabei natürlich auch nicht den Blick auf die Fanszene vergessen. Er ist der Mann der fast ersten Stunde bei Hannover liebt, damals mein erster Gast in dieser Sendung und darf in diesem Saisonrückblick natürlich auch nicht fehlen. Hans mit seinem Blick auf die Aufstiegssaison und dem, was ihm an Schmiedebach in den letzten Monaten doch ganz gut gefallen hat. Man darf gespannt sein. Lutze ist nicht ganz der Mann der ersten Stunde, aber auch schon viele Jahre dabei und ich freue mich immer sehr, wenn er Zeit hat, mit mir über Hannover 96 zu sprechen. Den 34. Spieltag hat er ganz clever in Schweden verbracht, was ihm aber natürlich nicht davon abgehalten hat, das Spiel gegen Sandhausen trotzdem zu sehen. Auch Lutze ist selbstverständlich in diesem Rückblick mit dabei und teilt mit euch seine Sicht der Dinge. Kai, mein persönlicher Held des 34. Spieltages, ist auch zu hören. Kai hat als Dauerkartenbesitzer fast alle Heimspiele der Roten gesehen, war nicht selten auswärts unterwegs diese Saison und gewährt Einblick unter anderem in seine Gedanken zur neuen Saison. Christoph Borschel vom Magischen Zweieck erzählt nicht nur, welches sein Lieblingsspiel der Saison war, sondern guckt auch ganz, ganz an den Anfang der Saison und versucht das mit dem heutigen Wissen ein wenig einzuordnen. Und last but not least ist auch André in den nächsten 3 Stunden zu hören. André spricht mit mir über Relegationsspiele, merkt natürlich ganz genau, wenn ich die Frage nach dem Spieler der Saison unglücklich formuliert habe und schaut auf die Saison wie immer mit klarem Blick und starker Meinung zurück. Wir haben euch die Saison 34 Vorschauen auf 34 Spieltage auf die Ohren gebracht. Dazu 3 Pokalausgaben, ein Sommerpausen- und ein Hinrundenrückblick, eine Winterpausenausgabe hatten wir im Programm. Es gab Sondersendungen zu den Entlassungen von Bader und Möckel, zur Vorstellungspressekonferenz von Horst Held, zum Trainertausch Breitenreiter für Stendel und natürlich zur sehr kontroversen Jahreshauptversammlung des EVs. Abgeschlossen wird das Fußballjahr nun mit diesem Saisonrückblick. Es ist die 45. Ausgabe Hannover liebt in der zweiten Liga. Wir hoffen, es bleibt die letzte. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich bei all den Gästen bedanken, die sich Woche für Woche Zeit genommen haben, um mit mir über die Roten zu sprechen. Das ist nicht selbstverständlich und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Aber nicht weniger Dank und Lob geht an euch Hörer, an all die Follower auf Twitter und Facebook, an jeden, der unsere Podcast-Ankündigungen retweetet, liked und teilt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback in den sozialen Medien und natürlich brauchen auch wir gute Bewertungen bei iTunes. So, jetzt aber genug der Vorrede. Hier ist der Saisonrückblick auf die Aufstiegssaison von Hannover 96.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir starten den Saisonrückblick mit Tobi Krause von 96freunde.de. Schönen guten Tag, Tobi.
Ja, moin moin, Tobi.
Tobi, 8 Gäste werden es heute sein, mit denen ich in diesem Podcast spreche. Es wird sicherlich das ein oder andere Thema mehrfach besprochen, aber es gibt ja dann auch immer verschiedene Sicht auf die Dinge von den einzelnen Leuten. Und mit dir würde ich gerne anfangen, gar nicht so sehr in Richtung des Sportlichen, sondern vielleicht eher so den Gesamteindruck, den Hannover 96 als Verein oder als KGAA, wenn wir ganz konkret sind, hinterlassen hat im Laufe dieser Saison. Es ist ja viel passiert, das muss man ganz klar sagen. Wir haben es hier auch öfter schon besprochen im Laufe der Saison. Martin Bader, Christian Möckel sind gegangen worden im Laufe der Saison. Dafür kam Horst Held. Auf der Trainerposition wurde getauscht. Es gab eine turbulente Jahreshauptversammlung, die für sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Würde ich gerne mit dir mit dem Thema anfangen.
Gerne.
Wie ist denn dein Eindruck gewesen, den Hannover 96 so hinterlassen hat in den letzten 12 Monaten? Hat man sich erstklassig in der zweiten Liga präsentiert?
Ja, da soll ich da jetzt schon ein bisschen was Sportliches, oder ich meine, also, oder meinst du rundherum, weil, also erstklassig präsentiert, nee, ich kann es anders beantworten, hat man sich in meinen Augen weder auf noch neben in dem Platz. Man hat sportlich nicht die souveräne Saison gespielt, die man vielleicht hätte spielen können oder müssen. Man ist Zweiter geworden, also gibt's da wenig Diskussionsbedarf, aber zwischendrin waren wir auch mal Vierter, Fünfter, da hätte es auch kippen können. Und wenn man nicht alle diese Top-Spiele gewonnen hätte zu Hause am Ende, dann wäre es auch gekippt. Und auch neben und abseits des Platzes gab es vieles, was nicht erstligareif ist. Der Trainerwechsel, das hat ja hier mittlerweile schon Tradition, möchte ich beinahe sagen, wird sich doch sehr, sehr gequält. Und das war auch in dieser Saison wieder so.
Ja, es gab ja diese Phase dann in der Rückrunde, als Hannover, ja, ich sag mal, der entscheidende Punkt war wahrscheinlich das Spiel, als wir gegen Karlsruhe verloren haben, in Karlsruhe, ja. 2-0, wo alle am nächsten Tag darauf gewartet haben, dass der Trainer entlassen wird. Und dann hat man stattdessen, ja, den Bader und Möckel rausgeschmissen. Jetzt heute mit, ich glaube, es müssten so inzwischen 3 Monaten oder 2,5 Monaten Abstand. Wie siehst du die damalige Entscheidung, so rum vorzugehen, erst die beiden zu entlassen, Held zu holen und dann 2 Wochen später den Trainer doch noch rauszuschmeißen?
Ja, ich denke, dass man sich schon länger nicht mehr grün war. Also zwischen der Fraktion Möckel und Bader und Martin Kind auf der anderen Seite. Das hat er dann auch gezeigt mit Martin Andermatt, den er dann noch irgendwo dazwischen installiert hat. Gerd Schröder, der dann plötzlich einen Aufsichtsratsvorsitz bekommen hat, der KGRA. Also da sind ja viele Dinge passiert. Martin Kind war wohl relativ schnell nicht mehr ganz so überzeugt von Martin Bader. Die Gründe dafür sind mir zumindest erstmal schleierhaft, denn wir haben diesen Kader gesehen, der es jetzt dann auf Platz 2 geschafft hat. Wir haben mit Martin Harnik einen Top-Transfer, Niklas Füllkrug, auch Florian Hübner, die dann die beiden letztgenannten vom ersten Trainer der Saison, ja, ein bisschen links liegen gelassen wurden, haben hinten raus uns den Aufstieg gesichert, das kann man, denke ich, so sagen. Also war, glaube ich, nicht alles so dermaßen falsch. Martin Kind hat wohl sehr gestört, dass Martin Bader diesen Abstieg nicht so richtig annehmen wollte. Ja, das ist für mich ist das albern und ich finde, man hat hier guten Kader hingestellt, man hat das ordentlich gemacht und diese Entscheidung kam zu dem Zeitpunkt einfach, weil man sie als günstigen Zeitpunkt, glaube ich, empfunden hat, dass man sich trennen möchte. Das war im Winter, denke ich, schon klar, wenn nicht sogar schon vorher, und oder dass ich 96 trennen möchte. Und dann hat man diesen Zeitpunkt als günstig empfunden, um da dann auf der Ebene erst einmal aufzuräumen. Dass der Trainer noch hinterherkommt, das haben wir ja schon relativ schnell, auch am selben Abend, wenn ich mich erinnere, als wir unsere Sendung hatten, haben wir da ja schon gesagt, der Trainer wird natürlich nachziehen. Oder auf der Trainerposition wird man nachziehen. Das ist dann so auch gekommen. Ich finde das auch wieder relativ unrühmlich, wie das insgesamt gelaufen ist. Martin Bader hat ja unter der Woche ein Interview mit Matzak gegeben, hat gesagt, das ist das Geschäft, da wird er halt Profi genug, da nicht nachzutreten. Er hat ja auch noch Vertrag, oder zumindest hat er jetzt eine Aufstiegsprämie bekommen, so wie wir ja lesen durften. Ich denke, das war, wie gesagt, man empfand den Zeitpunkt als günstig und hat sich dann getrennt, was man schon hätte vorher machen wollen.
Es gab ja tatsächlich, du hast die Transfers angesprochen, die ja dann auch wirklich auf Baders, ja, und Möckels in Anführungsstrichen Mist, und das ist gar nicht negativ gemeint, gewachsen sind. Niklas Füllkrug, Florian Hübner, Marvin Bakkerlotz darf man auch auf keinen Fall vergessen.
Du hast völlig recht, habe ich gerade nicht genannt.
Martin Harnik, also eigentlich 4 Spieler, die zumindest in der Rückrunde und unter dem neuen Trainer die Säulen waren. Dazu vielleicht die nicht wirklich so eingeschlagenen Timo Hübers, okay, der war viel verletzt. Sebastian Mayer, da frage ich dich gleich, ob das derjenige ist, der den Stempel Fehleinkauf kriegt. Und aber auch Stefan Strandberg darf man nicht vergessen, der, solange er fit war, der war ja dann auch verletzt, eigentlich auch Stammspieler war und ein wichtiger Posten in der Innenverteidigung war. Also so schlecht waren unsere Zugänge gar nicht zu dieser Saison, oder?
Nein, ich überhaupt nicht. Also ich war auch im Sommer relativ begeistert. Ich erinnere mich noch, Doppelschlag Füllkrug und Harnik. Ich war gerade auf dem Weg in Urlaub und du hast mich dann angewhatsappt und ich dachte erst, du machst einen Scherz. und konnte das überhaupt gar nicht glauben. Also zumindest das mit Martin Harnik, das mit Niklas Füllkrug kündigte sich ja an. Ich fand die Transfers allesamt nachvollziehbar und zumindest ein Versuch wert, auch bei Sebastian Mayer. Timo Hübers ist, glaube ich, dann eher ein Wunsch des Trainers gewesen. Den wird der Bader gar nicht gekannt haben. Der hat hier mal ja in der U19 auch gespielt unter Daniel Stendel. Aber auch das ist ein Versuch wert, ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, der dann sich mal woanders versucht hat, zurückzuholen. Das kann auch was werden. Jetzt hat er sich schwer verletzt. Das ist natürlich schade. Aber grundsätzlich war jetzt dieser riesen Mega-Flop war jetzt nicht dabei, denn auch der Basti Meier hat ja in den ersten Saisonspielen sowohl getroffen als auch vorbereitet. Da gab es halt irgendwann den Bruch und aus dem Loch, in das er dann gefallen ist, da kam er nicht mehr raus. Aber er hat am Anfang der Saison auch überzeugt, sodass ich sagen muss, es gibt jetzt an sich keinen Transfer, den die Kombination Bader-Möckel hier eingetütet hat, der nachhaltig als Fehleinkauf einzuschätzen wäre. Und das ist mal eine Bilanz, da haben andere 96-Manager schon schlechter ausgesehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, und an den Abgängen konnte er nicht wirklich viel machen. Die meisten hatten, also zumindest von den Großen, Kiyotake, Zieler, die hatten Ausstiegsklauseln, die musste man ziehen lassen, wenn der entsprechende Betrag auf den Tisch gelegt wurde. Sakai zum Beispiel war ablösefrei. Christian Schulz wollte man nicht mehr. War auch mal ein Thema, ne? Christian Schulz, der Umgang mit ihm, wie das damals so gelaufen ist.
Auch nicht sauber, ne?
Vermisst jetzt aber auch keiner mehr irgendwie, oder? Also
ich glaube, spielerisch, sportlich nicht.
Genau, ja, sportlich, selbstverständlich, nur auf der sportlichen Ebene. Also alles andere drumherum möchte ich gar nicht beurteilen. Aber
Schmiedebach konnte halten, das war ja auch nicht ganz klar. Also auch da gab es ja durchaus die Option, dass Schmiedebach nicht bleibt. Der hat sich ja auch lange Zeit das offen gelassen, möchte ich beinahe sagen. Und am Ende kam es dann doch zu einem guten Ende. Also es war nicht alles schlecht, möchte ich das sagen.
Und wenn Schmiedebach nicht geblieben wäre, dann hätte er sich nicht so komplett abschießen können diese Woche und lustige Videos bei Facebook machen können. Ist doch auch schön.
Ich muss sagen, also ich habe ihn ja oft, ich finde auch zu Recht kritisiert und habe ihn auch nicht als den richtigen Kapitän gesehen. Ich möchte hier ganz offiziell Abbitte leisten. Allein schon die Platzwahl, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, als er sich zwischen Blau und Gelb entscheiden sollte. Und dann sein Auftritt am Rathaus. Also das kann man natürlich kritisch sehen. Ich fand es einfach wunderbar und muss ganz ehrlich sagen, für mich ist er auf immer ein Roter. Es ist völlig egal, was der in seinem Leben jetzt noch macht. Den werde ich immer mit 96 verbinden und immer in guter Erinnerung behalten. Allein für seinen sturzbesoffenen Auftritt auf der Bühne am Trampplatz mit Scheißpeine Ost. Allein dafür hat er für mich einen Platz in meinem Herzen, bis ich sterbe.
Ja, ganz fantastisch. Ich glaube, auf St. Pauli war es die Platzwahl mit dem beide Scheiße. Übrigens, das letzte Spiel von Daniel Stendel. Deshalb ist das vielleicht auch gar nicht mehr so ganz in Erinnerung geblieben, sondern andere Sachen.
Wahrscheinlich ist das so.
Wie aus
einer anderen Welt.
Wie aus einer, ja, aber tatsächlich, ne? Also es ist, wie gesagt, keine 3 Monate her, dass wir den Trainer gewechselt haben. Wir haben seitdem kein Spiel verloren. Wir haben 2-mal Tore kassiert, das war in Aue und in Sandhausen. Alle anderen Spiele gingen zu Null aus. André Breitenreiter hat 21 von 27 möglichen Punkten geholt, damit genau den einen, den wir noch brauchten zum Aufstieg, mehr geholt als nötig. Tobi, der richtige Mann zur richtigen Zeit?
Ja. Nicht zur richtigen Zeit, aber der richtige Mann. Also zum spätmöglichsten Zeitpunkt, so möchte ich es sagen. Ich habe ja auch schon, als wir vor einem Jahr schon diskutiert haben über die Nachfolge von Thomas Schaaf, auch da habe ich den Namen Breitenreiter mal in den Mund genommen. Ich habe ihn mir schon lange gewünscht hier auf der Trainerbank. Ich hätte ihn mir auch schon gewünscht, dass er in der Saison hier Trainer wird, wo er dann nach Schalke ging, weil ich ihn einfach auch da mit meinen Fananfängen emotional verbinde, den Pokalsieg 92. Gut, er ist dann relativ schnell gewechselt, hat in der ersten Liga ja auch eine ordentliche Karriere gemacht, HSV, war unter Haching dann noch relativ erfolgreich gespielt, Schalke die Meisterschaft versaut. Einmal, wenn ich mich richtig erinnere, oder war es Leverkusen? Nee, Leverkusen die Meisterschaft versaut am letzten Spieltag. Also für mich aus meinen Fananfängen einer der Jungs, die ich in Erinnerung behalten habe. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist genau der richtige Mann hier für uns. Der Zeitpunkt hätte aber durchaus früher sein können. Nichts gegen Daniel Stendel. Daniel Stendel hat uns tatsächlich in den letzten Spielen der vergangenen Saison, der vorvergangenen Saison, so ein bisschen die Lust auf 96 zurückgebracht. Es lag ja schon alles am Boden nach der hundsmiserablen Performance unter Thomas Schaaf. Und da hat er wirklich viel Gutes getan mit seinen jungen Wilden, die er dann eingebaut hat. Dennoch hätte ich es auch damals schon begrüßt. Man hätte dann einen Schnitt gemacht und gesagt, pass auf, Daniel, hast du großartig gemacht. Vielen Dank für deinen Einsatz. Aber wir holen jetzt für den Aufbau in der zweiten Liga. Und das ist ein verdammt harter Job. Das muss man ganz ehrlich sagen, da hätten viele gar nicht so gut abgeschnitten, wie es Daniel Stendl getan hat. Als Novize, das dürfen wir nicht vergessen, es war seine erste Profistation, vorher nur im Jugendbereich aktiv gewesen als Trainer. Dafür hat er sich grandios geschlagen, auch die Vizemeisterschaft zur Winterpause mit einem grandiosen Sieg in Stuttgart dürfen wir nicht vergessen. Also der hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht und dennoch hätte ich es auch begrüßt, den André Breitenreiter und auch keinen anderen hier zu Beginn der Saison schon begrüßen zu dürfen. Also der richtige Mann, aber zur falschen Zeit.
Das wird vermutlich an irgendwelchen vertraglichen Modalitäten mit Schalke 04 gescheitert sein oder zumindest, wenn man es gewollt hätte, wäre es daran gescheitert, denn ja auch als es dann soweit war mit der Vertragsverlängerung, mit dem Trainerwechsel, dauerte es ja irgendwie ungewöhnlich lang, bis man dann Breitenreiter aus Schalke loseisen konnte. Tobi, vielleicht noch ein bisschen einen Blick auf die sportliche Seite, auf die Spiele, die wir diese Saison hatten, 34 Heimspiele, 3 Pokalspiele. Welches bleibt dir am positivsten oder am intensivsten in Erinnerung?
Das Derby. Im Rückspiel, also das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das war für mich emotional Wahnsinn. Ich finde kaum Worte. Das Kribbeln im Vorfeld war riesig während des Spiels. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich hatte schon vor dem Spiel auf dem Hinweg schon Puls über 90, ohne mich groß zu bewegen. Das war schon, brachte alles mit, das Tor von Niklas Füllkrug, es passte einfach alles. Und das war für mich das emotional aufreibendste Spiel.
Man merkt es heute noch.
Das ist ja, wenn ich daran zurückdenke, also ich kommen diese Gefühle wieder hoch, wobei ich sagen muss, Sandhausen hat mich so sehr erinnert an Bochum. Das hat ganz komische Gefühle in mir ausgelöst. Dieses Bild mit diesen, gut, in Bochum waren es nicht, bei weitem nicht so viele Rote, beziehungsweise das Stadion war größer. Also, das so viele Rote dort zu sehen, das hat mich schon so ein bisschen an dieses Gefühl von Bochum erinnert, an die Saison mit Robert Enke. Und das war emotional auch intensiv, aber anders intensiv. Also eher, ja, ich will auch nicht negativ sagen, das war ein ganz komisches Gefühl.
Ja, man kann es vergleichen, aber man kann es nicht vergleichen. Also ich denke, da sind wir uns einig, es war was anderes damals, aber es war schon, ja.
Ja, vor Beginn des Spiels, ja, also vor Beginn des Spiels kam das so ein bisschen hoch. Also natürlich, hinterher ist es ja was völlig anderes. Wobei die Freude war auch da. Also es ist schon, vor allem war es vor dem Spiel so, wo ich dann so denke, Mensch, puh, das ist irgendwie gerade komisch, die Situation. War auch nur ein paar Minuten, aber ja.
Gab es irgendwann im Laufe der Saison einen Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht klappt das mit dem Aufstieg ja doch nicht.
Ja, durchaus. So der Beginn der Rückrunde, der und auch dann die Spiele in Fürth, das 1-4, dann auch nach Karlsruhe. Also nach Karlsruhe habe ich wirklich gedacht, boah, das kann hier richtig schief gehen. Und eigentlich auch noch bis zum Derby. Union habe ich schon gedacht, dass wir das gewinnen und habe dann aber immer noch dran gezweifelt und bis zum Derby hielt dieser Zweifel dann auch. Und aber nach dem Derby, so ein leichter Zweifel dann durch das späte Gegentor in Aue, muss ich auch ehrlich sagen, weil das hätte durchaus, wenn es dann nicht so grandios weitergegangen wäre, hätten das zwei Punkte sein können, die uns am Ende fehlen. Aber zum Glück hat es die Mannschaft dann ja souverän gelöst. Aber das war so eine Phase, die zog sich im Prinzip bis Aue eigentlich.
Bis Aue. Ja, eine emotionale Achterbahnfahrt trifft die Sache wahrscheinlich ganz gut, wenn man an die letzten 34 Spieltage zurückdenkt. Vielleicht noch ein bisschen abseits vom Fußball, ist natürlich auch Fußball, aber es gab eine Jahreshauptversammlung, wir haben dazu auch eine recht lange und intensive Rückschau gemacht hier bei meinsportradio.de, würde ich sagen, weil es ja auch ein wichtiges Thema war, ein aufregendes Thema. Seitdem ist es aber, also für die Leute, die das nochmal hören wollen, auf meinsportradio.de könnt ihr das nachhören. Aber seitdem ist das Thema irgendwie gar keins mehr gewesen. Glaubst du, das war jetzt Absicht von beiden Seiten? Also es gab ja quasi zwei Lager, dass man so ein bisschen gesagt hat, okay, bevor wir das wieder hochkochen, steigen wir erstmal auf und dann können wir uns um sowas kümmern?
Ja, ich denke durchaus. Also der Aufstieg war dann auch wichtiger, denke ich, in dem Moment. Und jetzt muss man gucken. Also Martin Kind hat ja angekündigt, dass er dann trotzdem jetzt einen Antrag einreichen wird zur Übernahme des Vereins. Bewusst kürze ich das jetzt, das ist natürlich nicht so Antragsübernahme des Vereins, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war mal ausgetreten aus dem Verein. Das war nachdem, oder als es zu der Blockstrafe im Rückspiel gegen Anschi kam, habe ich das zum Anlass genommen, aus dem Verein auszutreten. Ich bin jetzt wieder eingetreten. Ich hatte auch ein ganz, ganz lieber, ein ganz liebes Mitglied hat mich da auch geworben.
Oh, weil das
ja,
wohl war.
Ja. Du kennst ihn besonders gut, ja. Naja, und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr noch was abzustimmen haben. Und da wollte ich mich positionieren und dabei sein.
Abstimmen musst du jetzt auch. Alle Gäste werden gefragt, wer ist dein Spieler der Saison?
Martin Hanek. Ich glaube, aber es werden wahrscheinlich zu viele sagen.
Nein, ich kann es dir sagen, du bist ja zwar der Erste in dieser Sendung, aber du bist nicht der Erste, mit dem ich aufnehme. Du bist fast schon der Letzte, mit dem ich aufnehme. Das hatte natürlich rein organisatorische Gründe. Aber ich kann dir sagen, du bist in ganz guter Gesellschaft, aber du bist nicht, du hast die Meinung nicht komplett mit allen geteilt. Also es wird da schon mal als Spoiler vorweg, es wird da einige andere Meinungen zu geben und das ist auch völlig in Ordnung.
Absolut. Ich finde, Martin Hanek ist mir am naheliegendsten, aber es ist immer so einfach. Ne? Stürmer schießen viele Tore und sind automatische Spieler der Saison. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Aber trotzdem, für mich hat er der Saison seinen Stempel aufgedrückt, hat sich in kürzester Zeit zumindest in mein rotes Fußballherz gespielt, auch oder vor allem vielleicht sogar wegen seiner Auftritte abseits des Platzes, wie er Dinge analysiert hat, wie er Dinge gesehen hat, fand ich ganz großartig. Deswegen für mich absolut auch von der Persönlichkeit her der Spieler der Saison.
Martin Hanek, 17 Tore in der Liga, 4 Tore Wahnsinn. Im Pokal. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an dich, Tobi. Das war
sehr gerne, ich danke.
Sowohl die Saison über als auch heute wie immer ein Vergnügen und ich freue mich auf viele, viele neue Ausgaben in der neuen Saison mit dir in der Bundesliga.
In der Bundesliga. Ist das nicht schön? Wir sind wieder da.
Ach, es wundervoll. Ist fantastisch. Tobi, vielen Dank.
Die Scheiß Bayern kriegen 3.
Ja.
Ich zitiere nur Lieder hier.
Ich habe das sofort erkannt. Okay. Tobi, vielen Dank und bis zur nächsten Saison.
Gruß an all die anderen.
Ciao.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Jetzt Hannover liegt mit einer Premiere. Erstmalig seit dem Stuttgart-Heimspiel, da haben wir vorm Stadion gestanden und ich habe das Handy in die Menge gehalten. Ich glaube, damals standen Lutze und Hans bei mir. Das ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Heute ist Tim bei mir. Hallo Tim.
Hallo, schönen guten Abend.
Tim, wir sitzen nicht zu Hause vor unseren Rechnern und blöken in unsere Headsets, sondern wir sitzen zusammen in einer Kneipe.
Das ist auch mal was Neues und vor dem Rechner sitzen ist auch ziemlich langweilig irgendwann.
Genau, eigentlich hatten wir geplant, dass Tobi Krause heute noch hier ist, aber der hat es leider zeitlich nicht geschafft. Aber ich denke mal, wir beide schaukeln das Ding jetzt hier. Ich will sprechen mit dir über deine Saison, deine Eindrücke, deine vielleicht auch Sachen, die dir gut oder nicht so gut gefallen haben. Vielleicht einfach mal vorweg, wie wurden deine Erwartungen erfüllt, die du am Anfang der Saison hattest?
Ich habe damals ja meine ersten Sendungen bei euch gesagt, dass ich einmal in meinem Leben Meister werden möchte. Insofern hängt das schon mit den Erwartungen, die ich hatte, zusammen. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass ich natürlich trotzdem glücklich bin, dass wir einfach nur aufgestiegen sind. Von mir aus, lasst auch von mir aus Stuttgart die blöde Meisterschale haben oder nicht, ist doch egal. Aufgestiegen sind wir, gefeiert haben wir gestern auch kräftig und verdient aufgestiegen. Nachdem man wirklich keine einfache und souveräne Saison gespielt haben, wenn man jetzt einen Strich ziehen müsste. Nichtsdestotrotz waren die letzten 9 Spiele einfach so gut und so verdient, dass man dann auch davon reden kann, dass man verdient aufgestiegen ist. Ob das jetzt nun alles so ein überragender Fußball war oder nicht, ist unterm Strich egal. Wichtig ist, dass man aufsteigt und Zweitliga-Fußball ist eben doch mehr eklig.
Mehr eklig. Wie verdient das war oder beziehungsweise wie überragend der Fußball war, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Jetzt würde ich gerne noch mal darauf eingehen, auf den Trainerwechsel. Du hast es gesagt, vor 9 Spieltagen, glaube ich, war es dann soweit, dass Daniel Stendel entlassen wurde. Kam das für deine Meinung zu früh, zu spät, genau zum richtigen Zeitpunkt?
Ich hätte zumindest schon zur Winterpause nicht reagiert und den Trainer rausgeschmissen, aber ich hätte zumindest schon mal intern ein bisschen Druck auf den Kessel gesetzt, weil das auch schon, also insbesondere das Heimspiel gegen Sandhausen, das 0-0, das war so unglaublich schlecht. Da habe ich schon ganz, ganz, wurde mir ganz Angst und Bange vor den Gegnern der Rückrunde. Wurde dann auch ein bisschen bestätigt durch ganz gruselige Spiele, Arminia Bielefeld, um jetzt noch eins zu nennen, jetzt auch zu Hause gegen gegen Bochum war auch nicht überragend, war auch mehr rumgekrepelt als wirklich überzeugend gespielt. Und dann der absolute Tiefpunkt war jetzt Karlsruhe. Ob jetzt der Trainerwechsel nun so zu spät kam, ja gut, wir sind aufgestiegen, also insofern war er nicht zu spät.
Hätte vielleicht alles noch ein bisschen souveräner am Ende laufen können. Also es war ja schon irgendwie ein Herzschlagfinale. Wenn man sich das überlegt, wir hatten zumindest die Heimspiele, waren immer der Druck so groß, dass wir nicht verlieren durften. Am besten mussten wir gewinnen, allen voran gegen die großen drei, gegen Düsseldorf auch nur 1-0 mit Hängen und Würgen nach Hause geschaukelt. Keine Tore nachgelegt, gab es ja auch viel Kritik. Also es war hinten raus für mein Gefühl, und allen voran, wenn ich das vergleiche mit dem Gefühl, was ich am ersten Spieltag hatte, 4-0 in Lautern gewonnen, wie geil ist das denn, war es irgendwie ein bisschen unnötig alles.
Ja, aber irgendwie so richtig ungewohnt ist es nicht in Hannover.
Nein, um Gottes Willen.
Also es passt schon, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich sehe das auch ganz genauso. Man hätte das von Spieltag 1 bis Spieltag 34 souveräner spielen können. Man hätte auch von einem Plan nicht abrücken müssen, was der Stendal gemacht hat. Also wenn man jetzt mal die ersten Spiele, jetzt insbesondere das Spiel gegen Kräuter Fürth zu Hause und natürlich das 4-0 in Kaiserslautern nimmt, das waren einfach schon sehr souveräne Spiele gegen auch typische Zweitligamannschaften. Und da habe ich auch schon so einen kleinen Höhenflug in mir verspürt. Da ich dachte, Mensch, das wird ein Spaziergang. Aber dann kam das Spiel auswärts in Bochum und da habe ich dann gedacht, naja gut, da müssen wir wohl doch noch ein bisschen dran arbeiten in unserem Spiel. Und das haben wir dann auch getan, aber haben uns dann quasi so mehr oder weniger mit unseren eigenen Mitteln geschlagen mal wieder. Finde ich schade. Ich glaube, es wäre für alle Fußballromantiker schön gewesen, wenn wir mit Daniel Stendel und gestern am Rathaus gefeiert hätten, aber leider hat nicht sein sollen.
Breitenreiter hat ihn ja noch tatsächlich erwähnt. Er hat gesagt, ich bin hier erst seit 9 Spielen. Ich möchte gerne nochmal Daniel Stendel meinen Dank aussprechen oder irgendwie so hat er das formuliert. Musste er das machen? War es gut, dass er das gemacht hat? Wie siehst du das?
Naja, also ich weiß nicht, wer alles von den Hörern gestern am Rathausplatz, am Tramplatz war. Ich muss sagen, so oft wie Daniel Stendel, du bist der beste Mann, gegrölt wurde, da konnte er das nur sagen. Ob das nun sein musste, weiß ich jetzt nicht. Natürlich muss man Daniel Stendel auf eine gewisse Art und Weise dankbar sein, aber die Dankbarkeit, die widmet sich nicht, finde ich, dem Saisonverlauf, sondern mehr oder weniger den 5 Spielen der letzten Rückrunde. Und alles, was danach passiert ist hier in Hannover, war anfänglich sehr gut, aber es wurde von Spiel zu Spiel immer ungefährlicher und schwächer.
Ja, in der Tat. Ich denke auch, es war der späteste mögliche Zeitpunkt, sich von Stendel zu trennen. Auch wenn das vielen wehgetan hat und auch heute noch, egal wo man Informationen über Stendel sieht oder wenn man Facebook irgendwelche Posts hat, jetzt gerade heute wurde bekannt gegeben, dass er nicht in den Verein zurückkehren wird, dass man nicht in der Lage war, sich zu einigen mit ihm, was eine Vertragsauflösung angeht. Das heißt, er ist aktuell weiterhin freigestellt, wird aber für keine U-Mannschaften spielen. Wenn man da sich die Facebook-Beiträge zum Beispiel oder die auch bei Twitter die Sachen anguckt, viele Leute haben tatsächlich noch ihr Herz an Stendel verloren und loben die Zeit mit ihm und nehmen immer wieder positiv auf, dass er ein Roter ist und dass er einer von uns ist und so weiter. Diese Geschichte jetzt, die heute rausgekommen ist, dass Stendel nicht mehr für Hannover arbeiten wird, zumindest nicht in naher Zukunft, hat dich das überrascht?
Nein, nicht. Aber ich muss sagen, also ich reihe mich da vielleicht auch nicht so ganz genau ein in diese Euphorie des Jungen aus Hannover, der dann hier Trainer wird und so weiter, weil ich finde, das macht keinen guten Trainer aus, wenn der hier aus der Stadt kommt. Ich finde, guten Trainer machen ganz andere Dinge aus, dass er souverän auf einer Pressekonferenz auftritt, dass er den Verein und dass er die Mannschaft nach außen gut verkaufen kann, sich selbst gut verkaufen kann. Das ist erstmal Punkt 1 für die Öffentlichkeitsarbeit, aber dann macht es einfach auch viel aus, wenn man auch vielleicht nicht ganz so starrsinnig ist und wenn man dann einfach ein bisschen flexibler an die ganze Geschichte rangeht. Ich finde, André Breitenreiter hat das jetzt auch schon besser gemacht, noch nicht genauso, wie ich mir das vorstelle, aber was ich mir vorstelle, ist im Grunde auch egal. Aber ich finde einfach, dass der Unterschied zwischen Daniel Stendel und dem André Breitenreiter schon eine ganze Menge Erfahrung ist. Beide kommen hierher, aber warum sollen wir denn nicht auch genauso Fanat in André Breitenreiter sein? Warum muss das unbedingt deine Stelle sein? Also das verstehe ich nicht wirklich ganz. Und so wie er hier gerade in den letzten Wochen seiner Amtszeit agiert hat, also dass er sich nach einem ganz gruseligen Spiel hinstellt und sagt, wir hätten, ihm würde keine Mannschaft einfallen, die besseren Fußball spielt in der zweiten Liga. Das macht man einfach nicht und das ist auch unprofessionell, weil es nicht stimmt.
Ja,
so, weil es einfach nicht stimmt. Darüber hinaus, ich weiß nicht, es gab schon Spieler, die unter ihm, glaube ich, immer gespielt hätten, auch wenn sie auch wenn sie im Training nachgelassen hätten. Gibt ja auch die eine oder andere Geschichte, wo das, die das auch bestätigt, dass der kleine Außenbahnflitzer wohl nicht der Trainingsfleißigste sein sollte und trotzdem gespielt hat, nicht richtig fit war und trotzdem gespielt hat. Oliver Sorg, mit dem wurde kein Wort mehr gewechselt. Also es scheint auch intern...
Das hat sich ein bisschen verfahren, die ganze Geschichte.
Ich glaube wirklich, das Verfahren, das kann man ganz gut sagen.
Füllkrug ist sicherlich auch so ein Beispiel. Der hatte ja quasi gar keine richtige Chance und ist jetzt aufgeblüht auf allen Bereichen, also auf dem Platz, neben dem Platz natürlich auch. Wir haben es die letzten beiden Tage gesehen, wie er quasi eskaliert ist im positiven Sinne. Ja. Aber er hat das wichtige Derby-Tor geschossen, war nicht sein einziges in der Rückrunde. Der profitierte wahrscheinlich von dem Trainerwechsel mit am meisten. Olli Sorg hast du gerade noch genannt, der fällt mir natürlich dann auch ein, der von der Tribüne direkt auf die rechte Verteidigerposition wieder gekommen
ist. Albonos, also ich meine, dass der die ganze... quasi die ganze Hinrunde und die halbe Rückrunde nicht gespielt. Das ist eigentlich ein Skandal, dass der Edgar Pripp den, ob die man auch oft draufgehauen hat. Also auch ob es jetzt bei Facebook war, nämlich in 96 Gruppen oder so, da wurde so draufgehauen auf diesen Bengel und jetzt wirklich kaum ist ein neuer Trainer da oder spielt mal eine andere Position, schon läuft's wieder. Ist schon eigenartig. Also es scheint ja dann doch so zu sein, dass dann halt doch dann Fehler gemacht wurden.
Es war nicht alles gut. Aber ja, lass uns nicht so viel auf Daniel Stendel gucken und auch vielleicht auch nicht rumhacken.
Der Blick in die Zukunft.
Der Blick in die Zukunft, den machen wir gleich, würde ich sagen. Vorher würde ich gerne noch mit dir sprechen über unsere Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts. Also wir waren ja unfassbar heimstark dieses Jahr. 14 Siege, 2 Unentschieden, nur eine Niederlage. Das war das Ding gegen Dresden. Ich erinnere mich mit Grausen. Das waren 44 Heimpunkte. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Auswärts 5 Siege, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen. Und da fallen natürlich allen voran die 8 Unentschieden auf. Ist das so ein Ding? Also ich hatte immer das Gefühl, ich war ja die Saison selber 7-mal auswärts mit dabei, habe dabei 6 von den 8 Unentschieden gesehen. Es fehlte irgendwie so der letzte Biss auswärts alles zu riskieren. Hattest du auch diesen Eindruck? Lieber einen Punkt mitnehmen.
Ja, phasenweise schon. Also ich denke, dass da vielleicht auch so der Respekt vor dem Gegner, der sich dann hinten reinstellt, vielleicht sehr groß war. Ist natürlich auch klar, dass wenn, sag ich mal, der Erstliga-Absteiger mit einem super breiten und super starken Kader fährt dann nach Bielefeld, ist dann natürlich klar, dass die dann sich erstmal hinten reinstellen, auch wenn das Spiel 2-3 sehr torreich ausgegangen ist, aber das ist jetzt, sag ich mal, eine sehr typische Zweitligamannschaft. Also die ganze Mannschaft haben sich auch gegen uns hinten reingestellt. Dann schon nicht einfach, wenn man dann auch ein System spielt, wo man dann ja nicht so wirklich flexibel ist. Also gerade wenn man dann eben gegen tiefstehende Menschenmannschaften steht, da muss man schon Flexibilität, also muss man mindestens 1, 2, 3 Optionen haben, die man formativ irgendwie so umstellen kann, dass man den Gegner dahin lenkt oder, sag ich mal, ein bisschen herauslockt aus der Reserve lockt, um dann eben das Tor zu machen. Das hat uns vielleicht ein bisschen gefehlt.
Aber das hat uns, ich unterbreche dich ganz kurz, das hat uns aber unter beiden Trainern gefehlt.
Ja, ja.
Also das ist jetzt auch nichts, was André Breitenreiter revolutioniert hat.
Nee, überhaupt nicht.
Wir haben definitiv dieses Problem weiterhin gehabt, dass wir insbesondere auswärts oder auch gegen Mannschaften, die tief stehen, sowas wie Düsseldorf zu Hause, haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Mir fallen jetzt das Tor gegen Braunschweig ein, das war nach einer Ecke. Auch da war jetzt nicht so, dass Braunschweig die Hose komplett aufgemacht hat und gesagt hat, komm, wir machen hier einen offenen Schlagabtausch. Also es muss oft Standardsituationen herhalten, was ich persönlich gar nicht schlimm finde, weil Standardsituation ist halt einfach auch ein Mittel, um Tor zu erzielen, gar keine Frage. Aber spielerische Lösungen habe ich unter beiden Trainern relativ wenig gesehen.
Nein, genau. Und ich, oh Gott, gab es, um es mal die Parallele zu ziehen, weil ja beide abgestiegen, jetzt wieder beide aufgestiegen sind, ist halt auch nicht so, dass Stuttgart die alle an die Wand gespielt hat. Also so ist es nicht. Es scheint wirklich so zu sein, dass man mal in die zweite Liga absteigt, dass man sich doch gefasst machen muss, dass man auch mal ein Spiel gegen Sandhausen oder gegen Heidenheim auswärts nicht gewinnt. Du, wir haben gegen Heidenheim gewonnen, aber das sind typische Zweitligamannschaften, dass man da auch mal auch Punktverluste, dass man die einkalkulieren muss. Scheint wirklich so zu sein, dass der Zweitliga-Fußball für Absteiger aus der ersten Bundesliga kein Selbstläufer ist.
Hm. Wir machen jetzt einen Cut und gucken nicht mehr so viel nach hinten, sondern gucken jetzt nach vorne. Tim, unser Kader, als wir abgestiegen sind aus der ersten Liga, hat sich gar nicht so groß verändert, fand ich. Da sind viele Säulen sind geblieben. Wir sind mit diesem Kader aber abgestiegen. Jetzt sind wir mit einem ähnlichen Kader aufgestiegen. Was muss passieren, damit wir nicht direkt wieder absteigen? Welche Veränderungen brauchen wir?
Also jetzt verlässt uns ja noch auch jemand vorne. Arthur Sobek, mit dem man ja die Zweitliga-Saison auch geplant hat, mehr oder weniger.
Ja, aber kein Faktor war
nicht. Ja, kein Faktor war.
Sind wir ganz ehrlich, das war nichts.
Das war jetzt, sind jetzt 6 Jahre oder wie, 5 Jahre?
6 Jahre, glaube ich, ja.
6 Jahre bis jetzt bei uns. Da kam jetzt 6 Jahre herzlich wenig. Ist ein total geiler Typ, ich mag ihn total gerne, ein total toller Mensch, herzlich und so weiter. Aber hat einfach den Durchbruch nicht gehabt dieses Jahr. Und dass man dann sich trennt, ist okay. Ich glaube, wir brauchen schon auf beiden Außenverteidigerpositionen eine Konkurrenzsituation, weil Konkurrenz natürlich das Geschäft im ersten Sinne belebt. Auf der anderen Seite uns das auch die Möglichkeit gibt, eventuell mal auf der linken Seite, das hat man heute Matthias Ostrzelek von Hamburg SV ablösefrei verpflichten können, was ich, wenn man jetzt Albonos halten kann, gar nicht mal so schlecht finde, muss ich sagen.
Glaubst du ernsthaft, dass wir beide haben am Anfang der nächsten Saison oder wenn die Transferperiode zu Ende ist, Albonos und Ostrzelek?
Ich glaube generell gar nichts mehr. Ich glaube einfach nur an das, was ich lese, was dann tatsächlich feststeht, was verkündet wird. Ich würde mir sehr wünschen, wenn Nico Albonos bleibt, zumal der einfach eine überragende Rückrunde gespielt hat unter Breitenreiter. An das Derby mal zurückdenke, ich glaube irgendwas bei 100 Ballkontakte. Ich glaube, so viele Ballkontakte in der zweiten Bundesliga noch nie einen Linksverteidiger gehabt. Ist auch egal. Letztendlich finde ich, ist es einfach eingespielt und diesen Schwung kann man auch mitnehmen. Dieses Erfolgserlebnis, was Albonos gut, dass er jetzt in Sandhausen kein gutes Spiel gemacht hat, sind wir uns alle einig, das war nicht wirklich gut. Aber davon abgesehen, ich würde mir sehr wünschen, wenn wir beide haben, zum Start der neuen Saison, und auf der Rechtsverteidigerposition, ich denke, man wird sich von Arkenberg trennen, weil das tatsächlich noch nicht in der zweiten Liga auch nicht geschafft, sich durchzusetzen, gegen den vermeintlich nicht mal zweitligatauglichen Oliver Sorg. Da müsste man eventuell wirklich was machen, in einer Endverteidigung, ich mal drauf gucken, ich glaube, Philipp wird uns auch verlassen, der ja, glaube ich, mehr oder weniger nur verletzt war, anstatt dass er gespielt hat.
Der war ja schon fast Sport in Berlin.
Eigentlich nicht mehr, eigentlich ja. Tut mir auch fast leid, der Dengel. Dazu kommt, muss man halt überlegen, ob man jetzt weiter mal anderen ins zentrale defensive Mittelfeld einplant oder eben in die Innenverteidigung. Sollte er auf der 6 eingeplant sein, dann denke ich, müsste man noch einen Innenverteidiger holen.
Bleibt Sané?
Ach, der Feier gestern, ja.
Weißt du, wer so schön mit Palo feiern kann.
Wer so schön mit Palo feiern kann und auflegen kann, der bleibt auch.
Okay, ich bin auch, vielleicht noch kurz zu Sané. Wenn diese Geschichten stimmen, die man so liest, hätte er ja davon profitiert, also er persönlich davon profitiert, wenn wir nicht aufgestiegen wären. Hätte er für deutlich weniger Geld den Verein wechseln können, hätte dementsprechend wahrscheinlich eine gute Portion Handgeld gekriegt oder einen schönen Monatsgelohn mehr. Aber man kann ihm nichts vorwerfen, oder?
Nein.
Er hat sich komplett reingehauen.
Ich glaube, letztes Jahr hat auch viele Spiele gemacht, wo ich dann auch denke, Mann, Salif, du.
Er macht halt so diese Flüchtigkeitsfehler in Anführungsstrichen, die macht er. Aber man hat irgendwie nie Kampfgeist vermissen
lassen. Nein, das überhaupt nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, der Typ hat ein Bügeleisen im Schuh. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz gibt er alles. Und ich möchte dem auf jeden Fall, wenn er jetzt nach dem Sommer wirklich gehen sollte, dann vielen, vielen Dank an Salif Sané für den Einsatz hier in der zweiten Liga, dass er mitgegangen ist durch diese Drecksrunde, ist auch nicht selbstverständlich. Ich würde es mir wünschen, wenn er bleibt, ganz ehrlich.
Ja, ich glaube es inzwischen auch. Ich habe am Anfang der Zweitligasaison habe ich gesagt, für gutes Geld darf er gerne gehen. Inzwischen muss gutes Geld halt schon echt gutes Geld sein. Da meine ich nicht 12 Millionen, die angeblich Gladbach geboten hat. Also für einen Zwanni natürlich. Für einen Zwanni geht da, deswegen brauchen wir nicht drüber zu reden. Da bringe ich ihn selber irgendwo hin. Aber für 10 Millionen oder so würde ich halt echt sagen, hast ein schlechtes Geschäft gemacht, wenn er geht. Weil er eine Stütze ist, weil er sich offensichtlich voll und ganz hier reinhaut, weil er Bock hat, weil er alles gibt. Ich glaube, es wäre schon irgendwie cool, wenn er bleiben würde. Vorne Martin Hanek, Füllkrug, bleiben beide. Gehen wir mit hoch, oder?
Siehst du? Auf jeden Fall. Hat ja, also Martin Hanek jetzt abzugeben, wäre blöd.
Ja. Das wäre dumm, ja.
Bundesliga erfahren, torgefährlich, ohne Ende. Der kann auch an noch junge Spieler noch richtig was weitergeben.
Ich denke auch, der sollte auf jeden Fall bleiben. Füllkrug hat genau deshalb den Aufstieg gewollt, um jetzt erst Liga-Fußball zu sehen oder zu spielen mit Hannover.
Der wird doch einfacher haben in der ersten Liga. Wird ein anderer Fußball gespielt, das würde ihm ein bisschen mehr zugutekommen.
Fraglich ist noch für mich zumindest Abteilung Spielaufbau, was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben. Die Lösung, die Kreativideen, da hat in der Hinrunde Klaus sehr, sehr geglänzt, in der Rückrunde dann eher nicht mehr so sehr. Wir haben da Karaman noch rumlaufen, Noah, Joel, Sarah Rembase ist da, Uwe Beck. Was machen wir mit den Vieren? Habe ich jemand vergessen?
Edgar Pripp, aber ich glaube, der verlängert ja so sieht's aus, zumindest zur Zeit, ne?
Edgar Pripp, ja.
Ja, naja, gut. Vielseitig einsetzbar. Ich glaube, solche Spieler kann man gut gebrauchen.
Ja, das denke ich auch.
Der hat sicherlich keinen so ganz guten Stand. Rein sportlich bei dem einen oder anderen war es auch nicht. Ich denke, das kann er jetzt in der Erstligasaison beweisen. Und dann über 34 Spieltage, das ist das zweite dazu. Kenan Karaman. Ich denke auch, dass der bleiben wird. Nun, es hat sich also der Vertrag auch durch den Aufstieg um ein Jahr verlängert. Ja. Es gab immer die Gerüchte, dass Stuttgart an ihm interessiert sein soll, angeblich.
Da kommt der her, ne?
Also aus der Gegend. Ja, Gegensum genau, er ist da geboren sogar. Ja. Und dann die Hoffenheim, Stuttgart liegt ja relativ nah beieinander.
Ja.
Felix Klaus, ich...
Ja, hätte er so eine Rückrunde gespielt, wie der die Hinrunde gespielt hat, hätte ich gesagt, Junge, dem musst du 10-Jahres-Vertrag geben, aber...
Ist schwierig, weil ich finde ihn ohne Ball besser als mit Ball. Das soll gar nicht jetzt blöd klingen oder negativ oder so. Das ist halt schon so, dass der unheimlich schnell ist. Also schnell rennen geradeaus, das kann er super. Auch ab zur Grundlinie ist auch jemand, der in hitzigen Spielen einfach wertvoll ist, weil er dreckige Zweikämpfe gewinnt. Aber du musst halt, wenn du dich langfristig in der Bundesliga etablieren willst, dann musst du halt auch auf den Außenbahnen auch spielerisch ein bisschen anderes Material haben. Das ist er halt leider nicht. Er ist wirklich einer, der aus der Bewegung und aus der Geschwindigkeit herauskommt. Aber wenn er den Ball hat und dann entscheiden soll, was damit passieren soll, dann ist die situative Lösungsfindung relativ gering. Bei Karaman zum Beispiel nicht. Das ist halt, der hat auch manchmal Spiele, wo ich mich auch tierisch aufrege, aber dann überlege ich mir, Mensch, was hätte Felix Klaus gemacht, und dann ist alles wieder gut. Noah Joel ist, glaube ich, einer, der in der ersten Liga Fuß fassen kann, auch wenn ich kein großer Freund von dem bin, was er spielt, aber der ist noch sehr entwicklungsfähig. Ich glaube, der, wenn du den schickst, dann hast du als Außenverteidiger, als Gegenspieler ein richtiges Problem, und da wir ja noch nicht die Mannschaft sein werden, die spielbestimmt ist, ist schon okay. Den musst du halten, den würde ich auch fest einplanen, vielleicht sogar auch gesetzt in der ersten Elf. Der muss verletzungsfrei bleiben. Wenn er das nicht ist, ist er größtenteils Backup ab der 70. Minute und Feuer. Ansonsten glaube ich eher, dass der schon sich über weite Strecken im fitten Zustand in der ersten Elf festbeißen kann.
Denke ich auch. Lass uns deinen Blick zurückwerfen. Wer war dein Spieler der Saison?
Waldemar Anton.
Begründe kurz. Was hat ihn ausgezeichnet diese Saison? Was hat dir am meisten Freude bereitet, wenn du ihn gesehen hast?
Seine jugendliche Abgeklärtheit. Der hat immer den Kopf oben. Der löst Zweikämpfe auf seine ganz eigene, elegante Art. Er ist...
relativ vielseitig.
Er ist unglaublich vielseitig. Ja. Er hat auch in der Zeit unter Daniel Stendel als Rechtsverteidiger unheimlich viel dazugelernt. Er hat in diesem Jahr einen unglaublichen Schritt gemacht. Ist für mich mit Timo Baumgartl in der zweiten Liga, das sind die besten Innenverteidiger. Eine ganz große Hoffnung. Unglaublich. Also eine überragende Saison. Der beste Feldspieler meiner Meinung nach. Der hat einfach, der bringt eine grundsätzliche Qualität mit. Die haben Spieler, die auch schon ein paar Jahre älter sind, nicht mal. Und auch im Spiel. Also wenn der Ball abgespielt wird, hast du meiner Meinung nach immer das Gefühl, da steckt ein richtiger Plan dahinter. Und selbst wenn das nicht klappt, dann war dieser Plan, wenn man das zu Ende denkt, so gut, dass ich mir gar keine Sorgen mache, weil irgendwann wird so ein Plan mal aufgehen. Und beispielsweise, da haben wir zu Hause gespielt gegen Würzburg, da hat der einen Pass gespielt. Den habe ich hier in Hannover noch nie gesehen.
Seit Jan Schiemack nicht mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, seit Jan Schiemack, der ist ja von der rechten, der Rechtsverteidiger gespielt hat, eingerückt. Und es war, ich glaube, Felix Klaus hat sich letztendlich verwandelt. Ist auch total egal. Edgar Pritt läuft auf der linken Seite Richtung 16er Kante und der spielt einfach mal durch drei Leute durch. Und genau in dem Moment, in dem er abspielt, rückt der Innenverteidiger raus und ein riesengroßes Loch klafft auf. Und da war mir klar, der Benger hat nicht nur Talent. Tabellen hat schon richtig klasse.
Wenn er noch ein bisschen besser im Torabschluss war, denn ja, er hatte einige Chancen diese Saison.
Ja.
Und die hätten
Stuttgart
auch,
zum Beispiel.
Die hätten auch das ein oder andere Spiel deutlich entspannter gestalten können für uns. Aber schöne Wahl, ich bin sehr zufrieden mit der Wahl, weil der Anton, was die anderen gesagt haben, kannst du in der neuen Sendung hören. Die Hörer haben es teilweise schon gehört. Und ich würde sagen, gleich kommt mein nächster Gast. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Tim.
Prost.
Das war ein großes Vergnügen.
Danke.
Ciao.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Jetzt bei mir Jan Rode. Hallo Jan.
Hallo Tobi.
Jan, wir sind aufgestiegen.
Juhu! Hat sich das lange Warten gelohnt und das Bibbern und Nägelkauen.
Ja, ich hätte jetzt eigentlich so in Erinnerung, du warst immer einer derjenigen, die hier sehr optimistisch in die ganze Geschichte reingegangen sind und immer gesagt haben, kein Problem, das läuft, wir steigen auf, alles wird gut. Am Ende haben wir aber doch ganz schön gezittert, finde ich.
Ja, also warum ich das gesagt habe, man muss mal wirklich sich eingestehen, eine Saison hat 34 Spieltage. Wenn wir am Spieltag 7 schon sagen, wir steigen nicht auf, ist das definitiv zu früh. Meine langjährige Erfahrung als Fußballfan sagt mir, ey, zur Winterpause ist selbst in der ersten Liga noch gar nichts entschieden. Wenn du da mit 8 Punkten auf dem letzten Platz bist, dann hast du noch die ganze Rückrunde. Und in der zweiten Liga war es so, schon ein bisschen her, dass ich mir die angeschaut habe, aber da ist immer Ende März, Anfang April rund um Ostern die Crunch-Time. Und da war es kurz vor knapp, ne, weil wir da diese schlechte Phase hatten mit Stendel, mit dem Trainerwechsel, dass wir dann auf die Zielgerade eingebogen sind und dann wirklich diesen mega genialen Sprint mit André Breitenreiter und den Spielen ohne Gegentore hingelegt haben.
Er hat kein Spiel verloren, er hat nur zweimal Gegentore gehabt, der Breitenreiter, einmal die zwei in Aue und einmal das eine Tor in Sandhausen. Wie siehst du das rückblickend? Stendel, Breitenreiter, die beiden, ich finde, es gab schon irgendwie so einen kleinen Riss in der Fanszene, beziehungsweise es gab ein großes Lager, die gesagt haben, Stendel müssen wir behalten, das ist der Mann, der wird es richten. Dann gab es welche, die schon recht früh in der Saison gesagt haben, Stendel ist zu limitiert, da kommt nichts bei rüber, wir müssen ihn rausschmeißen. Dein Eindruck von der ganzen Trainergeschichte der letzten 34 Spieltage?
Also wenn ich es mir hätte malen dürfen, wäre Daniel Stendel der Co-Trainer, der für die Motivation sorgt, und André Breitenreiter der Cheftrainer, der für die taktische Ausrichtung sorgt und auch die taktischen Wechsel während der 90 Minuten hinbekommt. Ich fand es damals sehr geil, als Daniel Stendel auf den Cheftrainerposten gekommen ist, noch in der ersten Liga viele junge Spieler reingebracht hat und sozusagen die 96-Kerze, die aus war, wieder angezündet hat. Und deswegen hatte er einen großen Bonus bei mir. Ich habe diese Stimmen vernommen, die schon früh gesagt haben, Stendel kann sich nicht gut ausdrücken, scheint taktisch limitiert zu sein, scheint auch beratungsresistent zu sein. Da hat man dann, je länger die Saison voranging, auch gesehen, dass das stimmt. Allerdings hatte ich immer noch die Loyalität zu ihm gesagt, pass auf, er hat uns wach geküsst, dann soll er uns auch zum Aufstieg führen. Da muss ich sagen, hat die Vereinsführung einen guten Move gemacht, dass sie einen ehemaligen Spieler auf dem Trainerposten durch einen weiteren ehemaligen Spieler ersetzt haben. Diesmal noch eine Kategorie höher, ne? Nicht nur mit 96 Spieler aufgestiegen, sondern sogar Pokalsieger geworden, was sich ja in diesen Tagen zum 25. Mal jährt.
Und heute, sagen wir es doch, wir nehmen auf am Dienstag, heute ist es soweit.
Genau, und da sind wir ja auch deutscher Meister geworden.
Das auch noch. 54. Das auch noch, ja,
in der Tat. Also der 96-Tag schlechthin, der 23. Mai. Genau. Und ja, da wurde dann halt alles richtig gemacht. Ne, dass Breitenreiter kam, der dann ein, zwei taktische Injektionen gemacht hat, wirklich nicht das ganze System umgebaut hat und nicht nur ein paar Sachen umlackiert hat, sondern genau die Stellschrauben gefunden hat, die uns dann auf den Aufstiegsplatz geführt haben.
Ja, ne? Also ich fand auch, er hat jetzt nicht den ganz riesengroßen Umbruch gemacht, aber allen voran das, was halt unter Stendel auch immer wieder das Problem war, wir stehen zu offensiv, wir stehen zu weit vorne, wir sind viel zu anfällig, wenn der Gegner kommt und mit Schwung auf unser Tor dann zuläuft. Das hat Breitenreiter, das hat er irgendwie hingekriegt, hat er zurecht gezaubert, das Ding.
Ja, ich habe die Analyse gelesen bei Niemals allein, kann ich nur empfehlen, sehr guter Blog, den man auch verstehen kann, obwohl es nur um Taktik geht, dass 96 einfach ein paar Meter weiter hinten steht und es auch schafft, dadurch, dass sie kompakter stehen, die Gegner an gefährlichen Aktionen im und am 16er fernzuhalten. Das heißt, es waren ja fast nur Schüsse aus der zweiten Reihe, zumindest was die Datenreihen suggeriert haben. Und das hat uns dann geholfen. So, obwohl ich sagen muss, dass die Spielkultur sich unter André Breitenreiter im Vergleich zu Daniel Stenny jetzt nicht großartig verbessert hat. Da sind immer noch Bälle. Ich habe, wie gesagt, immer noch das Gefühl, dass das eine Mannschaft von Individualisten ist und dass das kein wirkliches Team ist. Es war so, ja, ich spiele den Ball mal nach vorne, ich bin ihn los, der ist so halbwegs nach vorne, scheißegal, ob da jemand steht oder ob da drei Gegenspieler drum stehen. Und das ist einfach meine Hoffnung und das muss ins Hausaufgabenheft für die nächste Saison, dass an diesen Automatismen gearbeitet wird. Weil es war schon ein ziemliches Gebolze.
Aber den Punkt mit kein Team würdest du nur aufs sportliche, spielerische beziehen? Oder denkst du auch, dass das so neben dem Platz vielleicht auch ein bisschen problematisch war? Ich meine, wir haben die Bilder jetzt gesehen die letzten Tage. Das sah alles irgendwie doch sehr, sehr harmonisch aus. Oder war es dann einfach der Erfolg, der die Stimmung hat steigen lassen?
Das natürlich, das lasse ich außen vor. Also ich rede jetzt nur über das, was auf dem Platz passiert. Und da ist die Frage, ist dieses Kollektiv einfach ja nicht zugänglich, egal welcher Trainer draußen steht, oder kann da der Trainer, das Trainerteam noch Sachen verbessern? Jetzt muss man sagen, Breitenreiter kam kurz dazu, es waren noch 10 Spiele, man lag hinten im Aufstiegsrennen, da machst du dann auch keine großen Wechsel mehr im Ablauf und im Training, das verwirrt die Jungs ja, siehe Testspielergebnisse, die wir sonst im Sommer immer haben.
Ja, das stimmt, da ist was dran. Ich glaube, 9 Spiele waren es, oder? 9 oder 10, wie viel hatte er noch? 9. St. Pauli war das 25. Genau, da hatten wir noch 9 Spiele unter Breitenreiter. Und es waren ja auch, ganz ehrlich, es waren die...
Ja, wir haben ja noch Schalke in dem Freundschaftsspiel.
Oh ja, stimmt. 3-1, 3-2, ich weiß nicht. Ich war auf jeden Fall da, war schön, hat Spaß gemacht. Breitenreiter hatte es wirklich nicht leicht, muss man sagen. Es war gleich direkt Crunch-Time, das Spiel gegen Union Berlin. Damals Union, wenn mich nicht alles täuscht, 4 Punkte vor auf Platz 1 in der Tabelle. Das durfte einfach nicht verloren werden. Da war Druck schon immens groß zu dem Zeitpunkt, oder?
Natürlich. Deswegen bin ich auch zu dem Spiel gefahren, weil ich sehen wollte, was da passiert. Und das sind solche Spiele, wo der Druck groß ist, wo es um etwas geht, die kein 96-Fan irgendwie verpassen sollte. Und da muss man sagen, er hat Hannover 96 sowohl unter Daniel Stendel mit Ach und Krach und bei André Breitenreiter sehr souverän auf diese Drucksituation reagiert. Zwar alles immer nur 1-0 gewonnen, aber ey, immerhin, wenn wir jetzt uns ausmalen würden, wenn das ein oder andere Tor nicht gefallen wäre, ne, in den Heimspielen, die zu Siegen geführt haben, wie es dann aussehe in der Tabelle, mal ausgenommen, was passiert wäre, hätte dieser komische Unparteiische in Aue früher abgepfiffen.
Ja, das ist das einzige Spiel, was ich diese Saison nicht gesehen habe und ich möchte mich eigentlich auch gar nicht dran erinnern, was ich da verpasst habe oder vermeintlich verpasst habe. Schlimm, ganz, ganz schlimm. Also ja, unter Druck, wir konnten unter Druck, ne? Also da kann man sagen, was man will. Das war ja nun auch letzten Endes das, was ich vor diesem Finalspiel gegen Sandhausen gesagt habe. Immer wenn ja die Scheiße richtig am Dampfen war, sagen wir, wie es ist, ne, wenn eine Niederlage oder auch ein Unentschieden zu unfassbaren tabellarischen Problemen geführt hätten, haben wir es geschafft. Das war gegen Braunschweig dann auch nochmal so, das war gegen Stuttgart so. Natürlich, es war ein Heimspiel, aber ist das vielleicht wirklich die Klasse gewesen, die diese Mannschaft, die ja nun zu großen Teilen auch aus Bundesligaspielern vom letzten Jahr bestand, dann ausgemacht hat?
Ja, natürlich. Die Heimstärke ist ein Riesenasset. Das musst du halt bringen als eine Mannschaft, die abgestiegen ist, die sich stabilisieren muss. Da bringst du die Fans hinter dich. und kannst auch eine gute Reise gehen. Und dann war es ja so eine self-fulfilling prophecy, so ey, wir sind zu Hause gut, was soll uns passieren? Und das hat mir auch gefallen, diese selbstbewussten Aussagen vor den wichtigen Spielen. Ich kann mich da an Spiele in der ersten Liga erinnern, wo es gegen den Abstieg ging und da haben die Gegner die Ansagen gemacht und 96 blieb irgendwie ruhig und das war genau richtig. Das hat mir auch unter Breitenreiter gut gefallen und auch diese Aussage von Felix Klaus in der Woche vor Sandhausen, nee, wir wollen Zweitligameister werden und ne, wir kämpfen da wirklich drum und nicht so, ja, mal gucken, uns reicht ein Punkt. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das haben sie auch gut gemacht in der Außendarstellung in dieser Saison. Ich hoffe einfach, dass man das mitnimmt in die kommende Saison, wo man natürlich wieder ganz von vorne anfängt. Da muss man sich hinten anstellen. Also das ist irgendwie Fast Reward, Fast Rewind nach 2002.
Ja, würdest du es als so schlimm bezeichnen? Also damals lagen ja quasi Unendlichkeiten zwischen den Erstliga-Jahren. Diesmal ist es nur ein Jahr. Man fängt wieder klein an und ist halt der kleine Aufsteiger. Aber es ist doch irgendwie schon was anderes, wenn man nur mal kurz ein Jahr weg war.
Ja, das hoffen wir natürlich, dass wir uns dann irgendwie Platz 10, 12, 13 oder was weiß ich, meinetwegen auch 15 einpendeln. Aber überleg mal, 2002, was das für eine Übermannschaft war, die aufgestiegen ist, welche Anpassungsprobleme sie in der ersten Liga hatte. Okay, der Punkt ist, damals waren sie alle nicht Erstliga erfahren. Jetzt haben wir immer noch viele Leute da drin, aber bis auf, ich sag mal, ein, zwei Ausnahmen muss von allen noch wirklich mehr kommen. Und da sind wir wieder bei den Automatismen, um in der ersten Liga zu bestehen. Ich will jetzt gar nicht so viel über die kommende Saison reden. Ich will mich einfach freuen. Es ist Sommerpause, es ist die schöne Zeit. Da kommen Wechsel rein, da zerbricht man sich den Kopf. Da gibt's Testspiele, neue Trikots etc. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, 23.05. ist Partytime. Nicht Kopf zerbrechen.
Definitiv. 23.05. ist Partytime. Eigentlich war es das ganze Wochenende. Seit Sonntag war Partytime. Eine Sache will ich gerne mit dir noch ansprechen. Martin Kind hat ja von Anfang an, am Anfang der Saison gesagt, der Aufstieg ist alternativlos. Das wurde dann ja sogar recht amüsant bei der Party nun gestern am Rathausplatz nochmal so ein bisschen aufgegriffen, das Thema. Jetzt am Ende, klar, der Erfolg gibt der Mannschaft, gibt vielleicht auch Martin Kind mit dem Druck recht. War es ein bisschen viel Druck, den er da aufgebaut hat, oder ist es die richtige Herangehensweise gewesen zu sagen, ja, wir müssen aufsteigen, es gibt keine Alternative dazu?
In dieser globalen Aussage hat er natürlich recht, weil es auch das ist, was wir uns alle gewünscht haben. Und natürlich, ich habe es mir eher gehofft als wirklich hardcore gewünscht, weil man immer so ein kleines Risiko hat, wenn man absteigt, dann kann auch alles in die Binsen gehen in der zweiten Liga. Hat uns natürlich der Start 4-0 in Kaiserslautern auswärts prima geholfen. Wenn ich jetzt Kind vergleiche mit den Jahren in der ersten Liga, da fand ich, da war der Druck noch ein bisschen, ja, vehementer. Also da waren diese Punktaussagen auch viel, viel unrealistischer. Und so hat er halt als ständiger Mahner immer im Hintergrund gewirkt und ja, es kommt irgendwie allen auch zu den Ohren raus, man hat die Aussage verstanden, aber ich habe auch mal als Journalist in Hannover gearbeitet, durfte mich um 96 kümmern. Es ist halt mitunter auch mal schwierig, jeden Tag die Spalten und die Screens mit 96 zu füllen und dann ruft man halt den Präsidenten an, der sagt ja immer irgendwas, was man drucken kann.
Ja, jetzt hat er ja gesagt, in 3+X Jahren möchte er gerne wieder Europa angreifen. Ja gut.
Ist sicherlich der schnelle Plan, musst du auch irgendwie machen. Also er sieht sich ja auch als Wirtschaftsunternehmer und dass er Horst Held und Co., Martin Andermatt und Co. auch, ich sag jetzt mal, das große Leitbild irgendwie mitgibt. Wir wissen natürlich alle, ey, Fußball ist auch ein bisschen wie Würfeln, da kann alles bei rauskommen und die schönsten Pläne können per Du sein. Ich weiß noch, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, da hatte Martin Kind gesagt, er hat jetzt einen Vierjahresplan, um in die erste Liga zu kommen. Und wir wären fast in der ersten Saison aufgestiegen. Da hat nur ein Tor gefehlt, glaube ich. Damals 99 oder 98 oder irgendwie sowas. So, da wäre sein schöner Vierjahresplan auch im Arsch gewesen.
Aber andersrum im Arsch gewesen.
Andersrum. Ich glaube, am Ende waren es dann 5 oder 6. Da hat dann auch kein Haar mehr nachgekräht. Das meine ich halt damit. Ne? Rufst ihn an, bekommst eine Aussage.
Genau, und dann kann man ihn darauf festnageln oder halt auch nicht und dann gucken wir mal weiter. Ja, das ist, aber ich fand es tatsächlich relativ harmlos, so wie er es formuliert hat. Also, wie du gesagt hast, das war schon schlimmer früher mit klaren Punktvorgaben, mit Top 6 und was er nicht alles erreichen wollte. Von daher, alles gut. Also, auf diese Zweitligasaison betrachtet, ja, ich glaube auch, er lag da nicht so ganz falsch mit der Ansage. Es ist auch einfach, du kannst du kannst dir nicht noch ein zweites Jahr zweite Liga erlauben, beziehungsweise davon ist er ja dann irgendwann auch so ein bisschen abgetrieben, hat dann gesagt, ja, nein, der Etat würde gleich bleiben, zumindest der Spieleretat. Gott sei Dank sind das alles jetzt Sachen, die nicht mehr wirklich wichtig sind. Du wolltest mit mir noch ein bisschen, hast du vorher im Vorgespräch gesagt, über Zusammenhalt Teams, Team und Fans sprechen.
Genau, und da ist natürlich so eine Aufstiegssaison, die du auch vielen positiven Ergebnissen bestreitest, natürlich Gold wert. Und ich hoffe einfach, dass man das in die sicherlich kommenden, auch mal wieder schwereren und graueren Zeiten mit herüberträgt. Das hat mir eigentlich in dieser Saison ganz, ganz gut erfallen, wie viele Fans auch mit auswärts gefahren sind, wie sichtbar 96 war, zumindest in den Zweitligastadien auf den Rängen und wie die Fanszene in vielen Spielen und auf jeden Fall auch in den wichtigen Spielen, ich sage nur ein Stichwort, Heimspiel gegen Stuttgart, das Team unterstützt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und da gab es jetzt auch niemanden aus der Vereinsführung oder so, der da irgendwie wieder quergetrieben hat.
Ja, es gab ja, wann wird quergetrieben? Immer dann, wenn von der Fanszene irgendwas passiert, was dem Verein nicht gefällt. Meistens etwas, was Geld kostet, weil man irgendwas angezündet hat oder sonstige Dummheiten gemacht hat. Gab es diese Saison, wurde aber tatsächlich die Füße stillgehalten, ne? Also ich erinnere mich da an Berlin, wo es lichterloh gebrannt hat im Gästeblock. Ich erinnere mich an das Spiel in Würzburg vor dem Derby, als diese Samstag-Kampftag-Ansage kam. Und dann fallen mir bestimmt noch drei andere Sachen ein, wenn ich mich vorbereitet hätte. Aber es kam vom Verein, kam nichts groß in die Richtung, ne?
Genau, weil man sich, glaube ich, auch überlegt hat, okay, wir sind jetzt in einer sportlich engen Situation und wir wollen jetzt keine Nebenkriegsschauplätze schaffen und zumindest der Mannschaft und dem Trainerstab auch keine Alibis geben, so wir konnten uns nicht vorbereiten, weil zu viel Trubel rumherum war. Und das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich, man konnte mit Blick auf die Tabelle immer sehen, dass man relativ nah dran war und dann kannst du die Reihen auch schließen. Wenn du natürlich sagst, du möchtest in der Bundesliga Zehnter werden, bist aber 17. mit 12 Punkten Abstand, das ist natürlich sehr, sehr unruhig. Aber ich würde mir das in der Bundesliga auch wünschen. Man sieht ja, die Mannschaften, die überraschend drinbleiben in der ersten Liga, die haben es geschafft, vom ersten bis zum 34. Spieltag, ich will nicht sagen, eine Wagenburg-Mentalität aufzubauen, aber ihr Ziel zu verfolgen und auch bis zum Schluss daran zu glauben. Und das haben ja auch unsere Freunde in Bielefeld gemacht. Ich meine, sonst hätten sie, ich habe jetzt einen schönen neuen Namen für Peine Ost, Ockerstumm, ja nicht 6-0 weggehauen.
Ockerstumm. Ich überlege ernsthaft, ob wir das irgendwie unterkriegen. Egal, vielleicht fällt mir noch was ein. ich werde die Sendung nicht so nennen, aber vielleicht kriegen wir das irgendwo Ockerstumm. Also, ist dir das jetzt eingefallen? Nach 30 Jahren mit dem Fußball fällt dir jetzt Ockerstumm?
Nee, ich habe irgendwie vor 48 Stunden oder so eine Umfrage gemacht, weil mir ist es auch hier aufgefallen im Podcast, dass sehr oft dieser Name gesagt wurde und wir hatten damals bei der Notbremse, da mussten wir nichts bezahlen oder so, aber da gab es dann richtig Hauer, wenn du das gesagt hast.
Ja, ich tue mich damit ja auch immer schwer. Mal ist es Peine Ost, mal sage ich den tatsächlichen Städtenamen. Meistens kriege ich es hin, es dann irgendwie mit das Derby oder der Derby-Gegner zu umschreiben. Das ist ja dann auch immer ganz elegant. Okay. Aber nein, ich finde, da kann jeder sagen, was er möchte. Aber verstehe auch jeden, der sich da mit Peine Ost und meinetwegen auch mit Ockerstumm raus.
Es ist ja eine Spielerei, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Also, ich gehe jetzt nicht los und frage Leute, wo sie geboren sind und schwärze dann ihren Personalausweis.
Genau, also man kann es ja auch man kann es immer übertreiben, man muss ja nicht die große Liebe auspacken für diesen Verein, der jetzt Relegation spielen muss und wir müssen es nicht. Jan, ganz ehrlich, hattest du schon geplant, dass wir dich alle besuchen kommen in Hamburg zum Relegationsspiel, großer, kleiner HSV?
Geplant nicht. Also muss ich zugeben, so in den letzten 3-4 Wochen auch mit Sorge auf die Tabellen geschaut, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Dann in der ersten habe ich es gar nicht so hart verfolgt. Da siehst du dann, okay, der HSV feiert, die waren auch zufrieden mit ihrem 1-1 auf Schalke und dann ja natürlich das 2-1 gegen Wolfsburg. Also Wolfsburg hat sich so in die Hosen geschissen nach der Halbzeit, das konnte man sehen. Also das war dann natürlich mega für die Hamburger, dass sie es direkt geschafft haben. Und dieses Duell in der Relegation bringt natürlich viele jetzt auch in die Bredouille, gerade in unserer Fanszene, wem sie die Daumen drücken sollen.
Ja, komisch, ne? Ich tue mich tatsächlich auch schwer.
Es gibt ja zwei Argumente. Entweder Ockerstumm kommt mit hoch, dann ist der 18. Platz hoffentlich abonniert. Dann müssen wir nur zusehen, dass wir vor dem HSV bleiben. Das heißt, wir sind dann 15. oder irgendwie sowas oder 14. Das andere ist natürlich, ich persönlich, ich lebe das ganze Leben damit, gegen Bayern Horst zu sein. Dann kann ich nicht plötzlich dafür sein. Leute, diese Farbkombi ist auch hässlich. Ich habe mich schon in der ersten, zweiten Liga immer montags schwer getan, mir das anzugucken, weil es farblich so hässlich ist.
Ja, ne? Es ist eine anerzogene Abneigung gegen diese Farbkombination. Geht mir tatsächlich auch so. Aber
mein Sohn fängt schon langsam an, diese Duplo-Steine auseinanderzubauen, blau-gelb.
Also, ja, aber tatsächlich, das sind ja die beiden Argumente, die du genannt hast. Ich glaube, wir sollten uns einfach am Donnerstag und am Montag vor den Fernseher setzen und das völlig tiefenentspannt angucken und es dann so hinnehmen, wie es ist. Es hat beide seine Vor- und Nachteile und die können wir, glaube ich, auch ganz gut akzeptieren. Vor- und Nachteile? Nee, ist jetzt eine ganz bescheidene Überleitung meinerseits. Sandhausen, letztes Spiel. Jan, du warst zu Hause, du warst nicht vor Ort. Ich war vor Ort und ich muss gestehen, dass man es vor Ort gar nicht so gut erkennen konnte, was alles noch so passiert ist drumherum. Ich habe, glaube ich, so bis 10 Minuten nach Abpfiff habe ich oben auf der Tribüne gesessen und habe tief durchgeatmet und bin dann durch das von den Ordnern geöffnete Tor ganz anständig auf den Rasen gegangen und habe mich dort noch ein bisschen umgesehen, aber dann auch nichts mitgenommen oder aus dem Boden gestochen oder was auch immer. Hat aber nicht bei allen so ganz geklappt. War ein bisschen unschön, oder?
Ja, ich kenne es jetzt auch nur aus den Berichten, da muss man das mal ein bisschen aufdröseln. Es ist so ein Reflex von ganz, ganz vielen, wenn irgendwie der Fußballtross irgendwo durchzieht, dass dann genau protokolliert wird, was alles gemacht wird. Also es gab 3 verletzte 96 Fans, die sich beim Überklettern der Zäune verletzt haben. Kein Wunder, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wann die losgefahren sind, um 6 in Hannover, du trinkst den ganzen Tag Alkohol, es ist warm, da passiert das schon mal. Es kann jetzt gerne jemand ausrechnen, 3 von, ich weiß nicht, wie viel da waren, 8 oder 9.000. Dann habe ich gesehen, es gab 11 oder 14 Festnahmen. Ja, ist jetzt auch im Suff, in Dummheit. Okay, 46 in Gewahrsamnahmen, das ist schon ein bisschen mehr. Aber wie Sandhausen jetzt rumheult, der Rasen sei kaputt, das Tor etc., das machen sie eh jede Saison neu, die Werbebande sei kaputt. Da hat ja der Sandhäusener Spieler Baggerlords reingedrückt. Das war die erste kaputte Werbebande.
Das stimmt.
Die müssen wir rausrechnen. Warum man jetzt also sich die Augen ausholt, weil ein Ortsschild weg ist, ganz ehrlich. Also das verstehe ich auch nicht. Ich meine, Martin Kind hat gesagt, er bezahlt das, aber ich möchte wirklich mal wissen, wie da 300.000 Euro Schaden bei rumkommt. Solche Geschichten wie provisorische Wasserleitungen abdrehen und Hundekot im Bus verteilen, habe ich selber alles schon gesehen bei Auswärtsfahrten, zumindest die Kotgeschichten, finde ich auch nicht gut.
Oh Gott,
aber ganz ehrlich, hier in Hamburg, Schlagermove, Hafengeburtstag, da findest du auch genug Kotgeschichten. Da schreibt keiner. Da schreiben nämlich alle, ey, wieder 1,5 Millionen Besucher und alles ausgebucht und juhu. Ne, das ist so ein bisschen die Perspektive in der Öffentlichkeit. Das ist nicht gut, da muss sich die Fanszene auch selber auf die Finger klopfen und selber reinigen und man muss sich selber untereinander ansprechen. Ey, aber wir sehen auch bei anderen Vereinen, wie schwierig das ist. Selbst wenn 10, 15 Leute, wenn die auf Trouble aus sind, dann machen die auch Trouble.
Ja, definitiv. Also was dazu halt in meinen Augen wirklich immer gesagt werden muss, ist, dass Sandhausen ein fantastischer Gastgeber war an dem Tag, dass die natürlich wussten, was da für eine Menge an Fans kommt, dass die darauf aber auch in meinen Augen sehr gut vorbereitet waren. Sie haben zum Beispiel, es sind nur Kleinigkeiten, aber Becherpfand, stand noch großes Schild draußen dran, kostet 2 Euro, Becherpfand haben sie an dem Tag nicht genommen. Es waren halt diese Einwegbecher, aber es wäre wahrscheinlich einfach organisatorisch nicht möglich gewesen. Dann haben sie 96 Alte Liebe gespielt, das ist nicht in jedem Stadion selbstverständlich, aber in vielen. Sie haben uns die Möglichkeit gegeben, vor dem Spiel eine Gedenkminute zu machen für einen verstorbenen Fan. Da gab es eine Choreo. Da durfte der Stadionsprecher, unser Stadionsprecher, also Hannovers, durfte was dazu sagen. Die Aufstellung durfte er machen vor dem Fanblock. Also die haben insgesamt schon sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, die die Jungs aus Sandhausen halt. Und dann ist es natürlich immer unschön, wenn man dann so ein bisschen das ein oder andere kaputt macht und sich daneben benimmt. Also ich verstehe es halt grundsätzlich nicht, warum man es macht. Das ist so eine grundsätzliche Sache bei mir, dass ich es nicht raffe. Ja, die Leute sind betrunken. Ja, ich habe auch schon morgens um 9 auf dem Rasthof irgendwo an der A7 Leute gesehen, wo ich schwer begeistert war, dass die noch gerade stehen konnten. aber ist halt letztendlich auch nie ein Argument, Alkohol zu sagen, deshalb darf ich hier alles kaputt machen.
Ist keine Entschuldigung. Was ich gut fand, das Spiel war ja kurz unterbrochen. Die Polizei, das sah schon ein bisschen bedrohlich aus, weil die auch in voller Montur waren. Und dass der Schiedsrichter dann einfach das Fingerspitzengefühl hatte, sofort abzupfeifen, nicht noch diese 3-4 Minuten nachzuspielen. Und ich bin auch halb froh, ey, nicht mehr diese schlechten Kommentatoren in der zweiten Liga und auch nicht mehr diese super, super schlechten Schiedsrichter.
Ja, aber das schon mal. Übrigens, ich fand die schlechtesten Schiedsrichter in der zweiten Liga dieses Jahr waren die, die sonst erste Liga pfeifen. Kann aber ein ganz subjektiver Eindruck gewesen sein. Vielleicht tue ich auch den Jungs Unrecht, aber...
Nee, aber Felix Zweier steht auch auf meinem Zettel, definitiv. Nee,
also da so ein paar, die so... Ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, das machen wir hier mit links oder keine Ahnung was. Das kam mir immer ein bisschen komisch vor. Vielleicht wird es nächstes Jahr mit Bibi, die uns ja natürlich nicht pfeifen darf, alles besser. Man weiß es nicht.
Wir hoffen es.
Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Jan, letzte Frage, wichtigste Frage. Dein Spieler der Saison. Wer kriegt von dir den Held, den Horst-Held der Saison?
Den Horst-Held der Saison ist natürlich, ich nehme an, ich habe freie Auswahl, dann ist es Martin Hanik natürlich, weil wir uns jemanden gewünscht haben, der viele Tore schießt. Das hat er mit Bravour gemeistert. Er hat, glaube ich, das Team auch sehr gut geführt von den ganzen verunsicherten Charakteren. Klar, er ist auch mit Stuttgart abgestiegen, aber er kam nochmal neu rein. Plus, was mir aufgefallen ist, er hat in eigenen Spielen auch sehr, sehr gut nach hinten gearbeitet. Wobei man auch sagen muss, wenn es mal bei ihm grützig lief, dann lief es auch grützig. Also diese Vorlage, in Anführungsstrichen, für Felix Klaus zum 1-0 gegen Stuttgart, ja, stolpert der Stuttgarter nicht dazwischen, kommt der Ball niemals bei Felix Klaus an.
Das stimmt.
Aber Felix... Aber super gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das ist eine Versicherung, die ein Verein einfach braucht. Jemand, der vorne Tore schießt. Und das hatten wir ganz, ganz lange nicht mehr. Ich erinnere mich immer noch so an die Jahre, als Gigi Steiner mit 6 Treffern der Topscorer war. Und dann haben wir locker die Liga gehalten. Also das nehmen wir ja gerne. Ne? Topscorer mit 6 und Liga halten.
Von mir aus kann jeder 6 Tore schießen. In der Mannschaft haben wir auch 66 Tore, alles gut. Aber nein, ich fand auch so ein 17 Tor, und es waren 17 Tore am Ende in der Liga, 4 im Pokal, noch 3 Spielen dazu. Der fehlte irgendwie schon so ein bisschen. Machst du dir ernsthafte Sorgen, dass Hanik nicht bleibt? Also er hat noch 2 Jahre, hat er noch Vertrag in Hannover?
Nein, da habe ich auch keine Einblicke. Also so genauso, wie wir überrascht waren, dass er noch ins Team gesprungen ist, kann sich ja bis, keine Ahnung, wann geht das, 15. August oder so, oder ne, in der Transferperiode kann sich ja immer noch einiges ändern. Und dann freut man sich über jeden... bei dem man von vornherein in die Hände klatscht. Und Martin Hanik war so jemand. Ich meine, heute wurden ja auch Namen diskutiert oder gehen schon rum mit Esser und Ostrzolek. Ja, muss man gucken.
Muss man gucken. Es wird auf jeden Fall eine spannende Winterpause. Sommerpause heißt das Vieh. So warm wie es ist, brennt mir schon der Regen weg und ich sage Winterpause, Gottes Willen. Ja,
also, hier hagelt es.
Ernsthaft?
Nee, es sind dicke Regentropfen.
Aber es liegen doch nur so 150 Kilometer zwischen uns. Na gut. Ja. Jan, das war dein Saisonrückblick. Freust du dich auf die nächste Saison? Hast du jetzt schon Bock oder sagst du, die 6 Wochen schaden nicht?
Nee, ich bin mal ganz froh, dass das auch ein bisschen Pause ist, dass man ein bisschen relaxen kann. Ich merke das immer in der Winterpause. Das ist schon anstrengend, auch 96-Fan zu sein, auch in den vergangenen Jahren, weil man immer gegen den Abstieg gespielt hat. Jetzt diese Saison genauso mit dem Aufstieg. Ich freue mich einfach auf die News, die da kommen, solche Geschichten wie neues Trikot, neue Spieler. Ne, vielleicht kann ich mir ja nochmal einen Rode hinten drauf machen. Vielleicht kommt ein Spieler, der so heißt. Ne? So solche Geschichten, da freut man sich dann.
Das würde mich tatsächlich überraschen, wenn einer mit deinem Nachnamen kommt. Aber vielleicht lässt er sich ja breitschlagen. Wir müssen mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jan, dir auf jeden Fall vielen Dank für jedes Mal, dass du bei Hannover Lied mitgemacht hast in dieser Saison. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen durften dieses Jahr beim Auswärtsspiel auf St. Pauli. Das war jetzt insgesamt nicht so rühmlich, aber das Kennenlernen war sehr, sehr schön. Wir hören uns bestimmt nochmal in der Sommerpause und spätestens dann wieder zur neuen Saison. Dankeschön.
Danke, Tobi.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Das eben war Jan Rode. Jetzt ist der Hans bei mir. Hallo, Hans.
Hallo, Tobi.
Hans, wir sind aufgestiegen.
Ja, nie mehr zweite Liga, würde ich sagen. Nie mehr
zweite Liga, Gott sei Dank.
Also mindestens ein Jahr lang.
Machst du dir Sorgen?
Nein. Also wir fangen ja erst mal an, aber lass uns erst anfangen. Ich mache mir keine Sorgen für die letzten Entwicklungen der letzten beiden Tage oder von gestern. stimme ich eher positiv.
Okay, sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber. Vielleicht erst noch so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Was ist alles passiert in dieser Saison? Was ist am meisten hängen geblieben? Was war dein Ereignis, was du, ja, wenn du in 5 Jahren an diese Zweitligasaison zurückdenkst, was am meisten in deinem Kopf hängen geblieben ist?
Aber tatsächlich hast du mich ja genötigt, mir darüber Gedanken zu machen, und also komischerweise erinnere ich mich an das Spiel gegen Aue zu Hause ganz stark, weil die Aue-Fans einfach gut drauf waren und gute Stimmung gesorgt haben. Das Spiel war auch in Ordnung von Hannover, also das konnte man ja unter Umständen nicht bei jedem Spiel sagen. Komischerweise ist das so, das erste, was ich mich erinnere, waren die Aue-Fans. Also
verrückt. Ja. Derby-Sieg, Stuttgart zu Hause geschlagen, Auswärtskatastrophen. Ja,
das war dann die Zielgerade quasi. Die Zielgerade wird immer im Kopf bleiben mit dem, wahrscheinlich sagt das jetzt jeder, aber diesem fulminanten 6:0 von Arminia Bielefeld dann auch an dem Spieltag, also wo wir gegen Stuttgart 1:0 gewonnen haben, am vorletzten. Natürlich bleibt das immer, das wird immer in Hannover hier Thema bleiben, und da wird sich noch über Jahre hinweg, wenn wir uns über Peine Ost lustig machen. Also
ja. Harnik und Füllkrug haben getroffen im Spiel gegen Aue. 13. Spieltag war das. Das ist wie aus einer anderen Zeit.
Das ist wie aus einer anderen Zeit, ja. Aber guck mal, das war das erste tatsächlich, was mir eingefallen ist, waren, weil die Fans, die hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob die da so Mützen auf hatten, in den gleichen Farben, und die hatten viele Farben dabei, und aber auch wenn man die getroffen hat, die waren sehr, sehr freundlich einfach. Also das ist ja, da haben wir auch andere Fans schon erlebt, diese Saison. So, das, oder auch in der Bundesliga, ich möchte da mal kurz Köln erwähnen, aber gut.
Schönen Gruß nach Köln, ja.
Schöne Grüße nach Köln. Das waren einfach nette Fans, war eine nette Atmosphäre. Hannover hat, soweit ich mich noch erinnern kann, auch da ein gutes Spiel unter Stendel gezeigt. Ja, wie eben schon erwähnt, was ja nicht so häufig leider der Fall war.
Ja, ich erinnere mich auch. War ein Samstag 13 Uhr gegen Aue. Ein Blick auf die Aufstellung damals, so ganz anders als hinten raus war es dann auch nicht. Sorgrechter Verteidiger, Sané in der Innenverteidigung mit Strandberg, der sich dann ja verletzt hatte. Pripp linker Verteidiger. Und davor Anton und Bakalorz, Saren Renbase, Klaus, Harnik, Karaman. Und Füllkrug wurde eingewechselt für Saren Renbase und hat dann das 2:0 gemacht. Verrückte Welt. Ja, ist Wahnsinn. Wo wir gerade bei den Spielern sind, lass uns doch vielleicht einen kleinen Blick auf die werfen. Hinten mal angefangen, die Abwehr, es war nicht so viel Konstanz drin über die Saison. Wir haben es gerade ja auch angesprochen, Pripp wurde ausgetauscht wurde regelmäßig getauscht sogar mit Almonoz. In der Innenverteidigung haben wir auch die wildesten Konstellationen gehabt. War das vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, dass da nie so richtig Routine reingekommen ist?
Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, das ist auch letztlich das, was Daniel Stendel zum Verhängnis wurde, dass er einfach nie seine 11 Jahre gefunden hat, die konstant gute Leistungen bringen. Sondern er hat immer viel versucht und er hat ja auch ein paar, also wir haben ja gute Spieler, aber vielleicht dann auch auf eine falsche Position eingesetzt, und ja, ein Spieler möchte sich ja auch festspielen. Also gerade wenn ich mir einen Edgar Pripp anschaue, der muss, glaube ich, 4-5 Spiele hintereinander auf einer Position spielen, um da auch mal konstant, ja, besser zu werden, möchte ich fast sagen.
In dem Spiel gegen Aue war übrigens nicht dabei Schmiedebach. Und wir wissen, oder anders gesagt, regelmäßige Hörer dieser Sendung wissen, dass du der erste Vorsitzende des Manuel Schmiedebach Fanclubs bist. Nein, bist du natürlich nicht. Du hast ihn die ganze Saison über eigentlich immer kritisiert, hast gesagt, das ist nicht so ein Kapitän, wie du dir das vorstellst. Er spielt, ja, was, wiederholst doch einfach selber nochmal. Was waren deine Kritikpunkte? Ja.
Und wie würdest du? Eine witzige Randnotiz, also dass mir das Spiel in Erinnerung geblieben ist und er nicht dabei war. Okay, das war mir so gar nicht mehr bewusst. Tatsächlich erwarte ich von einem Kapitän mehr, dass er mit dem Kopf oben auch mal, ja, was soll ich sagen, Flagge zeigt. Und er ist mir zu oft zu lethargisch über den Platz gelaufen und hat. Für mich strahlt er nicht das Kapitänsamt aus, wie ich mir den Kapitän vorstelle, wenn ich da an Arnold Brügging denke. Von früher. So, das war ein Kapitän. So, ne? Das ist, der ging voran, und das habe ich eigentlich die ganze Saison über vermisst.
Ja, das war die Phase, wo er 10. bis 13. Spieltag hat er nicht mitgespielt. Ich glaube, da war er verletzt die ganze Zeit. Jetzt hat er aber beim Feiern hinten raus nach dem Aufstieg, da hat er aber gezeigt, dass er zumindest Feierkapitän ist.
Definitiv. Feierkapitän ist er auf jeden Fall. Auch die heutigen Ereignisse, ich weiß nicht, ob wir das schon veröffentlichen dürfen.
Na, auf jeden Fall müssen. Dann, bitte da schieß los.
Ja, also man hat ja schon gelesen, dass sich unsere Spieler etwas daneben benommen haben am Ballermann 6, und also auf den Fotos war ganz vorne unser Kapitän mit dabei. macht ihn natürlich sympathisch und natürlich auch unvergessen seine Ansage bei der Platzwahl. Ich weiß gar nicht, gegen welches Spiel das jetzt war. Das ist mir jetzt...
Das kriege ich auch auf die Schnelle nicht mehr zusammen. Aber
wo der Schiedsrichter ihn fragte, blau oder gelb, und er sagte einfach, ja, beide scheiße. hat er recht und hat bei mir auf jeden Fall viele Pluspunkte gesammelt. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung... als Kapitän einer Mannschaft, die ja diese Ambitionen hat und diesen Kader hat in der zweiten Liga und auch gleich wieder aufsteigen wollte, war mir das zu wenig, oder ich erwarte einfach was anderes vom Kapitän. Vielleicht ist es auch einfach meine subjektive Wahrnehmung so, dass ich mehr erwarte von einem Kapitän.
Da werden bestimmt auch andere Meinungen ja weit verbreitet sein zu dem Thema, aber ist ja auch völlig in Ordnung. Bist du denn der Meinung, dass er nächstes Jahr in der ersten Liga, dass er vielleicht, wenn er nicht Kapitän ist, aber zumindest spielerisch Hannover noch weiterbringen kann?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube schon, beziehungsweise wünsche ich mir eigentlich, dass in der zweiten Liga wird ja mehr auf mehr Kampfbeton gespielt und da spielst du auch mal gegen dreckige Gegner, die einfach sich hinten reinstellen, und gegen die haben wir nie so wirklich gut ausgesehen. Wir haben gegen die Großen, wie Stuttgart, Union, also alle, die eigentlich oben mitgespielt haben, fand ich, sahen wir immer besser aus, und die Leistung ist natürlich, oder die Qualität ist in der Bundesliga natürlich eine ganz andere, und ich glaube schon, dass wir da wieder mehr mitspielen können, weil wir gegen qualitativ hochwertigere Mannschaften spielen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da auch Schmiedebach wieder eine bessere Rolle spielen könnte. Bitte einfach den Kopf hoch mal machen und auch mal ein bisschen vorangehen und auch mal, meinetwegen auch einfach mal einen umgrätschen, wenn es nicht so läuft. Also das ist einfach so, was dieses Kämpferische, was in meinen Augen Bakalot zum Beispiel gezeigt hat, gerade in der Rückrunde, das war, ist ein Kämpfertyp, und ich glaube, der kann auch seine Mannschaft mitreißen, und das sehe ich bei Schmiedebach irgendwie nicht.
Bagger, die alte Grätsche. Trainerwechsel muss mit jedem angesprochen werden, war das große Thema diese Saison, das große Thema auch natürlich hier bei Hannover Liebt über die ganzen Ausgaben, die wir so hatten. Kam zu spät, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, wie ist deine Meinung?
Also vorab möchte ich erstmal, wenn er uns hört, ich denke, er wird uns hören, jede Woche, vielen Dank an Daniel Stendel, ne? Also er hat, ich glaube, sein Bestes gegeben. Vielleicht kam der Wechsel in Männerbereich, in Herrenbereich einfach zu früh. Jetzt hat man ja schon gehört, dass er Hannover 96 auch tatsächlich komplett den Rücken kehrt. Es soll ja ein Angebot gegeben haben, dass er nochmal zurückkommt in den Jugendbereich. Da nimmt er jetzt erstmal Abstand, und das ist vielleicht auch ganz gut für ihn. Zu spät, zu früh, schwierig. Du hast ihn mitgenommen in die Rückrunde nach einem wirklich, du hast 2-1 gegen Stuttgart, glaube ich, gewonnen. Danach kam dann das Spiel gegen Sandhausen, wo du denn hier zu Hause wirklich unterirdisch gespielt hast und nur einen Punkt geholt hast. Er hat immer so viele Punkte geholt, dass es, so man sich immer gefragt hat, ja, es könnte ja doch mit ihm klappen, und letztlich hat aber die Leistung einfach nicht ausgereicht, und vielleicht ein Spieltag zu spät. Ich meine, das war nach der Niederlage gegen Karlsruhe,
es gab das Bielefeld-Spiel, das war am 23. Spieltag, haben wir 2-2 gespielt gegen Bielefeld, genau, zu Hause. Genau. Dann hat man in Karlsruhe 2-0 verloren, und ich hätte meinen kompletten Hannover-Liebt-Account hätte ich darauf verwettet, dass er nach dem Spiel geht. Das war ja dann die Geschichte, wo man Bader Möckel ausgetauscht hat. Insgesamt ein komischer Move, rückblickend betrachtet, oder?
Ja, definitiv. Und wenn ich denn schon diesen großen Move mache, dann doch bitte gleich auch den ganz großen Move. Danach haben wir gegen 1860 1-0 zu Hause, haben wir jetzt auch nicht so die Lorbeerblätter verdient. Und ja, dann sind wir nach St. Pauli gereist. Wir beide waren ja auch vor Ort. Und haust da 0-0. Und dann war eigentlich schon allen klar nach dem Spiel, okay, jetzt haben sie einen Grund gefunden, auch den Trainer auszutauschen. Das ist so das subjektive Fanempfinden. Man weiß, was da hinter den Kulissen noch vertraglich geregelt werden musste. Da stecken wir alle nicht drin. Auf jeden Fall vielleicht 2 Spieltage zu spät. Egal, wir sind aufgestiegen.
Vielleicht lag es ja auch einfach daran, dass Breitenreiter noch nicht ganz losgelöst war von Schalke, so wie man sich das erhofft hatte. Man weiß es nicht.
Genau, das war ich mit diesen vertraglichen Regelungen. So, das ist,
du hast es eben angesprochen, er wird nicht wieder zu 96 zurückkehren. Die Pressemitteilung von 96 ging folgendermaßen: Wir haben Daniel das Angebot unterbreitet, künftig wieder im Nachwuchsbereich tätig zu sein. Dieses hat er abgelehnt und uns durch seinen Berater mitgeteilt, dass er nicht mehr für Hannover 96 arbeiten möchte. Ebenso konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Einigung über eine vorzeitige Vertragsauflösung erzielen. Das hört sich nicht nach der allergrößten Harmonie an. Was ja natürlich auch nicht zwingend notwendig ist, wenn man sich in Anführungsstrichen scheiden lässt, muss man sich nicht immer lieben. Aber irgendwie so ein bisschen negativ klingt das alles schon.
Also mein erster Gedanke war, dass er anscheinend als Herrentrainer mehr Geld verdient hat und vielleicht jetzt auch durch sein Auftreten auch gegenüber den Medien, die war ja auch nicht immer sehr glücklich, vielleicht auch noch keinen neuen Verein gefunden hat und jetzt einfach sagt, okay, der so wie es gelaufen ist, war es richtig schlecht in Hannover und auch die Presse ging ja nicht gerade sanft mit ihm um und dass er dann sagt, okay, Jugend mache ich nicht und Moment mal, ich hab jetzt hier gerade, oder ich verdiene ja noch recht gut, warum soll ich da jetzt noch was dran ändern? Menschlich vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, man weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung, einfach, dass er mit Hannover schon abgeschlossen hat und dass da noch kein neuer Verein angeklopft hat einfach und er vielleicht auch einfach ein bisschen Abstand vom Fußball braucht.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mal gucken, wie das Ganze mit Daniel Stendel so weitergeht. Vielleicht kann er sich mit Taifun Korkut zukünftig um die ein oder andere Trainerstelle streiten im Bewerbungsverfahren. Du hast es auch vorhin schon mal ganz kurz angedeutet in den letzten Tagen. Wir haben ja am Montag haben wir Aufstieg gefeiert. Das war alles sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Und eigentlich hätten alle Erholung verdient gehabt, aber zumindest Horst Held, die Presseabteilung und wahrscheinlich auch Abteilung Jura wird fleißig gewesen sein, denn man hat neue Spieler verpflichtet. Matthias Ostscholek, es ist aber auch ein schwieriger Name fürs Radio, ne?
Ja, ja.
Ostscholek, ist gekommen vom Hamburger SV, ablösefrei. Außerdem haben wir Esser geholt, der heißt mit Vornamen Michael und kommt von Darmstadt, ist 29 Jahre alt und wird unser Torwart. Ob Nummer 1 oder Nummer 2, sprechen wir gleich mal drüber. Und heute hat man dann noch einen U19-Spieler verpflichten können. Tom Baller, den wollen wir jetzt mal nicht höher hängen als notwendig. Der soll in der zweiten Mannschaft, in der U21-Mannschaft trainieren und auch spielen. Und dann gucken wir mal weiter, was mit dem passiert. Aber die ersten beiden Neuzugänge, durchaus interessante Geschichten, oder?
Ja, definitiv. Also das sind genau die Spieler, die ich auch erwarte so ein bisschen. Also der Esser, gut, ob man für den 2 Millionen bezahlen muss. Gerade auf dem deutschen Torhütermarkt, glaube ich, gibt es eine Menge Kandidaten, denen man so eine Chance einräumen könnte. Gut, er hat in Darmstadt gezeigt, dass er Bundesliga-tauglich ist, möchte ich fast sagen. Und auch in eine Mannschaft wie Hannover 96 wahrscheinlich gut reinpassen wird. Ostscholek oder wir brauchen einen Namen für ihn. Sagen wir Moste. Moste.
M-Oste. Achso, ja, okay.
M-Oste. Glaube ich, ist ein super Transfer. Perfekt. Bundesligaspieler. Hat sich da durchgesetzt. Hat sich ja auch gegen die ganzen Neuzugänge beim HSV. Ich weiß nicht, wie der da alle hießen. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Egal. Neuzugänge.
Zur Not heißen die alle Costa. Hat er sich durchgesetzt. Und ja, ich finde, eine super Verstärkung und auch heute noch die Mitteilung, dass mit Mikko Albornoz verlängert wurde, finde ich persönlich sehr gut, weil ich mag ihn. Ich finde auch, dass er immer ein bisschen zu schlecht weggekommen ist, weil er auch oft einfach allein gelassen wurde auf der Seite. Edgar Pritt zum Beispiel hat ihn da oft. Aber gut, wollen wir jetzt weiter darauf eingehen, aber ich finde, das ist auch einer, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dort auf der linken Seite klappt. Und ich glaube, er kann ja sogar auch die 6 spielen, wenn er muss. Ja, ein guter Transfer. Gerade ablösefrei, also super.
Willkommen in Hannover. Ich hatte auch so das Gefühl, dass natürlich sind in Hamburg oder beim abgebenden Verein im Allgemeinen, im konkreten Fall jetzt in Hamburg, immer auch genug Leute, die dann sagen, Gott sei Dank ist der weg. Das ist ja wahrscheinlich bei jedem Verein so. Aber ich hatte das Gefühl, dass mindestens die Hälfte eher mehr als die Hälfte von den Fans gesagt haben, das ist schade, dass der geht, den hätten wir mal ruhig behalten sollen. Und er ist ablösefrei. Also ich meine, da kann man jetzt wirklich nicht klagen. Horst Held hat ein gutes Tempo vorgelegt, hat damit sicherlich auch so ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen. Natürlich wird erwartet, dass da neue Spieler kommen und dass die nicht auch erst zum, weiß ich nicht, 31.8. oder wenn das Transferfenster schließt, hier vorgestellt werden, wenn die Saison auch schon läuft. Und das, glaube ich, das war ein ganz cleverer Schachzug, jetzt auch schon mal ein bisschen größeres Kaliber anzupacken und so würde ich das mit dem Ostscholek auch bezeichnen. Hans, eine Frage, man sagt ja immer so bei Vereinen oder wo wir gerade beim HSV sind, denen wird ja immer nachgesagt, ja, die müssen endlich mal absteigen, damit da mal so ein bisschen frischer Wind kommt oder dass denen was auch mal, dass die davon auch mal so ein bisschen profitieren können, dass man einmal neu aufbaut. Jetzt gar nicht auf den HSV geguckt, sondern auf Hannover 96. Glaubst du, dass so eine Zweitligasaison auch gut tun kann, wenn man die gute Laune und die Erfolgserlebnisse der letzten Wochen sieht? Glaubst du, dass man davon profitieren kann nächste Saison?
Das glaube ich schon. Ich glaube daran, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist, einfach, dass da ein guter Teamgeist herrscht. ob das nachher wirklich noch in der Bundesliga zählt, wenn du die ersten drei Spiele verloren hast. Sané ist weg, vielleicht wurde Schmiedebach irgendwie nach Brighton, Hove in Albion oder so verkauft, oder FC Reading ist auch aufgestiegen. Weiß man nicht. Wie es dann nachher aussieht, die Neuen, wie schlagen sie ein? Also das ist eine große Frage, weil ich sehe auch, dass wir mindestens noch locker 5 bis 7 Spieler verpflichten müssen, um einfach in der Bundesliga wettbewerbsfähig zu sein. Ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft so im Kern zusammenbleibt. Ich denke, ein Harnik wird bleiben. Und ich wünsche mir tatsächlich, vielleicht bin ich auch einer der wenigen, die sagt, so bei 10 Millionen würde ich Sané gar nicht gehen lassen. Ab 12 bis 15, gut, da muss man einfach nachdenken. Aber er scheint ja auch so einer der Stimmungsmacher zu sein. Also er scheint ja sehr beliebt auch im Team zu sein. Hab ich zumindest so festgestellt, ist auf dem Balkon und was man so hört auch in den Medien und sowas liest. Ja, man kann es sich nur wünschen, dass wir eben nicht gleich die ersten drei Spiele in der Bundesliga verlieren, sondern dass wir vielleicht dann auch, weiß nicht, 2 Siege in Unentschieden holen, die Party geht weiter, und das könnte man dem Team eigentlich nur wünschen, weil anscheinend herrscht da wirklich ein guter, sehr guter Teamgeist im Moment.
In der Tat, Sané, du hast ihn gerade genannt. Ich war ja wirklich skeptisch, und insbesondere nach dieser Vertragsverlängerung, wo es dann hieß, wenn wir nicht aufsteigen, kann er für einen Betrag X, ich glaube 5 Millionen waren es oder so, den Verein verlassen. Wenn wir aufsteigen, dann wird er teurer, beziehungsweise kann gar nicht, hat keine Ausstiegsklausel, man muss dann rauskaufen oder wie auch immer. Ich möchte ihn loben. Also ich möchte ihn loben, er hat sich eigentlich nie hängen lassen. Ja, er hatte im Spiel ab und an solche, ja, so kleine Unaufmerksamkeiten, aber A, hat das fast jeder Spieler, und B, finde ich, hat er immer Verantwortung übernommen. Er war derjenige, der die Elfmeter geschossen hat, zum Beispiel im Pokal, als wir weitergekommen sind, in der, wenn mich nicht alles täuscht, ersten Runde gegen Kickers Offenbach. Und er war auch derjenige, der den Elfmeter geschossen hat gegen Eintracht Frankfurt. Okay, das war jetzt nicht ganz so glücklich, der war dann halt nicht drin, aber er hat sich nicht zurückgenommen, er hat Verantwortung übernommen, er hat sich die rote Karte eingefangen im letzten Spiel, die wird sicherlich so ein bisschen idealisiert, aber trotz allem, ich war positiv überrascht von Sané.
Ja, definitiv. Und alles das, was du gerade aufgezählt hast, ich wollte die ganze Zeit zwischenschreiben, ja, und so tritt ein Kapitän auf. Also das habe ich, glaube ich, schon am Anfang der Saison gesagt, dass ich ihn eher als Kapitän gesehen habe, mit Kapitänsbinde, als einen Schmiedebach. Weil genau so trittst du auf als Kapitän. Du übernimmst Verantwortung. Natürlich lief bei ihm nicht alles glatt. Der hat auch seine schlechten Spiele gemacht. Aber wer hat das nicht bei 96? Und wir sind aufgestiegen, sind verdient aufgestiegen. Ich muss aber auch leider sagen, jetzt, das werden wieder alle hassen, die zweite Liga diese Saison war nicht die stärkste in meinen Augen. Also da haben wir schon bessere Jahre erlebt. Das ist mein persönliches Empfinden. Sodass wir jetzt auch nicht das Ganze zu hoch hängen sollten, dass wir am letzten Spieltag als Tabellenzweiter aufgestiegen sind. Nach einem sehr, sehr dürftigen Kick in Sandhausen. Darf man auch nicht vergessen. Oder generell darf man blutleeren Auftritte, Würzburg, Karlsruhe, St. Pauli, Bielefeld. Ich kann jetzt, ne, wir haben genug erlebt diese Saison. Umso schöner ist es, dass wir es am Ende geschafft haben. Und ich wünsche mir, dass es in der Bundesliga natürlich, ich sag mir, warum müssen wir da unten? So ein Einstieg in den Tabellenplatz ist realistisch. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn jetzt nachgelegt wird, was die Kaderqualität angeht.
Ja, schauen wir mal, was noch so alles passiert bei den Roten. Hans, letzte Frage geht an alle von den Gästen dieser Saisonrückblicksausgabe. Dein Spieler der Saison.
Ach, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Gott sei Dank.
Ja, natürlich, natürlich. Und ich kann sogar begründen, dass es nicht Martin Harnik wird. Einfach aus dem Grund, weil ich das von ihm erwartet habe. Jeder, also in meinem Finden sollte das auch jeder von ihm erwartet haben, so dass wir waren uns alle bewusst, wir holen ihn, dass er macht 15 bis 20 Tore. So, das hat er erfüllt. Dafür haben wir ihn geholt. Das ist auch der Anspruch, den Martin Harnik, glaube ich, an sich hat. Er ist ein Bundesliga-Stürmer. Er hat Hannover sehr geholfen, aber für mich der Spieler der Saison ganz klar, weil er sich weiterentwickelt hat, weil er quasi schon zum Abwehrchef aufgestiegen ist, ist einfach Waldemar Anton. Ich hoffe, dass wir ihn halten können. Da wird es auch genug Anfragen geben aus der Bundesliga und leider ja auch aus den finanzstärkeren anderen Ligen. Und da hoffe ich einfach, dass er den Weg mit 96 weitergeht und ja, Chapeau, eine super Saison in dem Alter, auch schon sehr viel Verantwortung übernommen. Ich erinnere mich an Spiele, wo ich immer nur Anton gesehen habe, wo er wirklich auf dem ganzen Platz war, aber wir können halt nicht mit 10 Antons und Schauner spielen. Ganz klar, mein Spieler der Saison.
Dein Spieler der Saison. Und ich kann es dir sagen, weil du es noch nicht weißt, während du es gesagt hast, aber die Hörer wissen es natürlich schon, Tim hat ihn auch gewählt.
Ja, wir haben ja auch Fußballahnung.
Also du bist nicht allein. Hans, das war dein Saisonrückblick. Ich danke dir, nicht nur für diesen Rückblick, sondern auch für, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mitgezählt, wahrscheinlich 25 Mal Hannover liebt diese Saison und freue mich auf die nächste. Vielen Dank.
Danke.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Das war eben der Hans und jetzt ist bei mir der Lutze. Hallo Lutze.
Ja, hallo Tobi.
Lutze, frisch aus Schweden, aus dem Endspielort der Euroleague wieder zurück in Hannover. Nicht zum Fußballgucken da gewesen.
Stimmt. Nee, nicht zum Fußballgucken da gewesen. Genau, ich bin tatsächlich einen Tag vor dem Finale schon wieder zurückgeflogen. Es gab allerdings in der Stadt ja so eine kleine, sag ich mal, Meile, will ich es mal nennen, wo dann tatsächlich auch der Pokal aufgebaut war und man sich anstellen konnte. Oder ob es eine Replik war, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren da dann ein paar Leutchen und haben den Pokal auch tatsächlich angefasst, sich fotografieren lassen. Und so nah werde ich wahrscheinlich den Pokal in den nächsten Jahren nicht kommen, sagen wir mal so.
Frühestens übernächste Saison, wenn Hannover 96 dann wieder... Nein, okay, wir wollen nicht durchdrehen, Lutze.
Aber es war mal schön, so einen Pokal zu sehen. Also das ist doch auch mein Ziel vielleicht.
Definitiv. Ich habe mal die Vince Lombardi Trophy, also das Ding von der NFL, habe ich aus der nächsten Nähe gesehen, war aber zu faul, mich da anzustellen, weil gefühlt 4.800 Amerikaner vor mir standen. Und so habe ich das nur aus der Ferne quasi fotografiert. Das ist mein nächstes Gefühl zu einem Pokal. Immerhin.
Ja, immerhin. Also angefasst habe ich es auch nicht, aber ich war jetzt sehr nah dran und habe tatsächlich mal ein Foto gemacht. Das hat mir dann auch gereicht.
Ja, ich finde auch. Man muss es dann auch nicht übertreiben.
Genau.
So. Lass uns über Fußball sprechen, also über den vergangenen Fußball in Hannover, die letzte Saison. Lutze, wir sind aufgestiegen, Gott sei Dank. Wie erleichtert bist du?
Ja, ich bin riesig erleichtert, muss man ganz klar sagen, wir hatten uns ja schon mal Gedanken gemacht, beziehungsweise ich, weil ich ja nun auch am ja vielleicht entscheidenden Wochenende gar nicht vor Ort bin, gar nicht reagieren hätte können, wenn es denn tatsächlich nochmal zu so einer Relegation vielleicht kommt, wo man sich dann um Karten bemühen muss und so. Also es war alles schon so ein bisschen, ja, auch aufregend zum Ende hin, weil es ja denn tatsächlich bis zum Ende tatsächlich noch vielleicht hätte anders laufen können. Ne? Also ich bin schon riesig erleichtert.
Ich auch. Also machen wir uns nichts vor. Ich bin sehr, sehr erleichtert. Und ja, du hast es gesagt. Es hätte, also wir beide haben über das Thema, ne, Karten, kannst du mir Karten besorgen, vielleicht vor Ort und so weiter. Haben wir ja öfter schon mal gesprochen. Und bis vor dem Stuttgart-Wochenende, da waren wir doch auch beide, also ich zumindest, davon überzeugt, dass das ein sehr realistisches Szenario ist, oder? Dass das Stuttgart-Ding, also nicht unser Sieg gegen Stuttgart, sondern allen voran natürlich das, was in Bielefeld passiert ist, hat es dann irgendwie alles gekippt.
Genau. Also ich meine, man muss wirklich ja sagen, dass jetzt Bielefeld 6-0 gewinnt, das konnte ja nun, glaube ich, wirklich der größte Optimist nicht erwarten. Und von daher, ja, wenn man einfach von vielleicht ein Unentschieden oder von mir ist noch ein knappen Sieg von Bielefeld ausgeht, aber selbst dann hättest du ja noch, wäre es ja noch ganz anders, eine ganz andere Ausgangsposition gewesen im letzten Spiel. Von daher, das Spiel war dann irgendwo doch eine ziemlich große Vorentscheidung, will ich mal sagen, dass wir dann auch direkt aufsteigen. Aber vorher, gebe ich dir recht, sehe ich ganz genauso, hätte es auch noch anders laufen können.
Hast du
denn? Und die Spiele waren ja auch immer, unsere Spiele waren ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, na, man hat es ja nun in Aue auch gesehen und auch bei den anderen Spielen, wenn du nur 1-0 führst, dann ist es ja auch so, da kann ja auch kurz vor Ende nochmal einer reingehen. Ja, und dann bist du ganz bedröppelt. Ne?
Wir haben unser letztes Spiel mit 2 Toren Abstand, also ich nenne das jetzt mal so souverän, gegen Union gewonnen und davor, das letzte, war das 2-0 gegen Aue am 13. Spieltag. Lutze, da fehlt doch, anders gefragt, fehlt da ein Stück Qualität, dass man einfach solche Spiele auch souverän gewinnt? Oder ist es einfach auch in Ordnung, wenn man, ja Herrgott, wenn man sie halt gewinnt, egal.
Ja, nee, ja. Es ist natürlich, eigentlich sollte man schon in der Lage sein, zum Ende hin dann, wenn denn ja, zumindest sage ich mal zum Ende hin, wenn dann der Gegner ja wahrscheinlich nochmal aufmacht und alles riskiert, um irgendwie den Ausgleich zu machen, dann sollte ich eigentlich schon die Qualität haben, finde ich, in der Lage zu sein, irgendwie das Zweite zu machen mit dem Konter. Aber vielleicht mit dem Konter. Aber das hat irgendwie nicht sollen sein, sage ich mal. Von daher war es immer ziemlich spannend im Stadion. Ja, für die Nerven ist das auch nicht so ganz zuträglich, aber es ist ja nochmal alles gut gegangen. Von daher alles gut.
Es war, also ich fand wirklich, es war eine anstrengende Saison, eine unnötig anstrengende, eine belastende Saison. Und ja, allen voran nach dem Stuttgart-Wochenende, aber auch jetzt natürlich, als es dann wirklich in Sack und Tüten war nach Sandhausen, da ist schon viel Erleichterung da gewesen, viel Last abgefallen. Hast du das Spiel in Sandhausen, hast du das sehen können in Schweden?
Ja, ich hatte Sky Go im Gepäck, sage ich jetzt mal, von daher konnte ich es über Sky Go verfolgen, ja.
Also das hat funktioniert und ja. Nehmen wir das vielleicht so ein bisschen sinnbildlich als ein Spiel, was viele, viele Auswärtsspiele diese Saison gut beschreibt. Nicht toll gespielt, einen Punkt mitgenommen oder wie hast du das empfunden, das Spiel in Sandhausen? Am Fernseher ist ja immer noch was anderes als live im Stadion.
Ja, also ich hatte ja im Vorfeld auch unentschieden getippt, von daher bin ich eigentlich, ist meine Erwartung doch ja so ein bisschen erfüllt worden, wie das Spiel gelaufen ist, obgleich ich jetzt 0-0 getippt hatte, aber ist ja egal. Ja, und ich sag mal, ich hatte immer natürlich auch so dieses Spiel in in Braunschweig nebenher noch so ein bisschen laufen beim Ergebnis und als dann relativ schnell das 1-0 kam von Braunschweig, habe ich gedacht, oh, wenn die da jetzt natürlich aufdrehen, und lässt die mal 2-3-0 führen nach 15 Minuten, dann wird das dann nochmal eine ganz andere Ebene. Ansonsten, ja, die erste Halbzeit ist nicht viel passiert. Zweite Halbzeit hat man dann nach dem Treffer von Sandhausen relativ schnell, zwar wieder durch einen Standard, aber man hat eben reagiert, hat den Ausgleich gemacht und hat das irgendwie souverän nach Hause geschaukelt. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, in dem Spiel hat man auch gemerkt, wenn jetzt so drei Leute fehlen wie Sané, Harnik, und
Pripp.
Wer war jetzt? Pripp.
Edgar.
War tatsächlich Edgar Pripp, ja. Edgar Pripp. Man muss es sagen, ne? das hat man dann irgendwie doch gemerkt, fand ich. Also die drei, das hat man doch gemerkt, dass das zu viel ist, dass wir das dann nicht so verkraften können.
Lass mal Edgar Pripp gleich direkt aufgreifen. Der hat ja, ich sag mal, eine bemerkenswerte Saison gespielt. Ich glaube, das trifft's relativ gut. Es gab wenig Spieler, die im Laufe der Saison so negativ gesehen wurden, auch in dieser Sendung, die ja komische Sachen gemacht haben, sag ich mal, die nicht immer wirklich toll gespielt haben. Er hat aber tatsächlich fast immer gespielt, also er hat wenig Spiele nicht durchführen können, wurde öfter mal ausgewechselt, weil wir halt auf den Flügeln auch relativ viel Varianten haben, aber war er ein sehr präsenter Spieler diese Saison, oder?
Ja, definitiv, muss man sagen. Und ich finde auch jetzt zum Ende hin in der Kombination mit Mikko Albanos hat man auch gemerkt, dass das so halt ganz gut funktioniert hat, will ich es mal sagen. Und er scheint ja auch in der Mannschaft sich doch ein Standing erarbeitet zu haben. Also das muss man so sagen. Also er war, und was man ihm auf keinen Fall vorwerfen kann, finde ich, dass er nicht immer den Anschein erweckt, dass er Gas gibt. Also dass er läuft wie verrückt, finde ich. Ich habe auch schon schlechtere Spieler bei uns gesehen.
Ja, er hat den Vorteil gehabt, dass er hinten raus in der Saison, unter allen voran unter André Breitenreiter, relativ viele Assists gegeben hat. Wenn man sich das anguckt, Breitenreiter kam zum 26. Spieltag, er hat einen Assist gegeben gegen Union, gegen Braunschweig, gegen Aue, gegen Düsseldorf und gegen Heidenheim. Das waren, ohne dass ich es jetzt hundertprozentig überprüft hätte, vermutlich alles nach Standards, aber Er hat, glaube ich, wirklich profitiert von dem, dass er im linken Mittelfeld spielen konnte und dass er die relativ viele bis fast alle Standards schießen durfte, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, hinten links ist auch nicht seine Position. Da sieht er dann auch nicht so gut aus. Und ja, Assists, Freistöße. Einen anderen gut, Meier hatten wir am Anfang noch in der Saison vielleicht, der mal so einen Standard gemacht hat, der hat sich dann ja nicht durchsetzen können. Von daher blieben ja kaum andere Leute über, die Freistöße gemacht haben. Ja, gebe ich dir recht.
Du warst relativ häufig diese Saison bei Hannover Lieb dabei und dementsprechend wirst du auch relativ häufig dabei gewesen sein, als man gut über Sebastian Meier gesprochen hat. Mhm. müssen wir das jetzt als falsch oder unsere Hoffnung irgendwie begraben? Oder wie siehst du das mit Sebastian Mayer?
Ja, irgendwie eine komische Sache, muss ich sagen. Also am Anfang der Saison super reingekommen, hat man irgendwie den Eindruck gehabt, das passt irgendwie, der kann da richtig eine geile Saison für uns spielen. Und dann hat es selbst gleich unter Stendel irgendwie nicht mehr gepasst. Also irgendwie, ja, das Körperbetonte scheint ihm nicht so zu liegen. Und dann irgendwie hat er sich rausgespielt, hat nochmal ein, zwei Chancen gekriegt, die hat er dann auch nicht so richtig nutzen können. Ja, und irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Also wenn man jetzt nach der Saison sagt, jetzt muss man mal gucken, ob er vielleicht in der Bundesliga sich durchsetzt. Also ich muss leider sagen, ich habe da so meine Bedenken.
Ja, dürfte vielleicht tatsächlich auf dem Zettel für, wird den Verein zeitnah verlassen, weil wir wollen ja den Kader ein bisschen reduzieren und er hat zwar noch einen Vertrag bis 2019, aber wenn man sich das anguckt, er hat tatsächlich, glaube ich, ein, zwei Spiele über 90 Minuten gemacht, der Rest war dann immer nur bruchstückweise, teilweise nicht im Kader, teilweise oder größtenteils im Kader, aber nicht eingewechselt. Also vielleicht müssen wir tatsächlich jetzt auch diesen Saisonrückblick so ein bisschen dafür nutzen, um zu sagen, wir haben Mayer falsch eingeschätzt. Aber gut.
Ja. Ja, würde ich so sagen. Also erstes Spiel gegen Kaiserslautern hat vielleicht so ein bisschen uns in die Irre geführt, will ich mal sagen.
Ja, Tor gegen Kaiserslautern, Tor gegen Fürth, Vorlage gegen Fürth. Und danach ging es, und das muss man so sagen, bergab. Ja, ich glaube, wir haben Sebastian Mayer hier bei Hannover Liebt falsch eingeschätzt. Das kann man an dieser Stelle mal so sagen und das sagen wir jetzt auch. Und dann lass uns Sebastian Mayer hinter uns lassen und über das Thema sprechen, was vermutlich ja für alle, mit denen ich jetzt spreche, wichtig ist und was auch für mich natürlich wichtig ist, die Trainerposition. Es war immer die ganze Saison über spannend, es war eigentlich schon vor der Saison spannend, wie das mit Daniel Stendel laufen wird. Wir sind uns alle einig, dass das, was am Ende der letzten Saison passiert ist, als er übernommen hat von Thomas Schaaf, wo wir am Tiefpunkt vom Tiefpunkt waren, um nochmal jemanden zu zitieren, da war das okay. Die erste Liga, das hat Spaß gemacht, da hat er sich das ja dann auch verdient, dass er diese Saison weiterspielen kann oder weiter trainieren kann. Aber Lutze, der Blick auf diese Saison, wie schätzt du die Zeit von Daniel Stendel ein?
Ja, also insgesamt muss man sagen, ich hatte das wir hatten das irgendwann in der Sendung auch mal, glaube ich, besprochen. Es ist halt immer so die Frage, wenn du mit einem grundsätzlich, jetzt gar nicht mal Daniel Stendel, sondern grundsätzlich, sage ich mal, wenn du mit so einem Jugendtrainer, sage ich jetzt mal, wenn du den hochziehst in den Herrenbereich und dann liegt so eine, ja, Herkulesaufgabe, will ich es mal nennen, wie, es war ja eigentlich, also es ist ja klar, du musst aufsteigen. Also da gibt's kein Vertun, du bist praktisch du bist in der Favoritenrolle, alle haben Hannover, Stuttgart als absolute Top-Favoriten für den Aufstieg vor der Saison gesehen und dann stehst du natürlich als Trainer auch unter Druck. Und das ist halt die Frage für mich jetzt als Fan, wie viel Vertrauen habe ich dann in den Trainer? Und da muss ich sagen, da muss man dann halt sagen, dass bei mir irgendwann das Vertrauen halt langsam oder sicher verschwunden ist oder immer weniger wurde, dass wir das mit Daniel Stendel irgendwie packen, weil man hat ja auch irgendwie nicht so richtig den Eindruck gehabt, die Taktik, die er jetzt spielen lässt, das Spielsystem, was er spielen lässt, passt das zu unserer Mannschaft? Sind wir nicht viel zu offensiv unterwegs? Und als dann er später mal, weiß gar nicht genau, wann das war, auch die Systeme ein bisschen umgestellt hat und nicht mehr so offensiv gespielt hat. Ich glaube, ab da war es eigentlich klar, dass er mit seinem Spielsystem, für mich zumindest, dass er sein Spielsystem nicht mehr durchziehen kann und dass er dann auch der falsche Trainer ist. Weil ich glaube, er kann nur dieses offensive System spielen oder es ist sein Wunschsystem und das konnte mit dem Kader er nicht umsetzen. Und dann kamen diese 0-0s oder teilweise hohe Niederlagen und von daher war es dann auch folgerichtig, den Trainer zu entlassen.
Hat man ihn zu spät entlassen?
Ja, hinterher kannst du das natürlich immer, hinterher ist immer einfach, sage ich mal, das zu beurteilen. Im Endeffekt war es die letzte Rille. Ich sag mal, so viele Punkte jetzt holen zu müssen, wie Breitenreiter in den letzten Spielen, als er dann überhaupt im Amt war, geholt hat, das ist ja eigentlich schon Wahnsinn. Also man möge sich überlegen, ja.
Er hat 21 in 9. Er hat 6 Punkte liegen lassen, das waren die 3 Unentschieden, die er geholt hat gegen, jetzt muss ich ganz kurz zurückscrollen, die er geholt hat gegen in Würzburg, in Aue und am letzten Spieltag in Sandhausen. Hat er 6 Punkte liegen gelassen und hat 21 von 27 Punkten geholt, den Rest hat er gewonnen. Das war, machen wir uns nichts vor, da hätte nichts schief gehen dürfen.
Absolut richtig. Absolut richtig und viel hat echt nicht gefehlt, dann wären wir jetzt Dritter. Ne, und würden uns jetzt auf ein schönes Relegationsspiel freuen. Nein, natürlich würden wir uns nicht drauf freuen. Also das war wirklich die absolut, absolut letzte Rille. Ne, und immer ja, man hätte eine vielleicht schon ein bisschen eher entlassen müssen, ja.
Ja, ne? Ich denke auch. Ja. Also ich habe das auch schon mit anderen Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe im Rahmen dieses Saisonrückblicks gesagt. Es war mindestens 2 Wochen zu spät und ich bin unfassbar erleichtert, dass das gut gegangen ist. Und es ist halt auch, das muss man ganz klar so sagen, wegen der einen oder anderen glücklichen Konstellation am Ende gut gegangen. Und da ist halt auch zum Beispiel Bielefeld zu nennen. Natürlich hat Peine Ost viele Punkte geholt, die nicht zwingend zu erwarten waren oder die auch ein bisschen glücklich waren. Aber das macht ja am Ende, ändert es ja nichts dran, dass wir hinten raus ja 2 bis 12 Päpste in der Tasche hatten, dass das funktioniert hat. Und das war gut. Lutze, wenn du an die Saison zurückdenkst, welches Spiel ist dir vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja gut, dann muss ich, also es ist natürlich auch immer, man ist natürlich auch so ein bisschen geprägt, sage ich mal, von der Gegenwart, aber ich muss wirklich sagen, das Spiel, jetzt nicht wegen unserem Spiel vielleicht, sondern aber wegen den gesamten Begleitumständen, sage ich tatsächlich das Spiel gegen Stuttgart mit den Ereignissen in Bielefeld.
Das war schon mega.
Das war einfach Hammer, das war wirklich ein Highlight-Spiel für mich. Was da für eine Stimmung war und die ganze Atmosphäre drumherum, das war sensationell. Ich habe es wirklich bedauert, dass ich in Hannover nicht bleiben konnte, weil ich halt vor Ort nicht wohne, sondern wieder nach Hause musste. Sonst hätte ich echt das ein oder andere Bier auch gerne am Maschsee noch zu mir genommen. Es war einfach toll.
Ja, es war fantastisch. Also wir können es und wir haben es hier schon gesagt und wir werden es wahrscheinlich auch noch öfter sagen. Danke Bielefeld, vielen Dank Arminia Bielefeld, das war überragend. Du hast du Auswärtsspiele gesehen dieses Jahr?
Ja, einmal war ich, zweimal, in Bochum war ich und St. Pauli.
St. Pauli, haben wir uns da gesehen? Jetzt muss ich kurz überlegen.
Nein,
nee, wir haben uns
dich habe ich nicht gesehen, Hans habe ich gesehen.
Ach ja, ihr standet zusammen im Gästeblock. Ja, ich erinnere mich.
Ja,
Gästesitzer habt ihr zusammen gestanden. Ja, natürlich. Und Bochum, okay. Aber dementsprechend hast du...
Ja, zwei Unentschieden waren das. Immerhin, ne? Ich schließe mich da ein bisschen in den elitären Kreis der Auswärtsfahrer ein.
Der kann das
keine gefallen. Siege sehen, aber wir sind noch keine Niederlage.
Ja, eine Niederlage hatte ich mit dabei, aber sonst ganz viele. Aber du hast natürlich, wenn du die Heimspiele besuchst, und du hast, glaube ich, fast alle gesehen, ich glaube, ich habe dich fast jedes Mal gesehen, 14 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, das war am Ende der Schlüssel zum Aufstieg, oder? Die Heimstärke.
Ja, definitiv. Man kann sogar sagen, die einzige Niederlage habe ich nicht gesehen. Ah. Ne, gegen Dresden war ich dann, das war irgendeine Wahl und ich war Wahlhelfer und konnte nicht zum Spiel und im Endeffekt, ja, habe ich es dann auch nicht so bedauert, dass ich mir die Niederlage gegen Dresden nicht angeguckt habe. Aber ja, die Heimspiele, 14 Siege oder was sagtest du?
14 Siege, 2 Unentschieden hast du dann noch gesehen.
Ja, sensationell.
Fantastisch.
Muss man sagen.
Ja, das ist schon beeindruckend gewesen. Siehst du, Lutze ist nicht nur bei uns freiwillig und tut was Gutes, sondern er ist auch noch Wahlhelfer. So muss das sein. Das sind die guten Leute bei Hannover Liebt. Sehr, sehr löblich. Ja. Lutze, Abschlussfrage ging bisher an jeden, geht natürlich auch an dich, dein Spieler der Saison.
Ja, mein Spieler der Saison. Jetzt,
ist schwierig, ne?
Ja, es ist ja immer so die Frage, nehme ich jetzt so einen, der vielleicht noch seine super große Karriere vor sich hat und so die ersten Schritte in die richtige Richtung geht, dann wäre es für mich Waldemar Anton. Ja. Oder nehme ich jetzt einen, der halt schon erfahrenen, der aber tatsächlich auch, finde ich, einen super Job gemacht hat und würde dann Martin Harnik nehmen. Also einen von den beiden sind meine, oder die beiden, sage ich jetzt mal, sind meine Spieler.
Ja, ich kann dir sagen, Die Zuhörer wissen das teilweise schon, weil sie andere Gäste in dieser Sendung auch schon gehört haben. Du weißt es natürlich noch nicht, weil du es noch nicht gehört hast. Du bist mit der Wahl nicht alleine. Machen wir uns nichts vor. Das kristallisiert sich gerade so ein bisschen heraus. Das sind schon die beiden Lieblinge unserer Gäste oder meiner Gäste. Und ich kann da auch gar nichts gegen sagen, weil es völlig zu Recht ist. Gute Wahl auf jeden Fall. Und vielleicht auch die, die uns nächstes Jahr ein bisschen Freude machen würden. Oder machst du dir ernsthafte Sorgen um die nächste Saison? Was muss passieren, damit das nicht so endet wie in der Saison vor der aktuellen Zweitligasaison?
Ja, Sorgen mache ich mir eigentlich nicht. Also ich glaube, so die ersten Schritte, die man ja per heute schon sieht, was den Kader angeht, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Vertragsverlängerung Albanos, Oschulek für die linke Seite, beziehungsweise kann ja auch im Mittelfeld irgendwie spielen. Das deutet sich für mich an, dass man die Zeit jetzt auch schon mal wohl genutzt hat im Vorfeld, obwohl man ja noch nicht sicher sein konnte, doch schon mal das ein oder andere Vorgespräch wahrscheinlich schon mal geführt hat mit Spielern, sodass ich glaube, dass wir noch die, ja, sag mal, 2, 3 qualitativen Verstärkungen, die wir wahrscheinlich brauchen, tatsächlich noch machen werden. Und ich habe einfach Vertrauen zu den handelnden Personen André Breitenreiter und Horst Held, dass die uns einen vernünftigen Kader für die nächste Saison zur Verfügung stellen.
Das ist ein fantastisches Schlusswort, Lutze. Ich sag vielen Dank für die, ich tippe mal 25 bis 30 Mal, die du diese Saison bei Hannover Lieb mit dabei warst. Das war jedes Mal sehr schön, sehr wichtig und sehr gut. Und ich freue mich auf die nächste Saison.
Ja, schönen Dank, Tobi. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf nächstes Jahr.
Da sind wir uns doch alle einig. Fantastisch. Lutze, schöne Sommerpause. Tschüss.
Tschüss.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Das war Lutze und jetzt kommt Kai. Und als nächstes hört ihr noch Christoph und André. Aber erstmal, hallo Kai.
Hallo Tobi.
Kai. Es ist vorbei, wir haben es geschafft. Ich habe dich in der Ankündigung ganz am Anfang der Sendung, habe ich dich meinen persönlichen Held des 34. Spieltags genannt, weil du mit dem Auto nach Sandhausen gefahren bist und ich dort mitfahren durfte, konnte, sollte, musste. Am Anfang war es musste und am Ende habe ich mich voll gefreut, dass wir hinfahren. Der letzte Spieltag, Kai, war schon ein geiler Ausflug, oder?
Definitiv. Ich habe es auch gerne gemacht. Ich war sehr, sehr gerne der Fahrer, weil ich mir gedacht habe, bevor man da gar nicht hinkommt, fährst du halt auch selber, ne, mit dem Auto los, um einfach dabei zu sein. Und ich fand, vom Spiel her hat es sich nicht unbedingt gelohnt, aber einfach diese Atmosphäre drumherum, ja, 8000 Rote in Sandhausen, Einwohnerzahl mal eben nach oben geschraubt und alles in Rot, wirklich alles komplett in Rot. Es war jede Raststätte, die wir angehalten haben, jede Pause, die irgendwo gewesen ist. Auf der Autobahn an sich wurde immer gegrüßt und alles war in Rot und es hat einfach Spaß gemacht.
War ein toller Ausflug, fand ich auch. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab ja dann noch die ein oder andere unschöne Szene hinterher, als dann Schilder geklaut wurden und ein bisschen was vom Stadion beschädigt wurde. Ich weiß, du warst es nicht. Deshalb, das ist richtig. Deshalb darfst du es jetzt gerne auch beurteilen, verurteilen oder wie auch immer du das gesehen hast.
Ja, also ich bin ja nach dem Spiel auch auf der Tribüne geblieben und bin eben nicht auf den Rasen mitgegangen. Hatte zwei Gründe. Das eine war, ich war halt in dem Moment schon angeschlagen. Ich habe jetzt letzten Tage flach gelegen, weil ich es in der Halbzeit schon gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt im Körper. Dem war auch dann so. Und das zweite war einfach dieses unnötige 5 Minuten vor Abpfiff der Partie, sich schon auf den Rasen an den Rand zu stellen, das Spielfeld zu belagern, die Mannschaft zu belagern, den Schiedsrichter da unnötig in Bedrängnis zu bringen. Und dementsprechend eine Spielunterbrechung herbeizuführen, was eventuell ja auch im schlimmsten Fall der Fälle zu einem Abbruch und damit einer eventuellen anderen Wertung führen kann, was, wenn Braunschweig anders gespielt hätte, auch nochmal fatale Konsequenzen gehabt haben könnte. Aber soweit denken die Jungen und Mädchen da unten ja nicht.
Ja.
Anders, ich möchte es mal anders ausdrücken. Ne? Ich würde diese anderen Wörter nicht nutzen, aber ja, soweit denken die halt nicht. Und dann dieser Platzsturm, der war ja an sich okay war, weil wenn man es wirklich macht, habe ich da kein Problem mit. Nur ich frage mich, ob man damit Pyros auf dem Platz laufen muss. Und das waren nicht nur ein, zwei, das waren dann schon so 8 bis 10 Pyros, die irgendwann da gezündet wurden. Dann die Mannschaft da so zu bedrängen, dass die selbst vor Panik schon in die Kabine laufen. Dann beim Feiern auf der Tribüne wurde dann auch noch angefangen, auf die Tribüne draufzusetzen, um dann doch nochmal so nah wie möglich an diese Mannschaft heranzukommen, obwohl sie extra gesagt haben, wir kommen nochmal raus, wir feiern mit euch, bleibt aber friedlich, die Mannschaft geht auf die Tribüne und jubelt euch von da aus zu und feiert von da mit euch. Nein, da muss man da auch wieder hochklettern, das stören und die Mannschaft da bedrängen. Das sind so viele Aktionen gewesen, die mich gestört haben. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man doch anfängt, Wehrbanden zu beschädigen, kaputt zu reißen, die Tore auseinander zu sägen, das Netz kaputt zu machen, den Rasen zu zerstören, Schilder zu klauen. Also sind alles so Dinge, wo ich mich frage, wir sind doch auch beim Fußball in keinem rechtsfreien Raum, wo ich machen kann, was ich darf, was ich will. Ja, und auch da gibt es Regeln, auch da gibt es Gesetze und rechtliche Voraussetzungen, die ich einzuhalten habe und darf eben nicht machen, was ich möchte, auch wenn ich aufsteige. Und das haben viele noch nicht verstanden, das ist leider schade. Sandhausen war ein super, super Gastgeber. Leider waren wir am Ende nicht die Gäste, die Sandhausen verdient hätte.
Das hast du mit einem schönen Schlusssatz das Thema beendet. Lass uns auf die Saison gucken, was passiert ist in den letzten fast 12 Monaten. Kai, gab es irgendwann im Laufe der Saison Momente, wo du dachtest, okay, das mit dem Aufstieg, ich glaube, das wird nichts mehr?
Also so weit war ich, glaube ich, eigentlich nie. Es gab natürlich irgendwann so den Punkt, wo man dachte, okay, jetzt wird's eng, jetzt wird's brenzlig. Das war allerspätestens in Karlsruhe der Fall, als man da 2-0 verloren hatte. Wir waren ja da, haben ein grauenhaftes Spiel gesehen, trotz langer Reise und voller Euphorie. Das war echt miserabel, da war man schon auch vorher das 4-1 gegen Fürth, das waren auch so Sachen, ne? Auch die Höhe der Niederlage dann, da hat man schon gedacht, okay, so zwischendurch hat 96 so Phasen drin, naja, es könnte eng werden und wie gesagt, auch gerade Karlsruhe war für mich so ein Schlüsselspiel, wo man doch schon sehr in Zweifeln kam, aber ich habe immer dran gedacht, dass wir es trotzdem schaffen, zumindest über die Relegation und auch da war dann der Punkt für mich erreicht, wo ich dann gesagt habe, okay, nach dem 2-0, auch Stendel ist für mich in diesem Moment nicht mehr tragbar, zumindest in der Situation jetzt. Ich halte ihn für einen guten Mann, einen sympathischen Kerl und auch einen tollen Trainer. Leider in dem Moment dann eben nicht mehr in der Lage, die Mannschaft mitzunehmen. Und dann hätte man eventuell auch schon mal 1-2 Wochen früher die Konsequenz tragen müssen. Hat man dann getan irgendwann, aber das war so der Moment Karlsruhe, wo ich dachte so, okay, jetzt wird eng.
Jetzt wird's eng. Es wurde aber am Ende dann, es blieb die ganze Zeit eng, aber es ist auf jeden Fall gut ausgegangen. Wenn wir vielleicht so einen Blick auf die Mannschaft werfen, haben wir das hinten oder vorne geschafft mit dem Aufstieg? Defensive oder Offensive?
Grundsätzlich würde ich erstmal eher die Defensive sehen, weil wir haben viele, viele Spiele zu Null gespielt. Wir haben auch eine lange Serie zu Null gespielt. Und wir haben vorne gar nicht so viele Tore gemacht. Wenn wir mal gucken, wir haben immer so 1-0, 2-0, 2-1 gewonnen. Ja, das sind jetzt keine überragenden Siege, wo man sagt, okay, das war jetzt mit Bravour und mit Abstand und hervorragend. Sondern wir haben immer so knapp gewonnen. Stuttgart 1-0, Düsseldorf 1-0, Braunschweig 1-0, Nürnberg 1-0, ja, 60 München 1-0. Das sind alles so Spiele gewesen, das war alles eng. Ja, wir haben hinten die Null gehalten. Und deswegen glaube ich, dass die Defensive in diesem Moment oder in dieser Phase, auch in der entscheidenden Phase, wo es eng war, wo es immer eng geblieben ist und wir sozusagen diesen zweiten Platz erobern und dann verteidigen mussten, war die Defensive absolut Gold wert, weil man eben sehr, sehr viele Spiele dann ohne Gegentor absolvieren konnte.
Tatsächlich, was mir gar nicht so ganz bewusst war, wir hatten die beste Abwehr der Saison. 32 Gegentore, das kann keiner toppen. Stuttgart hatte 37, Braunschweig 36, Union gar 39 und ich sag mal, am nächsten dran Kaiserslautern mit 33. Die hatten ja auch am Anfang der Saison so eine ganz, ganz gruselige Phase, wo quasi gar keine Tore bei deren Spielen gefallen sind. Die haben aber auch halt nur 29 geschossen. Und ich finde, du hast es ja auch gerade angesprochen, vorne gar nicht so viel. 51 Tore für Hannover. Ja, gute Unterhaltung geht anders, zumindest meistens, würde ich da sagen. Insbesondere auswärts, Kai, wenn man da vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Zu Hause, du hast eine Dauerkarte, du bist im Westen, ja genau, im Westen sitzt du, ja, ich muss kurz sortieren, in W3 sitzt du, 17 Heimspiele, 14 gewonnen, 2 unentschieden, 1 Niederlage, da kann der Kassenpatient nicht klagen.
Nein, definitiv nicht. Also Heimspiele waren immer ein Geschenk, immer zumindest die Stimmung war gut und die Spiele waren auch ansehnlich. Man hat zumindest auch Siege sehen dürfen, viele Siege sehen dürfen. Und jetzt sagst du natürlich auswärts katastrophal. Ja, also ich meine, du kannst da ja auch mitreden. Ich habe auch das eine oder andere Auswärtsspiel gesehen und die, die ich gesehen habe, waren alle nicht berauschend. Karlsruhe war miserabel, Sandhausen war jetzt trotz des Aufstiegs auch kein tolles Spiel. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das Spiel war so unteres Mittelfeld, sag ich mal. Das war keine gute Leistung. Und von daher ist man mit diesen Heimspielen natürlich sehr gut bedient gewesen. Und die waren auch da entsprechend wichtig. Und ich glaube auch, dass 96 einfach auch eine super Heimmannschaft ist und einfach zu Hause auch wesentlich stärker. Und nochmal ganz kurz zur Offensive. Wir liegen ja mit den 51 Toren, die wir geschossen haben, natürlich auch im normalen Mittelfeld, also im oberen Mittelfeld. Ja, also wir sind gleich auf mit Union Berlin. Die Jungs da aus hier Peine Ost, die haben ein Tor weniger geschossen. Gut, Dresden hat nochmal 2 Tore mehr und mit Abstand halt Stuttgart dann mit 63. Aber wir liegen da gar nicht so schlecht mit den Toren, aber wir haben halt durch die Defensive natürlich da nochmal einen guten Puffer rausgeholt.
Wir haben tatsächlich aber auch in der Defensive, in der Viererkette, in der Abwehr jetzt konkret, die ein oder anderen Wechsel im Laufe der Saison gehabt. Also ich erinnere mich da an Zeiten, da hat Sané noch mit Strandberg gespielt und dann turnte Anton mal auf der rechten Verteidigerposition rum. Das war insgesamt alles gar nicht so ganz beruhigend, fand ich persönlich. War das dann letzten Endes auch so ein bisschen der Trainersituation geschuldet, dass da immer so ein bisschen Unruhe drin war, als dann der Wechsel kam, wurde es ja ein bisschen ruhiger, was auch die Außenverteidiger angeht.
Ja, ob das irgendwie im Trainer lag, weiß ich nicht. Also natürlich gab es mal so Situationen, wo halt der eine ein bisschen angeschlagen war, da musste man ja durchrotieren, dann war der andere ein bisschen erkältet oder ähnliches. Natürlich muss man schon mal ein bisschen durchvariieren und natürlich ist auch da ständig jemand, der am Anfang auch seine Mannschaft gesucht hat und auch elendig lange gesucht hat. Das habe ich ihm auch immer ein bisschen übel genommen, dass er so lange braucht, um eine Mannschaft zu finden, die er jetzt mit diesen 11 auch mal konsequent, auch mal für 1, 2, 3 Spieler auf den Platz schickt. Da hat er sehr viel rotiert. Das fand ich selbst nicht so glücklich, aber man muss auch da festhalten, auch wenn die Abwehr oft gewechselt hat und auch rotiert hat, trotzdem haben alle, die auf dem Platz standen, eine gute, solide Abwehrleistung gebracht, weil wir haben, egal in welchem Spiel, jetzt ausgenommen Bielefeld, wo man dann 3 Gegentore bekommen hat oder halt auch gegen Fürth mal 4, haben wir eigentlich immer relativ gut defensiv gestanden und gar nicht so viel zugelassen.
Das stimmt, das waren die einzigen beiden Spiele, wo es mehr als 2 Gegentore gab, die du gerade aufgezählt hast. Und es gab halt diese berühmte weiße Weste, Philipp Czauner, 16 Mal zu 0 diese Saison. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Also das ist eine stolze Summe, wie man
und
sagt.
Und man muss dazu sagen natürlich auch, wir reden jetzt immer nur von der Abwehr, natürlich den Torwart, Philipp Czauner, hat für mich auch eine sehr starke Saison gespielt. Ich habe auch am Anfang, als wir hier angefangen haben, mit Hannover League die ersten Sendungen zu machen in dieser Saison, habe ich auch damals schon zu euch gesagt, ich halte den Czauner generell für einen sehr guten. Ich halte ihn auch immer noch für einen, den man auch in der ersten Liga ins Tor stellen kann. Ich weiß, da bin ich relativ alleine mit, aber das macht mir nichts. Und er hat in vielen Spielen und in vielen Situationen gezeigt, was für ein klasse Torwart er ist. Er hat viele Paraden gehabt, die, wo man auch sagen muss, er hat eine klare Tormöglichkeit oder 100%ige verhindert. Das war mehrmals der Fall. Und er hat uns auch oft dieses 1-0 einfach auch über die Zeit gebracht, indem er eben noch gewisse Situationen entschärft hat. Und da muss man ihm auch mal den Respekt zollen und auch mal das Lob aussprechen. Er hat eine geile Saison gespielt und hat auch viel dazu beigetragen, dass 96 aufgestiegen ist.
Dann lass uns doch kurz noch einen Blick nach vorne werfen. Du hast jetzt gerade dich schon so ein bisschen festgelegt. Czauner kann auch in der ersten Liga der Mann fürs Tor sein. Jetzt haben wir noch einen neuen Spieler verpflichtet, den Herrn Esser aus Darmstadt. Da wird sicherlich irgendwas in Richtung Konkurrenzkampf entstehen. Wie siehst du es auf den anderen Positionen? Wie viele Spieler brauchen wir noch? Wo brauchen wir noch Spieler? Oder gehst du sogar so weit, dass du sagst, so viele brauchen wir gar nicht, mit dem Kader ist mehr drin?
Also wir werden schon noch mal so 2, 3 Spieler holen müssen, das glaube ich schon. Der Einzige, wo der Vertrag jetzt noch unklar ist, ist ja Edgar Pripp. Der läuft ja jetzt im Juni noch aus, da ist er noch unklar, ob er verlängert oder was mit ihm passiert. Ansonsten sind ja eigentlich alle Verträge zumindest von der Laufzeit her erstmal relativ klar. Spannend wird sein, ob Sané bleibt oder ob er doch geht. Auch das ist ja immer wieder eine Frage jedes Mal zum Saisonwechsel. Und die Frage natürlich auch, welcher Spieler geht eventuell noch? Man ist ja immer auch im Unklaren, ob eventuell auch nochmal ein Spieler den Verein verlassen möchte oder auch gezwungen ist, den Verein zu verlassen. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Sturm nochmal eine Alternative, jetzt wo Arthur den Verein wechselt, übrigens nochmal danke Arthur für geile Jahre, braucht man da im Sturm wahrscheinlich auch nochmal jemanden, der alternativ ist, weil ich halte Charlie Benjob jetzt nicht für die Alternative für Niklas Füllkrug und Martin Harnik. Da wird noch was machen müssen, auf jeden Fall. Im Mittelfeld halte ich uns eigentlich für relativ stark aufgestellt, mit Klaus, mit Bech, Fossum, Schmiedebach, Bakalorz, Meier und so weiter, halte ich uns schon für relativ gut aufgestellt. Verteidigung haben wir jetzt ja aus meiner Sicht einen sehr guten Linksverteidiger geholt mit Ostrzolek. Ein super Transfer aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht. Und mit der Verlängerung von Miko Albonorz natürlich auch eine super Konkurrenzkampf zwischen den beiden, definitiv. Vielleicht kann man auf der rechten Seite nochmal was machen. Innenverteidigung glaube ich auch, dass wir gut aufgestellt sind. Also so viel brauchen wir gar nicht machen, nur halt so an ein, zwei Positionen vielleicht nochmal ein bisschen was nachlegen, um einfach diesen Backup und die Alternativen zu haben.
Punktuelle Verstärkungen ist das Stichwort. Ja, Kai, eine Frage. Kriegt hier jeder dein Spieler der Saison?
Mein Spieler der Saison, ja. Gute Frage.
Deshalb stelle ich sie doch.
Ja, also ich nehme jetzt nicht Martin Harnik, weil das ist halt für mich ein super Kerl. Hat auch viele Tore geschossen, aber ich glaube, der ist dann einfach schon zu offensichtlich, deswegen nehme ich ihn nicht. Ich bleib bei Philipp Schauner. Ich möchte den Jungen gerne hervorheben und halte ihn halt eben, wie gesagt, für einen sehr guten Torwart, eine geile Saison gespielt, hat viele hundertprozentige verhindert, hat gezeigt, was er kann. Natürlich muss er an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen sich verbessern und nacharbeiten. Muss aber jeder. Und von daher ist er für mich ist einfach mal der Spieler der Saison.
Abschließend noch die Frage, wie doll kann man so eine Zweitligasaison eigentlich genießen? Also wir waren jetzt wirklich verwöhnt. Wir hatten viele, viele Jahre erste Liga. Ich glaube, 14 waren es am Stück. Dann zweite Liga und nach dem Schock, den man dann verdaut hatte, so nach dem Abstieg, der relativ früh schon feststand, musste man sich ja mit dieser zweiten Liga arrangieren. Wie gut ist dir das gelungen? Wie viel Spaß hat es dir dann letztendlich gemacht?
Also ich muss sagen, mir hat die zweite Liga echt Bock gemacht. Ich fand das richtig geil, mal wieder ein Jahr andere Vereine zu sehen, anderen Fußball zu sehen und auch mal wieder Spannung in der Liga zu haben. Ja, also erste Liga ist ja wirklich so, Bayern vorneweg, die über die Plätze sind eigentlich auch immer relativ klar besetzt und einfach auch mal ein Jahr lang nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, ja, sondern oben mitzuspielen, vorne den Takt anzugeben, hat mal Bock gemacht wieder, fand ich geil und wenn wir jetzt gesehen haben, wie wir feiern können auf dem Rathausplatz und auch in Sandhausen, hat es mir gezeigt, wie geil 96 eigentlich ist, wie geil der Verein ist, wie geil die Fans sind und natürlich auch, wie geil es ist, mit Hannover liebt auf Tour zu gehen und auch die Sendung zu machen. Und von daher hat das nochmal, finde ich, auch so einen neuen Schub gegeben, eine neue Belebung für 96, so eine ein Jahr zweite Liga. Und jetzt sind wir zurück in Liga 1 und freue mich jetzt auch wieder ein richtig geiles Jahr gegen diese Fischköpfe aus Bremen, die komischen Gelb-Schwarzen und die ganz, ganz seltsamen Rot-Weißen. Also ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Es war trotzdem schön in der Zweitliga. Kai, dir vielen Dank und ich gehe natürlich davon aus, wir hören uns nächstes Jahr bei Hannover Liebt in der ersten Liga wieder.
Aber selbstverständlich. Und wie gesagt, gerne Rückmeldungen zur Sendung beziehungsweise auch zu den Meinungen und so weiter. @roter Emster bei Twitter. Ne? Also gerne melden, gerne schreiben, Diskussionen anregen. Ich freue mich drauf und freue mich auch auf das nächste Jahr Hannover Liebt.
So macht ihr das, liebe Zuhörer. Und gleich Christoph Borschel hier. Danke, Kai. Tschüss.
Ciao.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Eben habt ihr Kai gehört, jetzt hört ihr Christoph Borschel vom Magischen Zweieck. Moin, moin, Christoph.
Moin Tobi, grüß dich.
Und moin moin trifft es in dem Fall auch völlig richtig. 9.40 Uhr am frühen Morgen, am Donnerstag ist es. Ganz ungewohnte Zeit zum Podcasten. Aber ich freue mich drauf und wir müssen sprechen über die Saison. Aber bevor wir das machen, sprechen wir noch über das Spiel in Sandhausen. Denn dort haben wir beide uns A zum ersten Mal gesehen und B seit langer, langer Zeit mal wieder Aufstieg gefeiert. Wie hat es dir gefallen in Sandhausen?
Es war großartig. Es war ja wirklich von vorne bis hinten genau so, wie man sich das gewünscht hat. Das Wetter war super. Die Leute unendlich, das muss man mal sagen, unendlich gastfreundlich. Habe ich noch nie erlebt bei einem Auswärtsspiel so eine Gastfreundschaft. Also man wurde von Parkplatzanweisern ins Stadion geleitet. Es wurde gesagt, macht euch ein schönes Spiel. Macht nicht zu viel kaputt, habe ich vorher auch gehört. Okay, schon mal sorry, ich war es nicht. Aber bis hin zu Bechern, zu Bier aus Pappbechern, die aus dem Vereinsheim noch rausgereicht wurden. Es gab überhaupt ein Vereinsheim, keine Paymentkarten. Das war wirklich extrem schön. Und auch das Stadion, wenn man davor stand, man macht ja dann immer so Selfies vorm Stadion. Das sah jetzt bei dem, das ist ein komisches Selfie, weil es sieht ein bisschen aus, als ob ich vorm Möhmer oder vor irgendeinem Möbelhaus stehe. Aber unglaublich gute Leute da. Total nett, war echt super.
Ja, ich fand auch, es war eine rundum gelungene Auswärtsfahrt. Das Spiel war jetzt nicht so gut, wenn wir da vielleicht tatsächlich nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Wir mussten ja Edgar Pripp ersetzen, wir mussten Harnik ersetzen und auch Salif Sané, die entweder gelb oder rot gesperrt waren. Wie fandst du das gelöst? Also Philippe durfte ja mitspielen. Ich hatte am Anfang tatsächlich ein bisschen Angst um Philippe und wegen Philippe. Aber er hat sich da auf viele Kopfbälle beschränkt und gar nicht erst groß angefangen zu zaubern.
Das war genau das. Ich habe auch vorher gedacht, im Grunde ist ja klar, wie die Aufstellung sein wird. Wahrscheinlich wird Anton nach hinten gezogen, spielt dann neben Hübner. Und dann sah ich, die Aufstellung, Philippe, ach du Schande, nicht gut, gar nicht gut. Und bin dann doch nochmal kurz nervös geworden. Und das Spiel war ja auch entsprechend. Das war ja nun wirklich, ich glaube, wenn man nur auf das Spielerische guckt, war es wahrscheinlich fast das schlechteste Spiel unter Breitenreiter, möchte ich fast sagen. Da war nicht viel Gutes dabei, aber gut, in so einem Spiel kannst du das vielleicht auch nicht erwarten, musst du vielleicht auch nicht erwarten. Und du sagst es dann selbst, die Spieler waren dann aber trotzdem clever genug, das muss man dann schon sagen. Gerade Philippe, die haben einfach nur das gemacht, das Nötigste und das, was sie können und keine Spiränzchen versucht. Bälle oft weit rausgeschlagen, viel geköpft und sowas. Alles in Ordnung dann irgendwie, wobei während des Spiels, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte keinen Empfang und konnte Zwischenstände abrufen, das ging nicht. Und dann wurde es ja nach dem 0-1, habe ich dann echt gedacht, so, ach du Schande, das wird richtig heiß, weil man wusste ja im Stadion, die Nachbarn, die führen 2-1. Die letzte Meldung war aber da schon eine Viertelstunde oder so her und man dachte immer, es sollen ja nur positive Sachen wieder bekannt gegeben werden. Wer weiß, ob da jetzt wirklich nichts passiert ist oder vielleicht führen die auch 5-1 und jetzt liegst du selber hinten. Das war so, das war so der uncoolste Moment des Tages.
Ich hatte das Glück, dass ich relativ guten Handyempfang hatte und dementsprechend immer wusste, wie es in Braunschweig steht und ich war dann auch recht entspannt. Ich habe tatsächlich irgendwann, glaube ich, nachdem das 1-1 für Karlsruhe gefallen war, hatte ich mir den Sport1-Ticker angeguckt. Das sind ja eine der wenigen, die auch wirklich Fließtext mit drin haben, der selbst geschrieben wird und nicht nur aus Textbausteinen besteht. Und da stand so sinngemäß drin, naja, jetzt steht's 1-1, könnte aber auch schon 3-1 für Karlsruhe stehen. Und da habe ich dann eigentlich relativ viel Sicherheit gehabt, dass Braunschweig nicht im kompletten Wahnsinnsmodus durch die Gegend fliegt. Und ich habe es mir hinterher sagen lassen, gesehen habe ich es mir dann natürlich nicht mehr. Sie haben es versucht, mit voller Kraft da irgendwie mehr als 4 oder 5 Tore zu schießen, aber es reichte dann irgendwie auch nicht und ich glaube, die ersten Wechsel dann in Richtung, wir müssen vielleicht auch an die Relegation denken und den einen oder anderen schonen, begannen dann irgendwann in der 70. Minute oder so. Also da war dann der Drops quasi gelutscht und deshalb war es auch gar nicht so schlimm, dass wir das 0-1 gekriegt haben, auch wenn es natürlich jetzt nicht so doll zum Jubel beigetragen hat bei uns. Aber es war ja dann Hübner, der gute Hübi, der, wie er es angekündigt hatte, köpft Hannover zum Sieg. Ihm war schon klar, wenn ich ein Tor mache, dann nur mit dem Kopf. Ab da war es dann irgendwie Party, ne?
ab dann war es total Party. Ich hatte im Stadion, kleine Anekdote, neben mir tatsächlich zwei Sandhausen-Fans sitzen. Also es gab sie, ja.
Verrückt.
Und es waren so absolute Urschwaben, die irgendwie Mitte 50 waren und, oh ja, der Hübi und so. Die fanden das auch alles gar nicht so schlimm und haben eigentlich die meiste Zeit sich gar nicht über das Spiel amüsiert, sondern eher über mich und meine Reaktion. Das war so ein bisschen für die ganz lustig, für mich dann auch. Dann haben wir irgendwie noch ein bisschen uns unterhalten und so. Also ab Minute 60, wie du sagst, war es einfach nur noch die totale Party und man guckt dann trotzdem, ich habe da mehr auf die Uhr geguckt fast als aufs Spiel, weil auf dem Platz war ja dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel dann los und man guckte dann und wollte es dann endlich haben, dass es dann soweit ist. Und also das nächste Mal gezittert habe ich dann eigentlich erst in der, sag mal, 82., 83., als, unsere Fans meinten, so ein Spiel könnte man eigentlich auch jetzt schon abpfeifen und warum gehen wir nicht eigentlich schon mal auf den Rasen? Da hatte ich kurz Angst, was passiert jetzt eigentlich, wenn hier das Spiel abgebrochen wird? Wird das dann, man hat ja dann verschiedene Horrorszenarien im Kopf, wird das dann als Niederlage gewertet? Müssen wir hier jetzt wirklich überhaupt mit einem Spielabbruch rechnen? Es war dann relativ schnell klar, den wird es nicht geben, aber es war trotzdem dann wieder so ein Moment, wo du denkst, oh, das passte so ein bisschen zur gesamten Saison, dass man so denkt, ja, eigentlich haben wir es ja alles, ach, und dann selbst verursacht, kommen wir dann doch wieder so ein bisschen ins Schlingern, so vom Gefühl her einfach nur.
Ich denke bei sowas ja immer an Düsseldorf gegen Hertha und wenn das nicht abgebrochen wird, dann wird zukünftig kein letztes Saisonspiel abgebrochen, egal was da passiert. Also das war ja schon, das war auf der letzten Rille durchgebracht, das Spiel, und da war es in Sandhausen ja dann tatsächlich nur halb oder ein Drittel so schlimm, was die Minuten bis zum Abpfiff anging. 1-1 gespielt, mal wieder auswärts einen Punkt geholt, viel mehr aber auch nicht. Und damit war die Saison zu Ende. Lass uns vielleicht lieber ganz weit an Anfang gucken. Ich erinnere mich irgendwie an den August letztes Jahr, als man dann so realisieren musste und auch realisiert hat, dass man jetzt in der zweiten Liga angekommen ist und dass es gar nicht anders geht als zweite Liga. Bist du, wenn du die Anfangszeit der Saison anguckst, 4-0 gewonnen, 3-1 gewonnen und eigentlich einen ganz guten Start dahingelegt, bist du irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass es keine Bayern-Saison geworden ist, voller Dominanz?
Ja, enttäuscht. Enttäuscht würde ja beinhalten, dass ich es komplett erwartet hätte vorher. Da bin ich ehrlich gesagt nicht von ausgegangen. Also man ist natürlich davon ausgegangen, klar, Hannover und der VfB Stuttgart auch, werden die Liga schon irgendwie dominieren und wenn nicht ganz viel schief läuft, sind es auch die beiden, die aufsteigen werden. Auf der anderen Seite sind ja die beiden Absteiger noch nie direkt wieder aufgestiegen. Das hatte man immer so im Hinterkopf. Und dann habe ich ehrlich gesagt als 96-Fan immer den Hinterkopf, ja, und dann sind im Zweifel wahrscheinlich wir wieder die Deppen, die es nicht schaffen. Das auf der einen Seite, klar, da ging es mit 4-0 gegen Lautern los. Wobei auch da war ich zum Glück auch vor Ort. Das war auch kein 4-0, wo man denkt, ja, so gewinnt man halt 4-0. Sondern das war auch ein bisschen so ein wackeliges, so blöd das klingt, so ein wackeliges 4-0. Ich erinnere mich dann noch an die erste Szene der Saison, war im Grunde Czauner hält im 1-1-Duell gegen irgendein lauterer Stürmer, sonst liegst du nach 2 Minuten hinten. Das war so ein 4-0 und da hatte man schon das Gefühl, ja, du gewinnst hier 4-0 und wahrscheinlich auch im Stile einer Spitzenmannschaft und du bist ja auch eine Spitzenmannschaft, aber ganz so einfach wird's dann irgendwie dann doch nicht und das zog sich ja dann gegen Greuther Fürth. Das zweite Spiel war ja ähnlich knapp. Auch ich glaube, auch das begann damit, dass Czauner im 1-1 gut einen rausholt. Und das zog sich dann so ein bisschen durch. Also so enttäuscht, dass wir die... Also ich habe nie gedacht, dass wir der FC Bayern der zweiten Liga sozusagen wären. Auch wenn man sich natürlich im Hinterstübchen irgendwo wünscht, dass es so ist. Aber dafür ist die Liga auch echt zu eng und auch zu schmutzig. Du hast zu wenig Mannschaften in der zweiten Liga, die wirklich Bock haben auf Fußball spielen, als dass du überhaupt der FC Bayern sein kannst. Zumindest nicht mit dem Material, was wir haben.
Nennen wir uns vielleicht den FC Bayern von den Heimspielen her. Das war ja in Ordnung.
Ja.
Da haben wir immer viel Spaß gehabt. Das lag sicherlich auch daran, dass du selten dabei warst.
Die einzige Niederlage habe ich ja gesehen.
Gegen Dresden warst du da?
Ja, gegen Dresden war ich da.
Sehr schön. Gutes Timing. Welches Spiel? Wann warst du noch da? Hast du noch mehr gesehen? Warst du beim Derby?
Derby war ich da, Dresden war ich da und war noch ein drittes. Müsste ich jetzt lügen. Kriege ich im Laufe dieser Aufzeichnung noch raus.
Kann nicht so beeindruckend gewesen sein. Dann lass uns doch kurz über das Derby sprechen. Zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Saison, also hinten raus war ja irgendwie alles wichtig, hatte ich das Gefühl, so ab Union Berlin, ab Breitenreiters Ankunft, gab es nur noch Endspiele, zumindest was mein Gefühl anging. Dieses Derby nach 19 Jahren endlich mal wieder gewonnen, war das für dich das Highlight der Saison, das beste Spiel der Saison oder gab es für dich ein anderes wichtigstes Spiel der Saison?
Ja, wichtigst, ja doch, doch, zu dem Zeitpunkt muss man schon sagen, gar nicht so sehr, weil es das Derby war, auch natürlich, weil es das Derby war, aber weil es ja an der Konstellation, es war 29. Spieltag, glaube ich, aus so vielen Gründen so unglaublich wichtig war. Es war ein direktes 6-Punkte-Spiel um einen Aufstiegsplatz, das war der Spieltag, an dem wir vorbeigezogen sind. Nee, sind wir da schon vorbeigezogen? Doch, ich glaube. Nee, die wären komplett unanholbar weg gewesen. Sonst, genau, so war es. Also du musstest das aus sportlicher Sicht schon gewinnen. Aus Prestige-Sicht musstest du es gewinnen. Und du hattest ein ausverkauftes Stadion an einem Samstagmittag und du konntest diese komplette Saison den Endspurt sozusagen einläuten. Also war es das absolut schon das wichtigste Spiel der Saison, weil ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir da nicht, ich spreche es nicht aus.
Wir hatten einen Punkt Rückstand und haben dann nach dem Spiel hatten wir 2 Punkte Vorsprung. Das war tatsächlich dann auch so der Sprung auf Platz 2, das war unfassbar wichtig, ja.
Ja, vor allem, du musst es ja nur mal umdrehen. Du musst ja nur so tun, als ob wir da unentschieden gespielt hätten und dir die Tabelle dann jetzt angucken.
Nein.
Nicht mit dem Tabellenrechner jetzt auf dem Spiel.
Jetzt ist Kopf, so. Schluss mit dem Tabellenrechner. Aus.
Nee, aber klar, absolut wichtigstes Spiel, wobei tatsächlich, das ist vielleicht sowas, da kann man wirklich so ein bisschen vielleicht den Bayern-Vergleich ziehen, weil das hat sich dann doch durchgezogen, dass wir im Grunde kein einziges Spitzenspiel, und das war ja ein Spitzenspiel auch, verloren haben. Wir haben die alle gut gespielt und fast alle sogar gewonnen. Also gerade jetzt Rückrunde, Union, hast du gesagt, war das wichtigste Spiel, dann war Braunschweig das wichtigste Spiel gegen Stuttgart, das musst du auch erstmal gewinnen. Das nächste wichtigste Spiel, wobei, wie gesagt, Braunschweig sticht da schon noch raus, aber wenn du da alle bei einem auch nur unentschieden spielst, dann bist du mausetot, weil du halt gegen alle Mannschaften oder gegen viele Mannschaften unten, du holst in der Saison 2 Punkte gegen Sandhausen, das musst du dir auch mal reinziehen. So gesehen ist dann wahrscheinlich eher so dieses, ja, wie sagt man, gibt es ein hannoversches Mir ist an mir? Gibt's nicht, aber vielleicht seit dieser Saison.
Vielleicht seit dieser Saison. Mal gucken, was wir davon transportieren können in die nächste Saison. Wir müssen auch ganz kurz natürlich über den Trainerwechsel sprechen. Daniel Stendel hat viel Gutes für Hannover 96 getan, musste dann aber gehen und das war auch richtig so. Oder siehst du das anders?
Nee, leider nicht. Ich würde es gerne anders sehen, wobei dann würde ich ja was gegen Breitenreiter sagen. Also das ist ja auch falsch. War natürlich überfällig fast schon. Die Mannschaft hatte sich spielerisch ja zurückentwickelt eigentlich, nachdem er ja letzte Saison, als er kam, einen total faszinierenden Offensivfußball gespielt hat. Und wir alle, das war so ein bisschen vielleicht die Enttäuschung. Wir sind ja alle mit der Erwartung reingegangen, okay, Daniel Stendel ist jetzt nicht der Defensivspezialist, die wird er wahrscheinlich auch nicht im Griff kriegen, aber dann gewinnen wir halt alle Spiele Werder Bremen-mäßig 4-3. So. Und wegen unserer tollen Offensive steigen wir auf. Und dann war es aber gerade am Schluss so, dann klappte die Offensive nicht mehr, die Balance stimmte halt gar nicht mehr zwischen Offensive und Defensive und man hatte auch nicht das Gefühl, dass der damalige Trainer die großen Lehren ziehen würde und so eine leichte Sturheit sich einstellt. Und dann war es einfach völlig richtig, da die Notbremse zu ziehen. Aber da muss ich auch mal Lob aussprechen, nicht irgendeine Notlösung zu ziehen, sondern dann zu warten, bis man eine vernünftige Alternative hat mit Held und Breitenreiter eben, die auch eine Perspektive bieten. Weil man hätte natürlich auch irgendeinen Feuerwehrmann auf Platz 3 liegen. Das muss man nochmal dazu sagen. Klar, ist auch absurd. Aber das versteht außerhalb Hannovers wahrscheinlich wieder keiner. Aber es war natürlich so von der Mannschaftsstimmung, von der Stimmung im ganzen Umfeld, war das einfach ein notwendiger Schritt. Der Erfolg gibt jetzt natürlich recht. Wobei ich glaube, das Gezeter wäre auch trotzdem, selbst wenn wir es jetzt nicht geschafft hätten, Gott bewahre, aber wäre das Gezeter kleiner gewesen, als wenn man es anders gemacht hätte und man sich hätte vorwerfen müssen, nicht alles versucht zu haben. Trotzdem muss man natürlich sagen, das hat, glaube ich, auf der Meisterschaftsfeier André Breitenreiter selber auch gesagt, ein ganz großer Anteil gehört natürlich Daniel Stendel, weil er hat einfach mehr als die Hälfte der Saison an der Seitenlinie gestanden und hat gecoacht und hat aus einer absoluten Trümmertruppe eine echte Mannschaft geformt. Auch, klar, die sind jetzt noch ein Stück weiter mehr zusammengewachsen. Trotzdem hat er dieser Mannschaft wieder Leben eingehaucht und überhaupt eine Mannschaft draus gemacht, die jetzt gerade Mallorca auseinander nimmt, offensichtlich.
So. Na, ganz so schlimm war es ja nicht auf Mallorca, habe ich mir sagen lassen. Die neue Presse und die Hatz haben da beim Sportbazar das ein bisschen relativiert, was zuerst geschrieben wurde. Es wurden wohl dann doch keine Sonnenschirme als Speere benutzt. Naja, gut.
Wobei, so schlimm fände ich, ich finde es lustig, aber ja. Egal. Ja,
ja, wenn man keinem wehtut, kann man auch mal ein bisschen sich daneben benehmen, finde ich. Aber gut, ja. Sollen sie machen. Ich habe gehört, sie verlassen die Insel jetzt ja sowieso zeitnah und fliegen auf die nächste Insel. Von daher viel Spaß da unten. Schande, und genießt die Sonne. es wird schon Spaß machen. Ja, Stendel, Breitenreiter. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir noch ein bisschen auf die Spieler. Wer hat dir denn diese Saison, oder wer ist dir denn positiv in Erinnerung geblieben? Wer ist dein Spieler der Saison?
Ja, schwierig. Muss ich mich jetzt echt auf einen festlegen? Ich habe ja, nämlich
das noch ein paar nette Worte
Frage schon eingestellt. aber ich schwanke zwischen zwei oder drei tatsächlich. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich tatsächlich sagen Marvin Bakkerlords, den wir vorher alle als ja, Kaderspieler, Ergänzungsspieler so vielleicht im Hinterkopf hatten. Aber man muss sagen, seit der seinen Stammplatz hat, ist er der absolute Chef im Mittelfeld, ist derjenige, der vorangeht, der abgerätscht, der abräumt, der hin und wieder sogar mal, klar, in selteneren Momenten, aber auch ein gescheites Päschen spielen kann. Und ich glaube, auch menschlich unfassbar wichtig in dieser Mannschaft ist. Also ein echter, totaler Baustein, über den vieles läuft. Und wenn er dann mal ausgefallen ist oder mal eine Sperre hatte, hat man das auch direkt gemerkt. Also Marvin Bakkerlords für mich so ein bisschen vom Zero to Hero, so der heimliche Kapitän, ohne unseren richtigen Kapitän anzählen zu wollen, das natürlich nicht, aber schon so von der Spielart und von der Weise, wie er gespielt hat, auch der perfekte Spieler, den du in der zweiten Liga natürlich brauchst, der so ein bisschen dirty spielt, aber ja, die Grenzen eigentlich ganz gut einhält. Also Marvin Bakkerlords für mich schon Spieler der Saison. Ja, und direkt dahinter muss man auch sagen, Waldemar Anton, der jetzt gar nicht, wenn man nach Kickernoten geht, habe ich vorhin mal geguckt, gar nicht so weit oben zu finden ist, sondern man muss tatsächlich auf weiter klicken, weil er nur sechstbester Spieler ist danach. Aber der ist halt noch echt jung und wir haben gedacht, naja, der baut sich dann an den erfahrenen Innenverteidigern auf oder an dem erfahrenen Sechser, den wir da noch haben. Aber es war eigentlich meistens tatsächlich so, dass er der Ruhepol war und zwar mit, wie alt ist er, 20?
Ja, jetzt erwischst du mich natürlich gnadenlos auf dem falschen Fuß, aber viel älter wird er nicht sein. Viel älter wird er nicht sein.
Ja, und also alleine diese totale Ruhe, die er ausstrahlt, und zwar sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs, ich sehe da jetzt keinen großen Qualitätsverlust bei ihm, als auch das Fußballerische, was er mitbringt, die Pässe, die er spielt, das ist schon echt eine Granate. Und völlig zu Recht ist er jetzt in der U21 natürlich auch. Das sind schon zwei echte Granaten. Und da siehst du aber schon so ein bisschen, das sind halt auch beides Defensivspieler, ne? Also wir haben schon mit der Defensive den Aufstieg. Ja, Defense wins Championship. Schönes Deutsch, Lothar Matthäus gefällt mir. ja, es ist ja tatsächlich so, klar. Ohne Martin Harnik hätten wir es auch nicht geschafft, ist auch logisch. Aber trotzdem glaube ich, dass diese beiden da im Mittelfeld und in der Zentrale schon so die Stabilität der Achse waren, die das ganze Konstrukt so zusammengehalten haben.
Definitiv. Waldemar Anton wird in 2 Monaten 21 und hat dementsprechend noch viele, viele gute Fußballjahre vor sich. Ich glaube, aus dem wird mal was. Also
ja, ne? Ich hoffe bei uns langfristig. Das wäre schön.
Ja, der Vertrag geht noch bis zum 30.06.2020, also noch 3 Jahre. Da ist jetzt auch keine Hektik angesagt, den vorzeitig zu verlängern. Ist natürlich dann immer die große Frage, wie sieht's aus mit Ausstiegsklauseln und ähnlichen Schweinereien. Aber gehen wir mal vom Positiven aus und sagen, der Waldi, der bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Das wäre zum Beispiel mein Wunsch. Christoph, nächste Saison geht's gegen den Abstieg und es wird eine ganz enge Kiste. Nein, wir spielen um Platz 6 und wir wollen nach Europa. Nein, wo liegt die Wahrheit?
Martin Kind hat das gesagt.
Wo, na, der hat ja, glaube ich, so eine 3+X-Jahre-Geschichte draus gemacht. Aber wo liegt die Wahrheit für die nächste Saison?
Boah, ja, genau dazwischen tatsächlich. Also ich glaube, wenn du einen soliden Mittelfeldplatz erreichst, ohne bis zum... Also ich möchte... Mein Ziel ist, dass wir ab Saison Spieltag 30 als neutrale Zuschauer uns die Spiele angucken können, weil wir dann schon den ganz entspannten Klassenerhalt haben. Also ja, so alles zwischen Platz 8 und 12 fände ich eigentlich sehr, sehr smooth. Also Platz 8 wäre natürlich ein bisschen wahrscheinlich zu viel des Guten, aber nein, ein hoher einstelliger oder niedriger zweistelliger Tabellenplatz, das muss, glaube ich, so das Ziel sein, dass du eine solide Saison spielst, wo du nicht komplett ins Zittern gerätst, wo du nicht komplett aus den Fugen gerätst, wo du auch Spielern und Trainern eine Menge Zeit gibst, das wäre auch gut, also auch ans Umfeld von 96 nochmal den Appell, dass man sagt, okay, wenn wir mal, das kann immer passieren als Aufsteiger, auch mal 4 Spiele verlieren oder so, alles gut, alles ruhig bleiben, Vertrauen in diese Mannschaft, Vertrauen in Vorstand und in Trainer, dass man einfach mal ganz solide sich wieder fängt und dann einen langfristigen Plan aufstellen kann. Das wäre so schön. Das wäre okay.
Dein Wort in Martins Gehörgang. Christoph, vielen, vielen Dank. Das war sowohl heute als auch in den ganzen vergangenen Aufnahmen im Laufe dieser Saison eine große Freude und ich freue mich auch schon auf das nächste Jahr. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das magische Zweieck bei Twitter, bei Facebook, eine eigene Homepage und der Podcast. Christoph, Dankeschön.
Ja, ich danke dir und endlich erstklassig.
Endlich erstklassig.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Jetzt bei mir als letztes, aber wie sagt man so schön, last but not least, der André. Hallo André.
Ja, grüßet euch.
André, auch deine Saison ist vorbei. Auch du bist mit Hannover 96 aufgestiegen. Wie groß war die Erleichterung?
Och, am Ende doch ziemlich, aber nicht am letzten Spieltag, sondern am Spieltag davor. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich von Anfang an ja gesagt habe, wir müssen aufsteigen, es ist alternativlos. Die Art und Weise, wie Hannover weite Teile der Saison bestritten hat, hat mich nicht gerade sehr zuversichtlich gestimmt. Es musste halt sein, dementsprechend war klar, es wird sein, aber die Art und Weise war doch schon ein wenig, puh, aber Gott sei Dank gab es das Wunder auf Bielefeld, womit ja wohl echt niemand gerechnet hat und dementsprechend reicht es am Ende.
Ja, es reicht am Ende, Gott sei Dank. Du hast, glaube ich, während der Saison mehrfach gesagt, dass diese zweite Liga so gruselig schlecht ist, dass man da eigentlich gar keine Alternative hat, als aufzusteigen. Wie schlecht war denn die zweite Liga wirklich?
Gruselig schlecht. Nein, also wirklich, ich muss sagen, ich bin ja schockiert. Ich bin natürlich auch nur so ein, ich guck mal, was mich interessiert, Fernsehfußballgucker, ja. Das heißt, solange 96 in der ersten Liga gespielt hat, habe ich kein einziges Zweitligaspiel gesehen, habe ich mir da nicht die Tabellen großartig angeguckt. Ich war halt so normal informiert, ich wusste, wer ist oben, ich wusste, wer ist unten. Und dann spielte 96 zweite Liga und ich habe mir ja nahezu jedes Spiel auch angeguckt. Und ich muss sagen, die Qualität ist erschreckend gewesen. Ich will nicht sagen, dass es eine Knüppelliga ist, aber es ist schon eine Liga, wo man mit dem Ball wenig anfangen kann. Und ja, ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt hoffentlich für alle Zeiten beendet sein wird. In der ersten Liga weht zwar ein anderer Wind, aber gut, den müssen wir aushalten, da will ich nicht nochmal runter. Das ist also, nee. Also hat gereicht, war mal eine schöne Erfahrung, ne? Jetzt abgehakt.
Ja, Gott sei Dank, abgehakt. Ich fand auch, es war anderer Fußball irgendwie. Also obwohl es ja nur eine Liga Unterschied ist, war es oft anderer Fußball. Ich finde, Hannover hat sich da auch relativ gut angepasst, also im negativen Sinne. Haben auch viele, viele Spiele gehabt, die irgendwie so ein bisschen in Richtung Rumpelfußball gingen. Wir haben fast kein Spiel, zumindest auch dann hinten raus, kein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Liegt es an der zweiten Liga, dass die Gegner einfach dann hinten lieber dicht machen und ihre Ruhe haben wollen? Oder wie versuchst du das zu erklären?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, du hast es ganz gut angesprochen. Man hat sie einfach angepasst. Ich meine ganz ehrlich, Hannover 96 steigt auf mit 19 Siegen, 10 Unentschieden und 5 Niederlagen. Das heißt also mit 15 nicht gewonnenen Spielen. Da muss ich sagen, das ist sportlich, dass man damit aufsteigen kann mit 67 Punkten. Es zeugt nicht von Qualität, aber ich finde auch, wir werden als Fußballfans da auch ein bisschen geblendet. Uns wird immer erzählt, wie stark doch die erste Fußball-Bundesliga ist. Das bedeutet also, in dem Moment, wo, auch international wird das ja immer so behauptet, das heißt, in dem Moment, wo Hannover 96 absteigt, glauben wir, sie steigen aus einer sehr starken Liga ab. Also müssen sie in der deutlich schwächeren zweiten Liga ja schon mal direkt alles dominieren. Und dann erzählen sie uns ja noch jedes Mal, dass die zweite Liga die beste zweite Liga aller Zeiten ist, damit da auch irgendjemand noch reinklickt, wenn Sandhausen gegen Erzgebirge Aue spielt. So, das heißt, wir glauben auch, dass die zweite Liga stark ist. Und es ist beides ein absoluter Irrglaube. Wer aus der ersten Liga absteigt, einer sehr, sehr schwachen ersten Liga im Übrigen, der ist halt nicht gut. Im Gegenteil, der ist sogar richtig schlecht. Und wenn der dann noch in eine zweite Liga kommt, die auch nicht wirklich gut ist, aber wo eben dann diese Tugenden wie Kampf und Leidenschaft noch so ein bisschen hochgehalten werden, weil man sonst nichts kann, für den ist das, glaube ich, dann wirklich relativ schwer. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir direkt wieder hochgehen. Aber, also es muss was passieren, es wird was passieren, damit wir da nicht wieder absteigen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt hatten wir eine Saison Pause. Und wir haben uns jetzt viel zweite Liga angetan. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie man aus dieser ersten Liga absteigen konnte. Und da ich das jetzt immer noch nicht verstehe, habe ich halt so ein bisschen Sorge, dass das nochmal passieren kann. Ich hoffe, die anderen haben verstanden. Trainer, Vorstand, Spieler.
Ja, aber ich bin guten Mutes. Warum wir letztes Jahr abgestiegen sind, könnt ihr bestimmt noch mal im Saisonrückblick von letztem Jahr nachhören. Sparen wir uns an dieser Stelle. Lass uns lieber gucken, warum wir aufgestiegen sind, beziehungsweise was wir dann doch besser gemacht haben als der fast komplette Rest der Liga. Stuttgart mal ausgenommen, die waren ja nur noch vor uns. Wir haben den Trainer gewechselt in der Saison, André. Das war nach dem Karlsruhe-Spiel. Das war der Spieltag Nummer 23. Jetzt, heute nach 34 Spieltagen, kann man immer schlau daherreden und genau das machen wir jetzt auch. Zu spät, genau richtig.
Zu spät. Wir hatten das ja auch schon unter der Saison im Podcast öfter und ich hatte eine klare Haltung zu Daniel Stendel eingenommen und wir hatten das ja hier auch mit viel Leidenschaft jedes Mal diskutiert. Für mich Daniel Stendel, ein toller Typ, ein Hannoveraner, verbunden mit dem Verein, zumindest gewesen. Und ja, wir waren einfach froh, dass wir so einen hatten. Ich bin dann nur nicht immer ganz so euphorisch. Ich finde, nur weil jemand in dem Verein lange Zeit gespielt hat oder mal Spieler in dem Verein überhaupt war, muss er nicht gleich der bessere und beste Trainer sein. Das ist so ähnlich, wie man immer glaubt, dass junge Spieler aus der eigenen Jugend hurra sind, alle anderen sind bäh. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Und Daniel Stendel hat aus meiner Sicht gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, eine Profimannschaft auf dem Top 18 Niveau in Deutschland zu führen. Wir haben unter Daniel Stendel schlecht gespielt. Wir haben ohne Daniel Stendel extrem viel Glück gehabt. Wir haben unter Daniel Stendel so schlecht gespielt, dass wir, und da lege ich mich fest, nicht aufgestiegen wären. Das heißt, der Trainerwechsel war richtig, er war zwangsläufig, er war zu spät, im Sinne von, man hätte es eher machen müssen, aber es hat am Ende gereicht. Und dass es gereicht hat, das ist vielleicht die große Stärke von Hannover 96 in dieser Saison gewesen. Das ist vielleicht auch, ich sag mal, das wirklich Beeindruckende gewesen in dieser Saison, wo man nicht dran vorbeireden kann. Wir haben unter Breitenreiter gegen alle Großen gewonnen. Wir hatten das Endspiel gegen Union Berlin, wir hatten das Endspiel gegen Braunschweig, wir hatten das Endspiel gegen Stuttgart. Dass man da 9 Punkte rausholt, also damit konnte man vielleicht nicht unbedingt rechnen, hoffen ja, aber nicht rechnen. Und dass das Breitenreiter geschafft hat mit dieser Mannschaft, da muss man sagen, ja, Hut ab. Also wirklich Hut ab. Da haben Kind, Breitenreiter, Held und die Mannschaft wirklich gezeigt, was in ihnen steckt. Und dementsprechend hat es ja auch am Ende gereicht. Es hätte auch echt düster aussehen können.
Ja, in der Tat. Das kann man so sagen. Daniel Stendel hat einen Punkteschnitt von 1,82 oder 1,83, wenn man vernünftig rundet. Und Breitenreiter hat ihn da tatsächlich auf 2,78 hochgetrieben, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch sehe. Wow, das ist krass. Ja, du hast die Spiele gerade angesprochen, die letzten drei oder die wichtigen drei hinten raus. Das erste gegen Union, ja auch das erste Spiel von Breitenreiter bei uns. War das am Ende wahrscheinlich wirklich die Qualität, dass man, wenn es komplett drauf ankam, und dazu zählte natürlich diese drei wichtigen Heimspiele, dazu zählte aber auch das Auswärtsspiel in Heidenheim, da hat man es dann, ja, man hat es geschafft. Warum hat man es geschafft? Weil man hinten besser stand, weil man das eine Tor gemacht hat und sich dann nicht mehr hinten verrückt machen lassen hat. Wie siehst du das? Was war dann der ausschlaggebende Punkt in diesen entscheidenden Spielen?
Also ich würde natürlich gerne Mäuschen spielen und dabei sein, aber ich bin nicht dabei. Dementsprechend weiß ich nicht, was da jetzt anders gelaufen ist und wieder die Stimmung sich verändert hat und was auch immer. Denn letztendlich von der Ausrichtung her, zumindest auf dem Papier, hat sich ja nicht allzu viel geändert. Was sich aber durchaus geändert hat, und das muss ich jetzt als alter Prip-Hasser, naja, Hasser ist ein komplett falsches Wort, also als alter Prip-Kritiker muss ich das natürlich immer klarstellen, es gab Spieler, die auf einmal deutlich über dem Niveau gespielt haben, was sie unter Stendel gezeigt haben und die möglicherweise überhaupt erst auf ihr normalen Niveau gekommen sind. Das heißt, sie haben unter Stendel völlig anders performt. Wenn wir uns zum Beispiel einen Prip angucken, wenn wir uns einen Olli Sorg angucken, ja, das sind jetzt nur mal zwei exemplarisch, das sind Spieler, die haben unter Stendel extremst schwach gespielt, wenn sie denn gespielt haben. Sie standen stark in der Kritik. Die haben sich komplett stabilisiert unter Breitenreiter. Die haben starke Leistungen gezeigt unter Breitenreiter, auch entscheidende Leistungen gezeigt. Ein Füllkrug zum Beispiel hat Breitenreiter quasi wieder hergezaubert und der hat die wichtigen Tore gemacht. Wir erinnern uns an das Braunschweig-Tor. Also da hat Breitenreiter, warum auch immer, den richtigen Nerv getroffen. Und das ist eine Leistung, die muss man ihm hundertprozentig anrechnen oder gleichzeitig muss man sie eben auch Stendel hundertprozentig negativ anrechnen, dass er es eben nicht geschafft hat, diese Spieler, die ja zum Stamm gehören, die ja wirklich ein extrem wichtiger Spieler für Hannover sind, vernünftig einzubinden, und mit Daniel Stendel wären wir nicht aufgestiegen.
Ja, vielleicht ist da was dran. Ist eine These?
Gut, ich kann es nicht belegen, beweisen, aber die Ergebnisse sprechen ja für sich. Hätten wir die Ergebnisse der Hinrunde in der Rückrunde abgelegt, das hätte ja alles nicht gereicht, ne?
Das hätte alles nicht gereicht.
Dein Punkteschnitt hätte nicht gereicht.
Ich habe mich natürlich gnadenlos verrechnet, muss ich gestehen. Die Zahlen, die ich eben genannt habe, sind natürlich völliger Hokuspokus gewesen. Ich arbeite dran, das noch wieder aufzurechnen, während wir sprechen, weil ich, glaube ich, Daniel Stende 4 geholte Punkte unterschlagen habe. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. André, auf der anderen Seite, neben dieser Stärke in den wichtigen Spielen, insbesondere zu Hause, steht die Auswärtsbilanz, die, ja, wie formuliere ich das vorsichtig, ja, sie war scheiße, machen wir uns nichts vor. Also zu Hause, diese eine Niederlage gegen Dresden, okay, das kann passieren, man kann nicht 17 Spiele zu Hause gewinnen oder man gewinnt in der Regel nicht 17 Spiele zu Hause, aber auswärts 5 Siege, 8 Unentschieden, und da ist es tatsächlich das mit den 8 Unentschieden, was mir immer so ein bisschen ins Auge sticht. Hat man da vielleicht das ein oder andere Mal gesagt, ja lieber der eine Punkt, den nehmen wir mit, als dass wir hier jetzt ein Risiko gehen und 3 Punkte draus machen, und ist das die richtige Herangehensweise?
Offensichtlich war es so. Es könnte zumindest die hohe Anzahl an Unentschieden erklären. Ich habe da auch mal wieder eine etwas exklusivere Meinung, eine etwas andere Meinung zu. Ich glaube, das hast du eben angedeutet mit deinem zweiten Halbsatz. Ich verstehe Mannschaften nicht, die aufsteigen wollen. Es geht nur um aufsteigen wollen und um absteigen wollen. Ja, also die Mannschaften, die wirklich existenziell Punkte benötigen, warum die nicht auf 3 Punkte spielen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Bielefeld. Wir haben in Bielefeld 3-3 gespielt. Wir haben zu Hause gegen Bielefeld 2-2 gespielt. Beides mal Spiele, wo wir mit dem Spielstil und mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren. Ich hätte es lieber gesehen, wir hauen gegen Bielefeld nochmal alles raus in Bielefeld, ja, schießen noch glücklich das 4-3 und verlieren dafür, weil wir auch alles rausgehauen haben, in Hannover durch einen blöden Konter 2-3. Oder umgekehrt, ist ja egal jetzt, wie rum, ja. Das heißt, auf der einen Seite gehst du das Risiko und holst die 3 Punkte, auf der anderen Seite gehst du das Risiko und verlierst die 3 Punkte. Trotzdem hättest du einen Punkt mehr, denn so hast du ja nur 2 Punkte gegen Bielefeld über die Saison geholt. In der 3-Punkte-Regel ist es nun mal klipp und klar so, dass du bei 3 Unentschieden kannst du 3-mal verkacken, ja, und noch verlieren, weil sich das auskontern lassen, dann ist es genauso viel wert wie dieser eine Sieg, den du holst, weil du ja 3 Punkte holst. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, dass trotz alledem so viele Unentschieden zustande kommen. Ich meine, das sind immerhin 10 Unentschieden dieser Saison gewesen. Das ist viel.
Das ist viel, ne?
Und ich weiß nicht, ob das am mangelnden Risiko liegt oder ob man sagt, komm, lieber einen Punkt mitnehmen als gar nichts. Vielleicht ist es auch so eine psychologische Geschichte, dass man sagt, komm her, wir haben immerhin noch einen Punkt geholt, anstatt gar keinen Punkt. Aber rein rechnerisch, unterm Strich, macht es Sinn, lieber einmal zu gewinnen und zweimal zu verlieren, als dreimal unentschieden zu spielen.
Definitiv. Gerade wenn man nicht mit 38 Punkten am Ende der Saison glücklich ist. Dann, wenn man aufsteigen will halt. Ich habe es auch nicht immer alles ganz verstanden. Ich habe auch diese ganze Geschichte mit den Toren, also mit den geschossenen Toren, wenn man dann 1-0 oder 2-0 geführt hat. Jetzt die letzten Spiele, insbesondere wenn klar oder als klar war, dass das Torverhältnis wichtig wird zum Ende der Saison. Es kann ja keiner ahnen, dass Bielefeld das quasi mit dem Torverhältnis für uns komplett erledigt. Das war ja ein Geschenk des Himmels. Da konnte keine Sau mit rechnen. Da hat mir ab und zu ein bisschen was gefehlt. Das war übrigens dann auch in Zeiten von André Breitenreiter. Also das war dann nicht nur Daniel Stendel Zeiten. Lass uns vielleicht mal einen kleinen Blick nach vorne werfen. Zwischendurch die Frage, mit wem steigt 96 auf, beziehungsweise steigt überhaupt noch eine dritte Mannschaft mit auf aus der zweiten Liga?
Ich lege mich fest mit Stuttgart.
Eine sehr mutige These. Und bei der Relegation geht das wie aus?
Ach so, ich dachte, das wäre die Antwort auf beide Fragen gewesen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Wolfsburger die Braunschweiger im Schach halten können und dementsprechend die Liga halten. Die Relegation ist aus meiner Sicht eingeführt worden, um die Bundesliga kompakter zu halten. Das heißt, dass eben nicht 3 Mannschaften rauf und runter gehen, sondern dass es letztendlich 2 sind. Und wenn wir uns die Relegationsstatistik angucken, ist es ja durchaus so, dass in den wenigsten Fällen die Zweitligamannschaft aufsteigt, sondern meistens halt die Erstligamannschaft die Liga hält. Die Qualität von Wolfsburg, egal in was für ein Loch die da gerade sind, ist normalerweise unter allen Gesichtspunkten weit, weit über der von Braunschweig, und dementsprechend sollte bei 2 Spielen, ja auch wohlgemerkt, ist ja nicht eine Art Endspiel, sondern bei 2 Spielen sollte sich dann schon die Erstligamannschaft durchsetzen, und genau das verfolgt ja auch der DFB oder beziehungsweise die DFL, deswegen gibt es ja auch diesen Relegationsquatsch, um eben die Liga kompakter zu halten, um den Durchfluss geringer zu halten, um eben Mannschaften, die man möglicherweise nicht oben haben möchte, weil sie eben ein bisschen kleiner oder ein bisschen weniger Strahlkraft haben, fernzuhalten. Dass es jetzt nur gerade Braunschweig gegen Wolfsburg trifft, ist vielleicht gerade der Witz der ganzen Geschichte, denn eigentlich hat Braunschweig mehr Strahlkraft, aber gut, ist halt so. Nee, Wolfsburg bleibt drinnen.
Gott sei Dank können wir dann ab nächster Saison auch wieder davon profitieren, dass...
Tobi, eins noch, um mich jetzt richtig beliebt nochmal zu machen bei allen 96-Fans. Ich wäre aber viel lieber dafür, dass Braunschweig aufsteigt.
Tatsächlich bist du nicht ganz alleine mit dieser Meinung. Also es gibt genug 96-Fans, klar gibt es auch genug Hardcore-Fans, die sagen Braunschweig gar nicht, nie, never, aber ich habe des Öfteren jetzt in den letzten Tagen auch die Theorie oder die Argumente gehört und ich glaube Jan war es, der am Anfang der Sendung da auch drüber gesprochen hatte. Es hat ja auch seine Vorteile, wenn Braunschweig aufsteigt. Also Wolfsburg ist für Hannover auch nicht sonderlich attraktiv, wahrscheinlich für wenig Leute attraktiv. Braunschweig bietet dann zumindest das Derby nochmal und Braunschweig hat natürlich, ja, so theoretisch, wenn man am Anfang der Saison guckt, ist es einer der Kandidaten, die hoffentlich hinter einem stehen am Ende der Saison. Und bei Wolfsburg ist es trotz aller sportlichen Leistungen, ne, also es hat auch definitiv seine Vorteile, aber ich verstehe natürlich auch jeden 96-Fan, der dann sagt, das kriege ich nicht übers Herz, sowas mir zu wünschen oder sowas zu sagen. Ist eine knappe Geschichte. Aber nächste Saison, vielleicht gucken wir tatsächlich ein bisschen raus. Du hast es vorhin schon gesagt, 96 muss sich, soll sich, wird sich verstärken. Es gab schon die ersten 1, 2, 3 Verpflichtungen. Es ist ja, während wir aufnehmen, hast du immer das Gefühl, es sind schon wieder 6 neue Spieler verpflichtet worden. Das ist jetzt aktuell noch nicht passiert, aber schauen wir mal. Wo siehst du größten Bedarf bei 96? Also einen Torwart haben wir jetzt ja schon geholt. Jemand, der letzte Saison erste Liga gespielt hat bei Darmstadt, der eigentlich überall gut weggekommen ist mit den Kritiken. Siehst du damit diese Position als erledigt an und wo können wir noch ein bisschen nachlegen?
Also erstmal über den Herrn Esser. Ich habe keine Ahnung, warum der geholt worden ist. Ich habe keine Ahnung, was der bei uns soll. Und ich habe auch keine Ahnung, was da die Intention der sportlichen Leitung ist. Ist das unsere neue Nummer 1? Dann müsste man sich halt überlegen, wie verkauft man das dem Chauner? Ist das nicht unsere neue Nummer 1? Will man da so ein bisschen Konkurrenzkampf haben? Schön und gut, aber wo ist dann die qualitative Verbesserung? Oder wird der noch jetzt irgendwie nochmal verkauft, verliehen oder ist das ein Investitionsobjekt oder ich habe keine Ahnung. Er ist ein junger Keeper, hat bei Darmstadt erste Bundesliga gespielt, das ist alles korrekt richtig. Ob er einer der Besseren oder Schlechteren bei Darmstadt war, mag ich mir gar nicht zumuten zu entscheiden. Fakt ist nur, Darmstadt ist sang- und klanglos abgestiegen. Ich hätte mir einen Torwart gewünscht, der von der Qualität her, von der Erfahrung her einen großen Schritt nach vorne im Vergleich zu eben einem Chauner ist. Wenn man denn nicht auf Chauner baut, und das tun wir ja hier alle nicht, wie wir bei Hannover lieb schon öfter gehört haben, und dann hätte ich mir einen Torwart versprochen, nicht in persona, aber von der Qualitätsstufe von einem Ron-Robert Zieler. Denn mit dem sind wir letztes Jahr auch abgestiegen, also vor 2 Saisons sozusagen, und der sollte es dann auch bitteschön mindestens wieder sein, und da sehe ich Herrn Esser noch lange nicht.
Also Esser ist gar nicht so jung, wie man immer denkt. Der Junge ist auch schon, glaube ich, auf dem Weg zur 30. Aber er hat tatsächlich eine gute letzte Saison gespielt. Was genau die Intention ist, beziehungsweise inwieweit
28 das... 28
oder so, ne? Ja, ich glaube 29 inzwischen ja, schon. Okay, gut. Ob das jetzt tatsächlich nur ein offener Zweikampf ist zwischen ihm und Chauner oder ob man vielleicht sich sogar schon entschieden hat, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war die Vertragsverlängerung mit Chauner noch zu Baders Zeiten. Keine Ahnung, was Bader ihm da geflüstert und versprochen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Torwartposition wird eine interessante Geschichte. Gehe aber davon aus, da kommt jetzt nichts mehr. Also da müsste jetzt eigentlich Schluss sein mit Lustig.
Gut, aber wir hatten ja hier thematisiert Rückkehr von Robert Zieler. Wir hatten thematisiert an René Adler. Ich glaube, was weiß ich, wer es war, hat den Ulreich ins Rennen geworfen. Das sind alles Torhüter, die aus meiner Sicht von der Qualität her deutlich über beiden unserer jetzigen Keeper liegen. Hätte ich mir natürlich jetzt erhofft, dass man vielleicht in diese Qualitätsrichtung geht. Hat man sich gegen entschieden, kann klappen, kann nicht klappen. Ein guter Torwart wäre für Hannover sicherlich nicht verkehrt.
Definitiv. Andere Punkte noch, die oder andere Positionen noch, wo man vielleicht ein bisschen was drehen kann, sollte, muss?
Ja, da ist ja klar, man, die Punkte, die wir seit 15 Spielzeiten jedes Mal wieder nennen. Wir benötigen auf den Außenverteidigerpositionen unglaublich qualitativ bessere Spieler, auch wenn eben mal unsere Spiele, die dort gerade spielen, ausfallen. Ob das der Horst Scholleck wird, weiß ich nicht. Vor allen Dingen hat man jetzt ja mit Albernotz verlängert. Damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet, nachdem ich den Transfer vernommen habe. Jetzt haben wir also Oczolek und Albernotz. Damit ist die linke Seite offiziell wohl dicht und fertig. Ob das auf Bundesliga-Niveau reichen wird, wird sich zeigen. Denn ich gehe davon aus, dass Pripp ja vor den beiden geplant ist. Gut, damit ist diese Baustelle jetzt zu, obwohl ich mir da auch ein bisschen mehr versprochen habe. Rechter Verteidiger muss kommen. Wir brauchen noch einen starken rechten Verteidiger. Einen, der mindestens auf dem Niveau von einem guten Oliver Sorg spielt, aber der eben auch in der Lage ist, falls Oliver Sorg seine Leistung nicht halten kann oder verbessern kann, eben diesem dann auch den Rang abzulaufen. Da muss unbedingt einer kommen. In der Innenverteidigung, wenn Sané und Hübner bleiben, sehe ich erstmal keinen großen Handlungsbedarf, da wir mit Anton auch einen Spieler haben, der das auf Bundesliga-Niveau letztendlich spielen kann. Aber dann im zentralen Mittelfeld, da hätte ich dann doch ganz gerne nochmal einen richtig erfahrenen, richtig guten Spieler, den man da guten Gewissens jedes Spiel mal laufen lassen kann, denn mit Schmiedebach und Baccalord, so gerne ich die beiden habe und so toll die gekämpft haben, das reicht nicht.
Ich glaube, die beiden haben sich auch selber sehr, sehr gerne. Wenn man sich an die Bilder, die Jubelbilder der letzten Tage erinnert, da war viel Harmonie zwischen fast allen in der Geschichte. André, letzte Frage. Dein Spieler der Saison von den Roten.
Oh, da habe ich mir auch echt Gedanken drüber gemacht. Normalerweise ist es ja Martin Harnik, ohne jegliche Frage, der ja uns quasi sowas von dermaßen in die erste Liga geballert hat, möchte ich mal sagen, mit ganz wichtigen Toren und endlich mein 15-Tore-Stürmer war und auch übrigens in der ersten Bundesliga ähnliche Werte erreichen kann. Also bei da brauchen wir keinen großen Handlungsbedarf. Ich möchte aber einen anderen Spieler nennen, und zwar Saren Rennbase.
Oha, du darfst es, du musst es, du sollst es begründen.
Ist für mich die größte Enttäuschung. Hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte ja, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal beim Eingang gesagt, dieser Jugendwahn, nur weil jemand aus der Jugend kommt und ist ja gleich großartig, halte ich nichts von. Er hatte riesen Vorschusslorbeeren, hat eine starke letzten paar Spielchen in der ersten Liga gezeigt, hat auch in der zweiten Liga stark eingeschlagen. Immer wenn er gespielt hat, hat er relativ gute Assists gemacht, also statistisch war das in Ordnung. Er war dauernd verletzt, war dann noch der Meinung, er ist der Größte hier und kann mit seinen 25 Beratern 23 Verträge aushandeln. Der Junge ist durch, würde ich sagen, oder? Also den brauchen wir nicht mehr. Weder auf der Position, noch so einen Typen im Kader. Schade. Der hätte die zweite Liga durchaus nutzen können, um bei Hannover sich ganz, ganz, ganz dick reinzuspielen, vielleicht auch für die Zukunft einer zu sein. Die hat er komplett in den Sand gesetzt.
Aber tust du einem Spieler, der 18, 19, 20 Spiele verletzt war in der Saison, insbesondere auch am Anfang der Saison, nicht ein bisschen Unrecht, wenn du ihn dann zur Enttäuschung der Saison machst? Also ich meine, da kann er ja nichts für die Verletzung.
Nee, ich sage nicht, dass er was dafür kann. Ich meine nicht, dass er da daran Schuld trägt. Also woran er was kann, ist natürlich die Art und Weise Beratervertrag und so. Das ist natürlich klar. Definitiv. Aber gut, da ist er jung, da ist er vielleicht auch wirklich falsch beraten und so. Okay, geschenkt. Nein, das ist die Enttäuschung der Saison, da kann er nichts für, das ist klar. Aber der hat seinen Platz und seine Chance verloren. Der wird in Hannover, glaube ich, keine Rolle mehr in der Bundesliga spielen.
Ich bin gespannt. Man hat ja den Vertrag jetzt tatsächlich verlängert. Würde mich nicht wundern, dass man ihn vielleicht ein bisschen noch ins Schaufenster stellt, um ihn dann für gutes Geld loszuwerden. Aber schauen wir mal. Das war dein Rückblick. André,
ich habe noch einen Wunsch für die nächste Saison. Danke mir noch einen Wunsch hier.
Wünsch dir was, natürlich. Wir sind hier bei Wünsch dir was.
Ich möchte auch mal in einer Sendung mit Christoph Borschel sagen.
Wir arbeiten auf jeden Fall dran, damit das funktioniert. Denn nächste Saison gibt's bestimmt auch wieder Hannover liebt. Und in der ersten Liga macht das ja dann doch noch mal ein Stückchen mehr Spaß, zumindest was die Theorie angeht. Ob das praktisch dann am Ende auch so wird, schauen wir mal. André, dir vielen Dank.
Ja, euch auch noch viel Spaß. Klaut noch ein paar Ortsschilder und dann lass krachen.
Ciao.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Das war der Saisonrückblick von Hannover liebt, die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es waren 3 Stunden, 8 Gäste und es hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Die haben wir uns ein bisschen verdient. Ich freue mich drauf, auch mal nicht jede Woche einen Podcast aus dem Boden stampfen zu müssen. Aber ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass spätestens in 3 Wochen der Bock auf Fußball, der Bock auf Bundesliga, der Bock auf Hannover 96 wieder voll und ganz da ist. Und wir melden uns sicherlich aus der Sommerpause mit einem Zwischenblick auf das, was passiert ist, auf die vielleicht bis dahin schon getätigten Neuverpflichtungen, auf das Trainingslager, was ansteht. Der Saisonauftakt ist für den 26.06. vorgesehen und ich denke, so in der Gegend hören wir uns dann wieder. Und wenn es gut läuft, kommt vielleicht in den nächsten Wochen auch noch ein kleines anderes Format mit Hannover 96 Bezug hier auf meinsportradio.de auf eure Ohren. Damit ihr es nicht verpasst, folgt uns auf Twitter unter @hannoverliebtmsr, wobei in Hannover das E weggelassen wird. Ihr kennt das. Folgt uns auf Facebook, dort sind wir zu finden unter hannoverliebtmsr oder schaut einfach auf meinsportradio.de ab und zu vorbei, dann verpasst ihr auch nichts. Das war's für diese Saison. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.